Ja, und du meldest dich natürlich freiwillig, dass du deinen Onkel retten willst und bei diesem Spiel mitzumachen. Die anderen sechs sind Zufallsleute. Und ja, und da bin ich jetzt. Bin jetzt ab Tag 4 in diesem Spiel. Das ist ein absoluter Scheißdreck. Das ist so schön. Das ist ein japanisches Spiel, wie es nur im Buche stehen kann. Die Charaktere sind alle so Klischee und toll und super. Und es macht einen unglaublichen Spaß. Also wäre auch so ein abgefahrenes japanisches Scheißspiel. Ich weiß hier keiner, aber vielleicht hört ja einer zu.
Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei der Tax.
Servus, schönen guten Abend. Hi, Leute.
Oh, jetzt spricht er wieder laut. Der Tax hat die ganze Pre-Show nur geflüstert. Habt ihr verpasst? War toll.
Sehr
Der Philipp.
aufgestellt. Hallo, guten Abend. Wollte schon guten Morgen sagen, meine Güte.
Vielleicht ist es guten Morgen. Du weißt ja nicht, wann man uns hört.
Einen guten
Und der
Morgen.
Christian.
Prost aus dem sonnigen Bayern.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Ich bin auch da. Wir sind alle vier da. Gott sei Dank sind wir alle vier wieder da. Weil eigentlich wollten wir ja schon vor ein paar Tagen, aber der Tax war da etwas unpässlich, deswegen ging das nicht so. Aber jetzt sind wir wieder alle topfit, oder Tax? Alles gut?
Ja, und heute bereit für richtig Content.
Ja, der Tax hat so viel Content. Er hat mal wieder gamemäßig nicht so viel. Da kommen wir auch gleich dazu, warum nicht. Wird unser erstes Thema sein. Ich habe auch ein bisschen was. Der Christian hat relativ viele Filme und hatte auch spezielles Zeug im Angebot. Sehr interessant. Wir haben auch wieder mal einen Film, alle vier gesehen. Das wird sehr gut, ne, Philipp?
Das ist auch cool.
Das
Ja,
wird wieder
Hammer.
gut, weil ich glaube, dann haben wir wieder mindestens vier Meinungen.
Fünf Meinungen, glaube ich, mindestens.
Genau, fünf Meinungen. Das wird gut. Und bevor es losgeht mit dem Content, erstmal zum Getränke-Content. Und beim Getränke-Content lege ich gleich mal einen vor. Ich schicke es mal auch gleich in den Chat. Was ich hier trinke. Ich habe ein Bier gefunden. Das gibt es jetzt hier bei uns auf dem Land. Das ist aber so ein richtiges Münchner Ding eigentlich. Das gibt es auch erst irgendwie seit letztem Jahr wieder. Kann das sein? Das wurde neu aufgelegt. Und zwar ein Giesinger.
Die gab es die ganze Zeit. Die haben nur
Warum
extra.
schreiben die dann, warum schreiben die dann da hinten auf ihrem Bier, dass sie im August 2020 irgendwie das neu gegründet haben?
Weil du so weit weg wohnst und jetzt mit
Brauereieröffnung.
Kerngeschäft liefert.
Ah,
Ja,
Brauereieröffnung.
Rebranding und was
das gab es
gemacht
schon öfter mal. Also das gibt es schon
haben.
länger, aber es ist ein gutes Bier, um das mal kurz vorauszuschicken. Trinke ich auch sehr gerne.
Okay. Aber das
Ja,
Label, das kenne ich so noch nicht.
Nö,
Die
nö, die haben
Optik.
gerebrandet und die haben, glaube ich, vor 2 Jahren haben die
Ja,
Aktiengesellschaft
die haben,
rausgemacht oder
ja,
so.
die haben mit ganz viel Crowdfunding, da konntest du Bieraktien erwerben als
Ich hatte
Privatmensch und
auch
so weiter.
Bierfilzen, die habe ich leider weiter verschenkt. Das war Investier in Bier vom
Ja,
Giesinger.
genau.
Konnte man nämlich
Genau.
Anteile kaufen.
Es ist geschmackvoll. Ich trinke das nämlich auch schon. Ich hatte so einen Bierdurst in der Pre-Show und habe da schon angefangen, da dran ein bisschen zu
Das ist
süffeln. Und
richtig lecker, ja. Das ist süß,
es ist wirklich
was nach
fein.
Burg vorgedrungen, da merkt man schon, das ist jetzt
Kann auch
quasi.
das, ich kann auch das Weißbier hier empfehlen von denen. Das ist auch lecker. Die haben sogar
Das
einen
ist hier
Pilz.
fast ein bisschen jetzt ein Craft-Bier-mäßig. So wird das mit zwei Kisten im Rewe. So wird das gerade hier, kommt es hier gerade an auf dem Land.
Hier gibt es schon mehr Kästen am Rewe. Also.
Ja, und das zweite Getränk, damit ich wach bleibe, ich habe mir nochmal so ein Dr. Pepper rausgelassen. Das trinke ich tatsächlich gerne. Nichts Besonderes. Auch diesmal ohne Super Bowl Football Look. Sieht wieder ganz normal aus. Ist mir lieber die Dose. Dose übrigens wieder. Es gibt immer noch Dosen zu kaufen. Ja, genau. Das trinke ich so. Tax, Ingwermäßig, was geht bei dir?
Heute total sparsam. Es gibt einfach nur Münchner Leitungswasser. Ich lasse den Abend echt ruhig anfangen. Aber ich werde updaten, wenn es hier im Laufe des Abends neue Getränke gibt.
Darfst du
Münchner
das?
Leitungswasser ist super, ja. Muss auch mal
Die
sein.
freigeschaltet, gibt es da irgendwie so ein Bonusprogramm bei dir, wenn du mal
Ja,
was anderes
vielleicht.
machen
Nee.
kannst?
Ja, vielleicht sind es ein bisschen so die Nachwehen von letzter Woche.
Wenn
Ja,
Tax
ich
lang genug nur flüstert, darf er ein Bier aus dem Kühlschrank holen.
aber ganz leise nur, ja.
Aber Tax, jetzt sag mal, du, das ist reines Wasser, also jetzt auch gar nicht mal ein Stückchen Ingwer drin
Nee,
oder
nee,
irgendwie eine
alles gut, ja,
Ingwernote.
genau. Münchner Leitungswasser ist perfekt.
Gesprudelt, sondern
Nee, gar
ja.
nicht gesprudelt. Wobei dann denke ich mal, die Leitungen auch im Haus okay sein müssen. Ja? Also, wenn du so einen Uralt-Altbau hast, wo dann das Wasser dann in rostiger Farbe rauskommt, ist dann halt auch nicht so geil. Schmeckt aber vielleicht interessanter.
Wasser in Apfelschorlenfarbe.
Schreibt uns doch mal ein paar Kommentare oder so, ja, genau. mit Granulat, ja, ist das dann meist.
Sehr schön, aber so eine gute Empfehlung hatten wir selten. Leitungswasser, ja, liebe Leute, ja. Leitungswasser.
Ja. Ist auch voll nachhaltig.
Muss auch mal sein, ne?
Christian, ich hoffe Bier.
Ich habe Bier, ja. Und zwar yes. Diesmal kein Hadener Bräu, sondern aber auch von einer kleinen Münchner Brauerei, nämlich Tillmanns Brauerei. Da habe ich als erstes, und das trinke ich gerade, und das schmeckt sehr gut, ein Brown Ale. Das schmeckt sehr, sehr würzig und süffig. Also es schmeckt mir wirklich sehr gut. Und weil es ja nur so klein ist, habe ich danach auch von Tillmanns Brauerei dann mal, da kommt jetzt das Helles.
Das ist so 0,33er oder was ist das?
Das ist nur, was ist ja, was halt so ein Ale halt ist. Ne?
Glaub, oh, das kenne ich, das kenne ich.
Genau, 0,33, ja. Und das Helle, und das ist wirklich, das Helle, das hatte ich nämlich mal probeweise schon mal probieren müssen, damit ich weiß, von was ich hier rede. Es ist halt ein richtiges Helles. Es ist halt ein ganz normales Helles.
Du hast dich also sogar darauf vorbereitet jetzt auf den Cast, indem du das Bier vorher mal getrunken hast.
Genau, aber nur das Helle. Das Ale noch nicht, und das ist heute Premiere und dann natürlich auch. Und das Ale kann ich fast mehr empfehlen als das Helle. Beim Hellen bleibe ich eher wieder beim Hardener.
Was? Aber so, gleichzeitig so viel Vorbereitung auf den Cast gab es noch nie.
Ja, aber das war ja auch bei einem Film, den wir für den Cast getrunken haben. Deswegen
boah, Wahnsinn. Sehr gut, sehr gut.
Professionell.
Professionell. Jetzt kommt noch unser professioneller Fips.
Der Profi, genau. Ja,
der professionelle Fips, der ist wieder total im Lokalpatriotismus, weil meine Freunde vom Bergfeldbräu in Poing haben jetzt nämlich auch ein Weißbier. Damit haben sie mich quasi erhört und es steht jetzt hier schon auf der Agenda direkt beim Braumeister im Schuppen gekauft. Ja, kommt so ein bisschen vor wie illegal irgendwo so schwarz gebranntes kaufen und ist ein total gutes Weißbier und es wird gerade, muss auch beim Podcast herhalten.
Muss man aber auch sagen, das wird so ein Bier sein, wenn man da nicht in der Umgebung München wohnt, wird man da nicht in den Genuss kommen, das irgendwo zu
trinken. In den Genuss wirst du nicht kommen, wenn du nicht in der Umgebung Poing wohnst. Ich habe mit dem ein bisschen gequatscht, Die haben eine Exportradius im Moment von 15 Kilometern. die schaffen im Moment...
Also München Ausstoß, ja schon zu weit weg.
Fast. Ja, die schaffen im Moment einen Ausstoß von 20 Kästen Weißbier und 30 Kästen Helles die Woche.
Wow, das ist ja also, fast schon Sammlerwert. Das könntest du graden lassen. Schick's nach USA und lass es graden.
Dann kriegst du ein Hexi davon, weil sonst kriegst du keins mehr ab.
Es ist ein richtig gutes Weißbier und ich werde das nächste Mal nach Gosselding bringen, einen Kasten von mit. Gut, aber das gibt's heute so als, da trinke ich auch schon dran seit der Pre-Show und dann habe ich noch ich mache heute ein bisschen den Tax, ich habe nämlich hier noch ein Akao. Ja.
Akao oder Akao?
Akao. Okay. Akao von Natur aus Wach ist ein Bio-Certified Maracuja Ingwer mit Guarana Energy Drink in der Dose. Der ist vegan, kalorienarm, glutenfrei und hat einen DE Öko 039 EU.
Kalorienarm sogar.
Und schmeckt tatsächlich gut. Also
der Chat kommentiert es entsprechend. Also ich muss auch sagen, es hört sich jetzt nicht so einladend an.
Maracuja Ingwer Energy Drink. Ist es
wie kommt das Energy gut rein?
Guarana.
Wie kommt das Energy? Über Guarana, okay.
Akao. Ich suche euch den mal. Akao. Ich suche den mal und mache mal so ein Akao in den Chat. Und wenn das leer ist, dann muss ich mal gucken, was ich dann zu mir nehmen werde. Gibt es, glaube ich, beim DM, sehe ich gerade hier.
In Wirklichkeit sind wir doch so ein versteckter Food-Podcast, habe ich den Eindruck, oder?
Food-Podcast?
Ja, immer mehr, besonders auch.
Nur so, ja.
Besonders im Leitungswassertax.
Guarana und alles. Ja, das ist ja sozusagen, um die Neutralität hier zu bekommen, zwischen den Getränken durchzutesten dann.
Ja, ja, das aber stimmt. Das stimmt.
Dann immer so kurz gurgeln und ausspucken, wie bei der Weinprobe, oder? Was nimmt man da neutral? Eine Cola trinkt man wahrscheinlich immer dazwischen.
Genau, sicher. Bei jeder Weinprobe.
Eine Coke Light am besten, so schön metallisch.
Genau, und normalerweise mischt man auch dann den Wein mit der Coke, klar.
Genau, da war erstmal Dumpfmasse.
Ich dachte, Cherry Coke und Wein ist bestimmt auch gut.
Ah, jetzt ist der Tax noch so gut drauf. Jetzt muss ich ihn leider fragen, nachdem wir jetzt wissen, was wir trinken. Tax, wir machen es kurz. Hast du schon eine PS5?
Ja, also ich habe mich ja riesig gefreut, gell? Also Sony scheint jetzt bald Break-Even zu machen und das Ding verkauft sich ja echt super und ich würde der Firma echt gerne helfen, aber sie wollen mein Geld anscheinend nicht haben. Und das Fieseste ist, Ich glaube, früher konntest du deinen Trabi ordern und dann wusstest du, du hast den geordert und kriegst den in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Oder
ja.
Wie lange hat so ein Modell gedauert?
Ja, ich glaube, es länger.
Der war ja auch aus Plastik. Ja, ist ja auch aus Plastik gewesen. Hat aber und ähnlich groß, würde ich sagen. Aber nein, ich glaube, Sony wird dieses Jahr hier nichts mehr so richtig offiziell verkaufen. Und ich stelle
mir kein Mensch Frage, eigentlich so krass geglaubt, oder?
Niemals, also, niemals.
Hm. Ja, aber du musst aber Tax, du versuchst es schon, oder?
Alles, ja, ja. Alles mit Chips, alles, wo Chips drin sind, außer von Funny Frisch, ist tatsächlich quasi nicht zu bekommen, auch Grafikkarten.
Der war low jetzt.
Der war total low, aber ich habe ein bisschen Hunger da vielleicht deswegen. Nein, aber auch Grafikkarten und sowas ist ja quasi nicht zu bekommen. Also die
einzigen, vielleicht trifft es ja auch den Tintenstrahldruckermarkt, weil ja auch in diesen ganzen Patronen ja auch immer Chips drin sind. Vielleicht muss ja dann die
führende sind sicher genau die Firmen umdenken. Die in der PS5 so fehlen.
Toll, ne? Bestimmt. Genau. Hohe Auflösung, pixeldicht.
PS5.
Ja, ich habe auch, genau ich hab noch eine Cyan hier, auf der werde ich demnächst mal das Spider-Man Miles Morales spielen.
Ja. Also noch keine
Lösung, Neues.
Kein Ende in Sicht. Noch nicht mal unmoralische Angebote. Ich wäre wirklich gewollt, 50 bis 100 Euro mehr auszugeben, um echt ein stabiles Modell zu bekommen. Ich sehe aber nichts. Es kommt nichts.
Und du hast auch jetzt aktuell dann gleichzeitig keinen Bock mehr auf der PS4 was zu zocken.
Ja, ich muss gestehen, Last of Us wird immer mal wieder angespielt. Und dann drücken sie
warum es mir denn?
Halt rein mit ihrem 60 Frames per Second
Patch. Ach ja, genau, wollte also, ich dir gerade sagen. Es gibt jetzt einen 60 Frames Patch für die PS5.
In your face, ja. Mhm.
Aber Tax, ich warte noch ein bisschen, bis dann alle Patches da sind, weil die rollen jetzt über die Zeit weitere Patches aus. Ich warte noch ein bisschen, bis ich es dann nochmal spiele.
Das Einzige, was mich ruhig stimmt, ich habe ja gehört, es gibt anscheinend Playstations, die einen lauteren Lüfter haben und dann gibt es wieder Playstations, die einen leiseren Lüfter haben.
Das war am Anfang, ja, gibt es sicher. Ich glaube, die haben zwei verschiedene Lüfter verbaut.
Ja, wahrscheinlich.
Die haben auch echt verschieden ausgesehen.
So. Ja, ja.
Die haben wirklich verschieden ausgesehen. Und bei mir ist es schon interessant, bei dem Lüfter, wenn man sie mal länger hat, dann stellt man zum Beispiel fest, dass wenn sie wirklich nur im Menü im Ruhezustand ist, Christian, vielleicht kannst du das bestätigen, und du gehst dann wirklich in ein Spiel, wo dann wirklich auch Rechenleistung und Grafikleistung nötig ist, dann hört man zumindest, dass da ein Lüfter läuft.
Ja.
Weil vorher hört man ja gar nichts. Da ist es ja wirklich komplett leise und dann höre ich, dass ein Lüfter läuft. Wie ist das bei dir, Christian? Hörst du da immer noch gar nichts oder hörst du dann auch ganz leicht, ganz leise einen Lüfter, wenn du näher rangehst?
Ich bin nie näher rangegangen, wobei es jetzt auch nicht so weit weg ist. Die ist so vielleicht 50 Zentimeter bis ein Meter Luftlinie von meinem Ohr weg.
Okay.
Also, ja, ich meine, Kopfhörer auch drauf. Aber das ist auch nicht. Ich habe das nie aktiv mitbekommen, dass da was läuft. Aber natürlich läuft dein Lüfter, ja klar, aber das...
Ja,
das
aber ich spiele ja auch nur mit Kopfhörern, aber mir ist vor kurzem aufgefallen, weil ich die Kopfhörer nicht auf hatte und dann bin ich halt vom Menü einfach in ein Spiel gegangen und habe dann direkt gemerkt, ah okay, da läuft ein Lüfter, weil vorher hörst du wirklich gar nichts und dann hörst du zumindest, dass ein Luftstrom, natürlich nicht in keinster Art und Weise vergleichbar mit der PS4, aber ist dir noch nicht aufgefallen. Wäre mal interessant, Chris, dann müsstest du mal prüfen, weil vielleicht haben wir ja auch schon verschiedene Lüfter, wir zwei. Und ich habe den lauten dann, in Anführungszeichen.
Ich habe ja auch meine erst später bekommen. Ich habe halt schon das bessere Modell als
du. Wahrscheinlich, ja.
Aber Sony macht es einem halt auch nicht leicht, nochmal die Liebe in die PS4 zu investieren, wenn man dann liest, dass die PS5-Controller auch viel smoother sind, irgendwie, ich weiß nicht, die Steuerung dämpfen. Vielleicht habt ihr das gelesen, dass das Gameplay mit PS4-Spielen mit dem neuen
Controller
auch angenehmer zu sein scheint. Ja.
Der Controller ist allgemein Welten besser als der.
Mhm. Ja.
Obwohl ja, dieses Controller-Gate läuft, oder? Aber das ist nur irgendwie, dass es so eine Abweichung gibt über die Zeit, dass die Achsen oder so.
Ja, wir haben jetzt einfach einen zweiten gekauft, dann habe ich doppelt so viele Bewegungen. Ja. Schau, das ist doch super. Ist doch gut,
ja. Ja, jetzt machen die Fitnessstudios auch wieder auf. Also von daher.
Ein Jahr oder zwei wird es spannend mit dem Controller-Gate, ob dann wirklich die Dinger reihenweise abrauchen.
Ja, dann haben wir uns auch schon es gibt ja die neuen Farben jetzt dann.
Kann ich meinen dritten?
Ne, Christian? Eben. Es gibt ja die neuen Farben, da haben wir dann eh schon den schwarzen gekauft oder den, weiß nicht was, Horizon Zero Dawn Special Edition.
Schwarzen immer noch nicht die farbigen PlayStation-Buttons drauf. Die
das ist richtig.
Echt optisch sehr viel mehr hermachen würde. Wie ich finde,
was ich hier drei. Was war das für ein Jubiläum jetzt bei der PlayStation? Das letztes Jahr war. Wie viele Jahre? 25. 25.
25.
25, muss es sein. 95 kamen die raus.
Ja, 25 waren es dann. Dann gibt es halt zum 30. oder so, gibt es dann wieder irgendeinen Jubiläumscontroller.
Bis dahin ist vielleicht auch die PS5 dann irgendwo verfügbar.
Ja, genau, für den Tax. Ja, ja, dann machen wir einen Haken dran, Tax. Leider bei dir auch deswegen kein Zock-Content heute.
Na, noch nicht. Nein, ich darf noch warten.
Die sind immer ausverkauft, als man draufklicken kann bei den Dingern. Das ist echt unglaublich.
Ja. Ja, dann gebe ich euch auch nochmal schnell ein schnelles Update für mein Game hier. Nicht PS5-Drama-Game, sondern mein Grading-Game. Mhm. Das geht halt relativ schnell, aber es hat sich viel ergeben. Ihr werdet Ohren machen. Beim letzten Mal habe ich ja erzählt, dass ich jetzt 4 Games zu VGA nach USA schicken will zum Graden. Habe ich mir auch fest vorgenommen, habe ja dann auch eine Insta-Story dazu gemacht, wo ich euch die Spiele vorstelle und so weiter und so fort. Und dann hat so richtig schön das Aufschiebesyndrom reingekickt, weil ich hatte einfach keinen Bock, dieses hässliche, unglaublich unübersichtliche Formular auszufüllen, das die Kollegen da haben. Habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, die Webseite ist gruselig, dieses Formular ist gruselig, dann muss man sich Gedanken machen, wie man das Ganze verschickt, wie das mit dem Zoll funktioniert. Boah, überhaupt nicht mein Ding, das ist sowas, das schiebe ich dann eher vor mir her. Kennt ihr ja vielleicht, dass man so Sachen gerne mal vor sich her schiebt. Genau, habe ich gemacht, habe ich sehr lange und erfolgreich vor mir hergeschoben und auf einmal sehe ich irgendwie auf irgendwo Social Media, dass es jetzt einen Service gibt in Deutschland und zwar gradingservice.com oder gradingservice.de. Das ist jetzt komplett unbezahlte Werbung. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es gut ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es gut ist. Die haben das im Mai gelauncht und bieten per Festpreis pro Spiel an, dass du denen dein Spiel schickst und die kümmern sich um alles andere. Also die schicken das zu VGA oder zu Warta, du kannst entscheiden, wo du es graden lassen willst. Die kümmern sich dann um das ganze Versandthema, um das, überhaupt um alles. Du kriegst irgendwann einfach dein gegradetes Spiel zurück. Ja, das war doch genau meins, ne? Das war ja genau meine Chance, wo ich gesagt habe, Moment, andere bevor ich jetzt weiter das vor mir... Genau. Bitte?
Andere für dich arbeiten lassen. Genau.
Andere für mich arbeiten lassen, indem ich Geld drauf schmeiß. Nee, der Punkt ist wirklich, ich hätte es wirklich weiter vor mir hergeschoben. Und am Ende, muss ich sagen, ist der Service auch preislich ganz okay, wenn man mal rausrechnet, dass man diesen ganzen Ärger und Stress nicht hat, weil man einfach davon ausgeht, dass die schon wissen, was sie tun. Sie haben nämlich auch schon eine Charge komplett weggeschickt und graden lassen und so weiter. Und jetzt in 10 Tagen geht eben die nächste Charge raus. Und da habe ich jetzt,
Darf man fragen, was der Preis ist? Dafür.
Ja, logisch. Der Preis ist, die haben jetzt gerade heute übrigens den Preis erhöht, sage ich auch gleich warum. Also man zahlt aktuell pro Spiel, ich habe das sogar hier, standardmäßig, man kann da ein bisschen die Ranges natürlich wählen, je nachdem, was man bei VGA auswählt. Das habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, dass das abweicht, wie schnell du dein Spiel wiederhaben willst. Innerhalb von 2 Wochen oder innerhalb von 4 Monaten. Da kannst du natürlich auch durch mehr, dass du mehr zahlst, bekommst du dein Spiel früher. Und ich habe einfach so die mittlere Range genommen, die mittelgute. Also es gibt eine, da dauert es halt wirklich ewig, bis es wiederkommt und so weiter und so fort. Ich habe die Premium-Variante genommen. Da zahle ich jetzt pro Game 120 Euro. Und da ist aber alles drin. Also ich zahle dann, ich habe insgesamt jetzt, dann habe ich noch ein bisschen so Sonderzeug dazu gemacht, mit diesem UV-Schutz, den hätte ich ja bei VGA auch gezahlt. Dann noch so ein Cleaning, was die machen für ein paar Euro. Und da zahle ich jetzt pro Game 140 Euro. Allerdings muss ich keinerlei Versand mehr zahlen, keinerlei Zoll mehr zahlen. Ich komme natürlich insgesamt dann teurer, aber ich habe halt diesen ganzen Hackmeck nicht und ich bin sicher, dass das Zeug wiederkommt. Das ist nämlich mein Hauptproblem gewesen, dass ich nicht wusste, wie verschicke ich das, dass da der Zoll nicht auch noch anfängt, irgendwie Sondergebühren zu wollen oder vielleicht irgendwie was aufschlitzt oder nachschaut, was da drin ist. Und den Vorteil sehe ich da einfach. Und deswegen habe ich das jetzt finanziell gestemmt. Jetzt haben sie heute die Preise erhöht, weil nämlich VGA die Preise erhöht hat. Jetzt geht es nämlich so weit, dass die langsam merken, Moment, wir können ja, bei so einem Run auf das ganze Thema, wir erhöhen jetzt einfach mal die Preise fürs Grading. Und natürlich haben die jetzt auch ihre Preise erhöht. Jetzt kostet es, glaube ich, wenn man reinschaut, dieselbe Variante kostet jetzt, glaube ich, 140 Euro pro Game. Was aber eigentlich nur ein Durchreichen von diesem VGA-Preis ist. Und da bin ich jetzt bei einer Grading-Zeit von 14 bis 21 Werktage. Das ist schon relativ gut. Also es gibt so bei VGA gibt es sogar die Möglichkeit, dass du irgendwie auf 80 Tage oder so gehst, wo die reine Grading-Zeit 80 Tage beträgt. Dann könnt ihr euch überlegen, wann ihr euer Spiel wieder habt, wenn da Versand und so weiter auch noch mit drauf kommt.
Aber es wird ja nur wertvoller, je länger du wartest. Also es ist eigentlich ja. Es
wird ja dann doch nur doch besser.
Ja, aber ich will sie irgendwann auch wieder haben. Naja, auf jeden Fall, was ich gemacht habe, ich habe jetzt nur mal zwei Spiele hingeschickt, weil ich habe jetzt nur die Last of Us mal hingeschickt und will mal schauen, wie gut das funktioniert. Hab dann auch erfahren, dass die einen Discord haben, da bin ich jetzt auch drauf. Super nett, auch im Kontakt, so kann man viel erfragen, kriegt auch viel Feedback. Was die übrigens auch anbieten, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr jetzt Games habt und die gerne mal wenigstens prüfen lassen wollt, ob die überhaupt irgendwas bringen, machen die so einen Pre-Grading-Service. Also ihr könnt die hinschicken und dann machen die nur ein Pre-Grading für euer Zeug und sagen euch dann, ob das Spiel was taugt oder nicht. Und ja, dann müsst ihr nur die Kosten auch für den Rückversand dann zahlen, wenn ihr es nicht einschicken wollt zur VGA. Das Pre-Grading kostet auch nur 7 Euro. Also da kann man dann wirklich Games hinschicken. Dann kriegt man von denen so eine grobe Einschätzung, wo sich das Spiel wahrscheinlich im Grading einreihen wird. Und dann könnt ihr entscheiden, ja, ich will es einschicken. Dann zahlt ihr halt noch den Restpreis obendrauf oder ihr könnt es euch wieder zurückschicken lassen. Aber cool, oder? Dass die da jetzt einfach so, haben sie die Gunst der Stunde genutzt und haben diesen Service hier ins Leben gerufen. Ganz cool. Und das also ist auch jetzt ein
bisschen gekoppelt. Bleibt.
Ja, genau. Das ist jetzt eben der Punkt, wie lange das wirklich, das wird ein Hype sein, ganz klar. Aber wie sich das über die Zeit trägt, aber vielleicht haben sie auch gesagt, das machen wir jetzt mal, das nehmen wir jetzt mal mit. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert.
Diese auf 3 Jahre abschreiben müssten oder sowas, weil wenn das halt nochmal läuft, dann machen sie halt den Laden dicht. Bis dahin haben sie abgegraben.
Das
Grading, ja. Das geht ja so ab. Mittlerweile ist das ja auch bei mir angekommen, bei mir Boomer, dass du ja nicht mehr auskommst davon, was dieses Grading angeht. Also wenn du auch mal bei eBay oder so schaust. Ich habe nämlich letztens mal für den 3DS nach einem Spiel geschaut, das ich nicht habe und das ich mir aber eigentlich noch ganz gern geschossen hätte. Und das gibt es aber so nicht mehr, außer du nimmst die japanische Variante, die kriegst du für einen 10 hinterhergeschmissen, die hat aber leider halt keine englischen Untertitel und noch Ton. Von Persona Q2, der zweite Teil, das ist so ein Dungeon-Crawler im Persona-Universum. Und den ersten Teil, den habe ich schon sehr geliebt auf dem 3DS und habe den zweiten halt irgendwie verpasst und habe mir gedacht, ach, den könntest du eigentlich mal auch noch zulegen. Ja, und den gibt es jetzt neu, original verpackt, so glaube ich ab 100 Euro aufwärts und oder kannst du es auch gegradet kaufen, dann kostet glaube ich 700 Euro aufwärts, je nach Zustand halt.
Ja, wie gesagt, es kommt sehr auf die Games an. Und ich habe es ja erzählt mit dem Last of Us auf PS3, ich finde es einfach nicht mehr in einem anständigen Preis. Und ich bin jetzt auf dem Discord auch drauf und da gibt es auch einen Channel für PlayStation-Spiele und da merkst du auch, Last of Us, die First Edition für PS3 ist einfach nicht mehr zu kriegen und ruft auch richtige Preise jetzt schon auf. Ja, sehr krass. Ist echt ganz cool, auch Discord kann ich empfehlen. Die sind übrigens auf dem Discord, das werde ich dann in die Shownotes packen, von diesem, der heißt Marcy Grading. Der Kerl ist ein Deutscher, der macht Videos auf YouTube zum Thema Grading und hat auch schon viel erzählt, wie man selber dieses Grading macht und wie man das Formular ausfüllt. Das wäre auch mein Weg gewesen, dass ich mir seine Videos reinziehe und dann weiß, wie ich das alles ausfülle und bla bla. Aber ich hatte einfach keinen Bock drauf. Es war mir dann einfach zu nervig. Und jetzt schauen wir mal. Also drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Und es wird trotzdem jetzt ein bisschen dauern. Also wie gesagt, in 10 Tagen schicken die das erst weg. Dann muss es nach USA, dann wird es da gegradet. Wird wohl so 3 Wochen dieses Grading alleine dauern. Dann müssen sie es zurückschicken, dann muss es noch zu mir kommen. Also das wird jetzt erstmal ein paar Monate wahrscheinlich dauern.
Ende des Jahres wissen wir auf jeden Fall Bescheid.
Auf jeden Fall. Und dann werde ich es euch erzählen. Und dann werde ich hoffentlich auch hier relativ gut gegradete Games haben. Ich bin gerade beim Last of Us 2 bin ich sehr zuversichtlich. Das sieht top aus. Und auch bei dem Einser, das ich dann ja in der Remastered Edition bekommen habe, das hat ein bisschen auf der Folie hier und da vielleicht eine leichte Abschürfung, aber das reine Case und der Print und so ist top. Also da bin ich zuversichtlich. Genau, ich werde es euch berichten. Aber schaut euch ruhig mal an, wenn ihr da Interesse habt, gradingservice.com oder vielleicht auch dann da auf dem Discord, wenn ihr da Fragen habt, die sind immer da und geben euch Tipps und sind ganz cool drauf. Die Leute. Und ich wollte auch immer fragen, also hier Philipp und Christian, ihr hattet doch auch noch Games, oder? Da müssen wir doch unbedingt uns nochmal zusammenschließen, was ihr da so am Start habt.
Ich hab mal nach.
Doch nicht mal was.
Der Fips hatte noch. Ich habe nichts original verpacktes mehr. Ich habe nachgeschaut.
Ah ja, hast mal, wie ich die Folie runtergefipselt.
Meine Motivation war dann auch irgendwie nicht so groß, wenn man dachte, naja gut, so viel wird das Zeug jetzt wahrscheinlich nicht wert sein.
Und das Metagame lasse ich dich jetzt erstmal spielen und wenn, je nachdem, was du dann sagst, dann gucken wir nochmal. Wenn du noch einen zweiten Run machst, vielleicht packt man ja was dazu.
Na, das Gute ist ja jetzt ist es halt unabhängig, weil jetzt zahlst du halt einfach den Pauschalpreis pro Game. Das bringt sozusagen jetzt nichts, wenn wir mehrere Games einschicken, weil wir ja keinen Versand sparen,
Ja, gut, okay.
sozusagen.
Nee, da muss man sich das nochmal angucken. Aber ja, also ich habe.
Kannst mal was zum Pre-Graden ja hinschicken.
Ja, das könnte ich mal machen. Sagen die dir dann, was du dafür kriegen würdest an Kohle
Du
oder sagen die dir, was du für eine Grading-Note
kriegst
bekommst?
welche Grade du bekommst. Musst dich natürlich schon vorher mal informieren, deine Games. Du musst einfach nur mal schauen, ob man die Games, die du hast, ob man die gerade, wie viel man die kaufen kann, wenn man die einfach mal sucht.
Also ich habe die nirgends gefunden, irgendwie
Das
zum
ist krass.
Kaufen. Ist natürlich die Frage, hat kein Mensch Interesse dran? Ja.
Das ist natürlich das Nächste. Dann musst du schauen, ob du sie irgendwo gegradet findest, um dann mal zu sehen, was gerade bei eBay immer schauen, für wie viel sind sie weggegangen. Also nicht für wie viel stehen sie drin, sondern für wie viel wurden sie verkauft.
Immer sich ein bisschen Zeit nehmen, nochmal ein bisschen reinfuchsen und durchfuchsen. Und
Ja.
wenn ich die mal nehmen werde, dann gucke ich das auch nochmal genau an.
Ja, geil. Okay, dann gehen wir doch mal in den Konsumbereich. Wir haben wieder ordentlich konsumiert. Und Philipp, ich finde, weil wenn jetzt der Christian anfängt, dann kommt er gleich wieder mit mir ins Geschwafel. Das ist aber wurscht, weil wir haben auch Überschneidung. Ich würde einfach mal sagen, Fips, fang doch mal an. Du hast eh nur zwei Games, glaube ich, auf der Liste, ne?
Ja, genau. Ich
Kannst ja mal
habe
mit den Schildkröten anfangen, weil da kann keiner sonst was zu sagen.
ich hab mir tatsächlich mal kurz Battletoads angeschaut. Das ist ja auch so ein Side-Scroll-Brawler, nachdem ich letztes Mal schon ganz kurz hier, wie heißt Streets of Rage, das Remake, da Remaster Remake angeschaut habe. Und Battletoads schlägt eindeutig in die gleiche Kerbe. Also hat schön, es ist schön gemacht, es hat eine schöne Optik, also diesen Comic-Look-Lokal, das hat coole Soundeffekte, das passt schon, aber es diese Side-Scroll-Geschichte packt mich einfach nicht mehr. Also es ist
Okay,
schön over.
Streets of Rage, also.
Ja, aber es ist schön over the top. Vielleicht macht es tatsächlich auch zu zweit Spaß. Müsste man mal ausprobieren, aber ja, also so richtig rockt mich nicht mehr. Also es ist natürlich auch für ein ganz neues Spiel irgendwie wird es ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es
Jule hat
fehlt.
mal mit seinen Kindern, glaube ich, der fand das sehr gut.
Ja?
Ich habe es mit meinem Kleinen, nachdem wir ja, glaube ich, schon, ey, mittlerweile sind wir bei 20 Mal Streets of Rage 4 durchgespielt ungefähr.
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 8 von den Secret Characters, die man freischalten kann, freigeschaltet. Und ich glaube, man kann 12 oder so freischalten, aber. Und du kriegst nicht pro Durchlauf einen freigeschaltet. Und Battletoads fand ich bei Weitem ganz schwach. Also irgendwie hat es mich nicht gerissen. Ich habe aber auch mit dem Original nichts am Hut gehabt.
Eben genau das fehlt bei mir eben auch. Also ich habe mir fehlt diese rosarote Brille. Ich erinnere mich noch an das Originalfaktor bei Battletoads völlig. Ich meine, es ist natürlich ganz nett, so diese riesen übertriebenen Special Moves und alles, aber ja, am Ende, fuck it. Also muss ich nicht weiterspielen. War umsonst im Game Pass, habe ich gespielt. Nicht umsonst im Game Pass war It Takes Two. Das haben ja, glaube ich, auch schon einige Leute hier gespielt.
Absolut, ja. Wir haben es aber hier noch gar nicht besprochen bisher, ne?
Da bin ich ja eher Nachzügler, was das Spiel angeht. Ich habe es mit meiner Tochter gespielt. Mit großer Begeisterung beiderseits, also quasi durchgesuchtet. Ich habe es immer vom Gerät wegziehen müssen dann irgendwann.
Seid ihr durch?
Wir sind durch, ja.
Krass.
Also wir sind dann quasi in einer Woche jeden Abend Stunde, anderthalb gespielt. Und dann waren wir durch.
Es funktioniert wahnsinnig gut, ne?
Aber es ist, also für mich persönlich ist das ein klarer Game of the Year-Anwärter. Obwohl es eigentlich ein relativ einfaches Spiel ist, aber was dieses Spiel zeigt, ist, dass eben noch nicht jede Idee totgelutscht ist, die du in so ein Spiel reinbringen
Ja,
kannst.
ja, ja.
Dass du, wenn du eine gute Idee hast, die nicht über ein ganzes Spiel zu Tode nudeln muss, sondern du benutzt die halt einmal und dann hast du eine neue Idee, was Gameplay angeht. Das finde ich, habe ich lang nicht mehr so perfekt gesehen wie in dem Spiel.
Und was glaubst du, woher so eine Idee kommt? Also ist es
Und
eine Person oder kommt
Nee,
es aus dem
ich weiß
Team?
nicht, vielleicht ist es einfach so ein Kreativprozess. Also ich habe so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, die Leute hatten massiv Spaß dabei, dieses Spiel zu machen. Und sie haben massiv Zeit auch reingesteckt. Was mir aufgefallen ist, wir hatten nie so einen Moment, wo weder ich noch der Nachwuchs dann irgendwie da sind, so, hö, ich check jetzt überhaupt nicht, was wir machen sollen, der länger als ein paar Sekunden angedauert hätte.
Das schaffen die, gell?
Du wusstest sofort im Prinzip, was du tun musst. Das war jedes Rätsel, obwohl die teilweise so zum Ausführen dann gar nicht so super trivial waren. Sie waren auch nie zu schwierig. Also ich würde sagen, das war perfekt gebalanced, dass es wirklich gute Unterhaltung auch mit jüngeren Spielern ist.
Weißt du, was sie halt machen? Das ist halt einfach perfekt bei diesem Heranführen an so ein Rätsel. Sie zeigen dir immer die Mechanik relativ klar und verständlich in so einem, in einem Art Modell, in einem ganz klein und einfach. Und dann schaffen sie es halt, dass diese Mechanik sich fortsetzt und komplexer wird und komplexer und dann auch manchmal vom Timing her gar nicht so leicht zu schaffen, obwohl du die Mechanik schon kannst. Bis dann eben hinten raus, so das Typische ist, dass es dann der letzte Schritt oft noch relativ schwer ist oder halt auch das Timing passen muss. Und dann, wie du sagst, dann ist er mit der Mechanik auch gut und dann kommt die nächste.
Sie
Das ist
nudeln nie so lange,
faszinierend.
dass sie nervig wird. Das ist also echt
Ja.
super, super gemacht. Und natürlich hier die Story ist nett erzählt. Ja, die Animationen sind super gemacht. Ja, allein diese Gartenwelt fand ich ja so geil. Ja, hier dieses Rutschen auf den Lianenranken und alles Mögliche, was es halt gab. Also das war einfach so fantasievoll und so. Ja, schön einfach. Es war einfach ein schönes Spiel. Also ganz klar war eines der Spiele, die mich dieses Jahr bisher am meisten begeistert haben. Ich habe es nicht super viel
Philipp,
gespielt.
du weißt ja, dass wir zwei seit wahrscheinlich jetzt schon Jahren eigentlich vorhaben, den Vorgänger vom selben Entwicklerstudio,
Ja, mal zu
A
spielen.
Way Out, zu spielen, ne?
Ja, sollten wir echt mal tun.
Wo es ja darum geht, dass man so einen Gefängnisausbruch sozusagen im Couch-Koop oder halt im Online-Koop zu zweit spielt und im Splitscreen halt auch sieht, was der andere macht. Das ist halt auch das Entscheidende bei diesem Game-Modus. Ich glaube auch, dass das online gut funktionieren kann.
Auch.
Das ist einfach echt gut gemacht und die wissen, was sie tun. Und sie können Storytelling auch gut. Und ich mag, was ich sowieso total gern mag, ist, wenn man als Zwerg in einer normalen Welt unterwegs ist.
Ja, das war super gemacht.
Und
Also,
das ist halt einfach richtig gut, ja.
ne, das war perfekt. Auch dann, also auch das letzte Level hier, bist du auch durch?
Nee, wir sind noch nicht durch. Das
Also, welche Welt seid ihr jetzt?
noch relativ, ich glaube, jetzt bei dem, bei den, das ist übrigens sehr lustig, wenn man das einfach so sagt, im Baum bei den Eichhörnchen, die gegen die Wespen kämpfen. Also schon noch relativ am Anfang.
Die sind auch sehr, sehr geil. Ja, nee, also dann spoil ich jetzt nicht. Also
Aber könnt ihr euch vorstellen, so ist halt auch das Setting. Da haben halt die Eichhörnchen im Baum haben halt Krieg mit den Wespen.
ja, und du
Und da
musst
seid
dich
ihr
an
dann
die
als
anderen stellen,
geschrumpfte
quasi.
Personen sozusagen da mittendrin. Das ist halt sehr, sehr geil. Und funktioniert super gut, sieht gut aus, der ganze Sound, die Dialoge, das ist einfach, ja, einfach mit Liebe gemacht. Wir haben damals schon gesagt, Philipp, ein Problem wird diese Art Spiel natürlich haben. Es ist ja so, es muss ja nur eine Person kaufen und die andere spielt mit. Das heißt, man hat sozusagen als Mitspieler muss man das Game nicht kaufen. Und jetzt ist halt spannend, wie viele Verkäufe wird so ein Game am Ende haben. Anscheinend hat sich's A Way Out ja gelohnt, dass sie jetzt nochmal einen Titel gemacht haben.
Hat aber auch überall super gut abgeschnitten. Also das hat schon echt gute Wertungen bekommen.
Wahrscheinlich haben es auch viele. Ich habe es auch jetzt oft schon auf Twitch, also es wird viel gestreamt auch. Und da spielen sie halt auch dann zu. Aber es kommt überall an. Also es ist im Gaming. Und auch so Social Media und so weiter sehr, sehr präsent immer noch, obwohl das, glaube ich, schon wieder 2 oder 3 Monate raus ist.
Das Einzige, was man sagen muss, ist natürlich der Videospiel. Der Wiederspielwert ist relativ gering.
Ja, ich glaube, da mussten ein paar Jahre warten, bis du es wieder spielst, ne?
Umfang ganz ordentlich, was ich gehört habe. Also, dass man
Der
doch
ist krass. Ja,
ja,
der ist
10, 11
krass.
Stunden spielst du dran.
Ja.
Ist es für so ein Co-op-Game ja schon,
Ja, und es
also
ist ja auch,
voll
darfst du auch
krass.
nicht vergessen, es ist ja auch kein Vollpreisspiel, es hat, glaube ich, 35 € gekostet oder so.
Auch noch, ja, stimmt. Das
Genau.
ist eben, es ist gar nicht Vollpreis und dann ist auch noch so, dass der zweite Spieler es kostenlos mitspielen kann.
Genau. Und auch hier Cross-Plattform, also wenn du online machst, geht ja alles. PC mit Xbox,
So.
PC mit PlayStation,
Ja,
geht
ja. Ach, krass.
alles.
Ja, das
Voll
wusste ich
geil.
nicht.
Ja, es ist voll geil. Und so viel
Also
Content.
eigentlich wirklich ein Beispiel für und wirklich auch ein Game, ein echtes Spiel, auch von der ganzen Art und Weise. Und es hält auch das hoch, dass jeder mit jedem einfach spielen kann. Das ist einfach cool dran.
Vor allem, also das wirst du später, wenn du die letzten zwei, du warst die Gartenwelt, warst du jetzt noch gar nicht, ne? Also du wirst die Garten.
Hütte und Baum waren das jetzt, also
Es kommen
diese.
danach, die drei Welten, die danach kommen, oder vier sogar nach dem Baum, das ist so, ne, die letzten vier sind es. Jetzt muss ich nochmal nachdenken, die letzten vier Welten, ja.
Ja, ja.
Das ist so geil gemacht.
Das ist Jonas, ich so habe sogar echt bei dem Spiel noch gar nicht gelesen, welche Welten noch kommen, weil ich will mich sozusagen wirklich überraschen lassen, was sie sich dann noch überlegt haben, in welcher Welt du dann noch miniaturmäßig da unterwegs bist.
Also wir haben wirklich gezeigt, also für mich, wo ich ja immer so ein bisschen Mini-Nini bin, was so die Kreativität und die neuen Ideen in Games angeht, ich finde, das Spiel zeigt so wunderbar, dass eben doch noch nicht alle Ideen verbraucht sind und dass es noch Publisher gibt und hier auch Entwickler, die noch mal neue Sachen ausprobieren und einfach neue Ideen noch haben. Und schon allein deswegen kann ich es echt jedem nur ans Herz legen, dieses
Spiel. Also absolute Empfehlung. Wenn es so weitergeht, könnte es sogar in den Top-Listen des Jahres bei uns auftauchen. Jetzt schauen wir mal, was noch so kommt dieses Jahr.
Bis jetzt hat es eine gute Chance, was allerdings bei mir auch an den wenigen Spielen liegt, die ich gespielt habe. Aber es ist, also man muss sich, ob man es jetzt mit Kindern spielen möchte, wegen der Scheidungsstory der Eltern, meine Güte, also das kriegen
die. Ach so, ja, das habe ich ja auch als Kritik ja gehört, ne?
Wobei, also das kriegen die in der Schule auch mit. Die Scheidungsstory war halb so schlimm. Schlimm war die Sache mit dem Elefant, aber da kommst du noch hin. Da weißt du danach, was ich meine.
Oh, da gibt es was mit einem Elefant, mit einem Tier oder wie?
Die Sache mit dem Stoffelefant hat so ein bisschen zu einer gewissen Traurigkeit geführt, aber auch nur.
Okay.
Bitte?
Bei dir oder auch bei deinem Nachwuchs?
Hauptsächlich bei meinem Nachwuchs.
Hauptsächlich beim Philipp natürlich.
Partieloser Stein.
Aber sogar diese kleine herzzerreißende Gemeinheit wird am Ende dann wieder schön aufgelöst.
Okay. Ich dachte schon, du hast dich zurück erinnert an deinen Stoffelefanten damals.
Ich hatte einen Stoffelefanten, stimmt.
Ich hatte nie einen Stoffelefanten.
Ich hatte aber selber gemacht mit deinen Hosentaschen und dem Hosenschlitz.
Da war ich dann schon älter, das war schon im Schulanfang.
Da ist das Niveau wieder ganz weit weg.
Genau, das war jetzt anspruchsvoll.
Um den Anspruch nochmal ganz kurz zu erhöhen, auf jeden Fall spielen. Schönes Spiel.
Ja, ich glaube auch. Also das Spiel, das muss ich mir echt mal holen.
Sagst du, es wäre auch was für dich und deine Frau?
Ja, besonders, das könntest du auch noch locker, das könnte jetzt auch noch locker auf der PS4 zocken. 100 Pro, das läuft da sicher noch top.
Vielleicht darfst du dann auch Videospielen.
Ich wollte auch sagen, und wenn ich das dann spiele, dann darf ich auch nach 24 Uhr wieder podcasten vielleicht sogar.
Aber Moment, mir fällt was ein. War das nicht die Diskussion, wo der Tax gefragt hat?
Zweiter
das
ist Controller ja, und ich wollte mir schon PS5-Controller holen. Ja. Und dann dachte ich, ich kaufe mir doch jetzt nicht einen PS4-Controller, wenn ich einen PS5-Controller haben könnte. Und damit ist das Ganze schon wieder pausiert gewesen.
Aber das, okay. Muss man nicht verstehen, die Logik, aber ich glaube, es wäre es trotzdem wert.
Ja,
und wie gesagt, Third-Party-Controller gäbe es ja auch. Ja,
kann man nicht den PS5-Controller mit Kabel auch an der PS4 betreiben?
Ja, das könnte sein, aber ich glaube per Bluetooth nicht.
Beim Tags dürfen keine Kabel benutzt werden.
Apropos keine Kabel, nein.
Sie hat nur gelacht, das hat mich ausgelacht. So traurig bin ich. Und ich glaube... Also mein Kleiner, der kann das Streets of Rage, kann er, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so das Richtige ist für ihn.
Doch, ich glaube, doch, das muss probieren.
Von der Game-Mechanik kann er es, glaube ich, auf jeden Fall.
Ich glaube schon.
Die ist klasse.
Ich werde ihn nochmal überreden.
Streets of Rage, ganz ehrlich, wenn er das mit dir schon wie oft durchgezockt hat, dann ist es ja echt, sollte es möglich sein.
Ja, da schauen wir mal.
Ja, jetzt war der Christian so lang ruhig, oder? Jetzt
war ich ja
Jetzt darf der Christian mal. Christian, das darfst du aussuchen. Entweder du fängst erstmal mit dem Titel an, wo ich nichts zu sagen kann, oder wir nerden hier komplett ab. Das kannst du jetzt überlegen.
Ich mache mal kurz mit dem, wo du nichts zu sagen kannst, weil ich habe es ja auch noch nicht durch. Da kommt dann das nächste Mal dann nochmal das Fazit. Ich rede über Resident Evil Village, Resident Evil 8, mal ganz kurz noch, weil das habe ich mir auch als alter Resident Evil Fan, das ja auch 25-jähriges Jubiläum feiert, weil es ja auch quasi nicht Launch-Titel, aber im Launch ja, glaube ich, von der PlayStation erschienen ist. Oder ziemlich halt so danach im Jahr. Der 8. Teil mittlerweile, ich glaube, Serienableger kommen sie auf 20 oder so oder irgendwelche anderen Teile, was sie ja alles gemacht haben. Und das war ja auch schon mal so gut wie tot, Resident Evil. Und gerade speziell nach dem ziemlich beschissenen 6. Teil war ja dann auch ein bisschen Sendepause. Und dann kam ja der 7. Teil, es kam davor noch Revelations, die richtig gut waren. 1 und 2 und dann kam der 7. Teil, der als Hauptteil der Story wieder alles richtig gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Fips, du hast ihn gespielt, den 7., oder?
Den 7., ich habe ihn aber immer noch nicht fertig.
Immer noch nicht fertig, okay. Weil,
der ist so gruselig, weißt du?
Der war nämlich schon wirklich gruselig, aber so eigentlich nur die erste Hälfte bis maximal zwei Drittel und dann wurde es doch mehr ein Actionspiel als wie ein reines Gruselspiel, wie ich fand. Und gab auch ein paar Kritikpunkte, aber ansonsten war ich auch mega zufrieden mit dem und fand das alles echt ganz toll und hat auch diese Hauptstory eigentlich mal ein bisschen abseits von Umbrella, die wurden zwar dann auch wieder mal so ein bisschen erwähnt und am Ende kommt ja auch nochmal ein alter Bekannter aus der Serie mit rein ins Boot, aber ansonsten waren es ja alles unverbrauchte Charaktere. So, achter Teil setzt direkt am Ende an. Du spielst wieder den Ethan Winters, der im siebten Teil ja schon seine Frau gesucht hat und diesmal suchst du aber nicht deine Frau, sondern deine Tochter, weil, das ist auch kein Spoiler, weil es war auch schon im Trailer zu sehen, beziehungsweise ist ja auch in den ersten drei Minuten vom Game, du bist unter dem Schutz von einer Spezialeinheit, die eben bei Chris Redfield angesiedelt ist, irgendwo im Osten Europas, in Schutzhaft quasi. Keiner weiß eigentlich warum, keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du da mit deinem jungen Baby, junge Familie, alles happy, alles toll. Auf einmal stürmen Soldaten, angeführt von Chris Redfield, dein Haus und erschießen deine Frau und entführen dein Baby und lassen dich zurück. Und dann, ja, und dann wachst du halt irgendwo auf und sagst, oh, ich muss meine Tochter suchen. Und das machst du dann auch. Und das spielt halt eben, glaube Osten Europas halt eben, wird auch mal kurz tituliert. Und dann landest du in so einem kleinen Kaff.
Ganz kurz muss ich was sagen, Christian. Ich habe den Anfang ja auch bis zu dem Kaff hab ich gesehen auf Twitch. Habe ich einfach, ja. Weil da gerade einer angefangen zu zocken. Und ich fand es mega atmosphärisch einfach. Der ganze Einstieg und so, das fand ich mega geil. Ja. Und auch wenn du dann in diesem Dorf da ankommst, wenn du da über die Skyline sozusagen schaust, richtig, richtig geil.
Das Dorf ist hammergeil. Also es ist wirklich, du fühlst dich so 100 Jahre zurückversetzt, ohne Wasser.
Voll,
ohne ja. Richtig geile Baracken und Verschläge und da überall Ställe und die Tiere laufen rum und echt ziemlich, ziemlich cool. Und dann beginnt, dass das Spiel ein Horror-Klischee und auch Horror-Thema nach dem anderen abfeuert. Also du kommst in das Dorf und triffst halt erstmal so eine alte Hexe, die mit einem toten Kopf an so einem Stock rumläuft und dir irgendwelche schwurbeligen Texte um die Ohren schmeißt von einer Madame Miranda, die versucht, deine Tochter eben zu opfern und nur komisches Zeug redet. Und ab da geht's eigentlich nur noch totale Achterbahnfahrt der, wie gesagt, des Horrorkinos der letzten 100 Jahre, weil es wird alles behandelt, was jemals ein Thema war. Und das ist ein riesengroßer Spaß. Und ich war skeptisch, nachdem es ja erst hieß, es ist so viel Action und nicht so gar nicht so gruselig. Aber ich bin jetzt so recht nah am Ende. Ich habe es leider noch nicht ganz durch. Bin recht nah am Ende und muss sagen, es ist so geil, was die da alle für... Also ich glaube, die hatten auch einen mordsmäßigen Spaß bei der Entwicklung. Und wenn du da drauf schaust und sagst, hey, ist es ein Resident Evil? Nee, also der Name steht halt drauf. Aber es hat halt nichts mit Resident Evil großartig zu tun. Außer, dass man schon zwei, dreimal ein Umbrella-Logo gesehen hat. Aber auch da will ich auch gar nicht...
Meinst du, da kommt noch was am Ende irgendwie? Ah, große Auflösung?
Also ich habe ja ganz, ganz schlimme Befürchtungen zur Auflösung. Weil da gab es so ein paar Anspielungen, die darauf hindeuten. Und wenn das jetzt das wirklich ist, dann kann ich verstehen, weil es gibt ja überall sehr gute Kritiken und alle sagen... Die Story ist eigentlich geil, aber am Ende ist es totaler Beschiss. Also am Ende ist es totale Scheiße. Und okay. Ich befürchte, ich weiß, worauf es rausläuft, aber dann würde ich sagen, hey, passt schon. Also selbst wenn das jetzt so wäre, aber das nächste Mal mehr. Und vielleicht spielt es auch nochmal einer oder andere, deswegen will ich auch nichts verraten. Aber
ja, aber jetzt sag einmal, auf der Gruseligkeitsskala, das musst du mir jetzt schon kurz sagen, wenn du sagst, ein oder andere spielt vielleicht, Gruseligkeitsskala, 1 bis 10.
Das kann man so nicht sagen, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Abschnitte. Aber okay. Ich sag mal,
was ist denn mit Jumpscares? Gibt es Jumpscares? Ich hasse Jumpscares.
Ja, es gibt ein paar Jumpscares, aber also am Anfang dachte ich mehr als mir lieb ist, weil es gab mal eine so eine Sequenz, da setzen sie mal innerhalb von einer halben Stunde zwei, drei ein und dachte, geht das jetzt so weiter? Nein, geht's nicht. Und wie gesagt, was ist das Gruseligste, 1 oder 10?
10 ist so gruselig, dass du das nicht spielen kannst.
Also das geht nie über eine 6 oder 7 hinweg.
Oh, ist aber trotzdem viel. Ei, 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 ei. Aber ich habe Last of Us gespielt, 1 und 2, es ist auch gruselig. Eigentlich könnte ich es mir schon
ich zutrauen. Fand Last of Us teilweise mega gruselig. Also mal Last of Us hat locker eine 8 wahrscheinlich.
Mhm. Und das 2 hast du noch gar nicht gespielt, was ich immer noch frevelhaft finde. Aber ja, das ist nochmal eine Nummer härter teilweise. Also ich könnte es mir schon zutrauen.
Vor allem mit Kopfhörer, ach, gell?
Ja, ich weiß nicht, ob du es machst. Mockst da keine Vampire nicht, gell? Und es fängt
halt. Aber die Welt ist so. Das hat mich in den ersten 15 Minuten so abgeholt, dieses Game. Ja, aber wenn man hier da ankommt. Wahnsinnig gut.
Und sehr geil. Was, Philipp? Da war da noch eine Frage.
Der Philipp, glaube ich, hat noch was eingeworfen. Ich
sag aber Vampire halt, ne?
Vampire. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Vielleicht, wenn es mal im Sale hergeht, Christian, dann könnte ich es mir wahrscheinlich echt mal anschauen. Ja. Einfach, um auch eine Meinung dazu zu haben, nachdem ich jetzt, bisher, ich habe es ja nur gesehen, die ersten 15 Minuten, und fand es da einfach echt, habe ich gesagt, eigentlich würde ich es direkt gleich gerne weiterspielen.
Für einen Nicht-Fan würde ich auch jetzt nicht den Vollpreis zahlen oder empfehlen. Mhm. Aber und auch, also grafisch ist es nicht PS5, durchgängig PS5-Niveau, aber es hat unglaublich schönes Setting. Ja. Wie gesagt, dieses Dorf, und danach kommst du auch noch in so. Also wie gesagt, das Schloss ist so toll, und du kommst danach noch in so ein verlassenes Stronghold hier, so ein
Fest. Das habe ich ja gelesen. Gerade die Settings sind mir fast oft wichtiger. Also wenn ich dann einfach da so eine, was ich halt total geil finde jetzt auch bei diesem Dorf, das kannst du auch noch mal kurz sagen, wenn ich so ein Dorf sehe, dann sehe ich das, am Anfang ja von oben so ein bisschen. Dann finde ich es halt geil, wenn man dann wirklich da dann auch unterwegs ist, wenn dann das Spiel nicht faked und du eigentlich ganz woanders unterwegs bist, wenn du dann wirklich dort bist, sondern wenn du dann wirklich dieses Dorf, das du da siehst, wenn du da später unterwegs bist. Das ist dieser Effekt wie bei Uncharted zum Beispiel oder bei Last of Us ja auch, wo du oft den Blick über die Landschaft hast und dann so irgendein Wahrzeichen erkennst und dann den Weg dahin findest. Sowas finde ich cool.
Ja, es ist hier schon sehr viel linearer. Das ist das Resident Evil typische. So, du musst, keine Ahnung, den Diamantenschlüssel finden, um den an der Diamantentür zu benutzen. Hier sind es halt so Schlüssel, die du zusammensetzen musst, dann die werden immer komplexer und dann kommst du von einem Gebiet zum anderen. Aber naja, wie gesagt.
Gaming halt, das ist halt Game-Logik dann am Ende.
Und also ich würde es dir schon mal empfehlen, weil selbst der gruseligste Abschnitt, den ich hatte, es bleibt halt auch nicht bei Vampiren, gell? Also das, nicht, dass du jetzt meinst, du musst dich die ganze Zeit mit Vampiren
ärgern. Das ist schon mal eine gute Info.
Es gibt dann eben das zweite Level, da geht es dann um so Puppen und so mysteriöse Geisterpuppen, und da bist du dann auch in dem Haus, wo sie dir alle Waffen wegnehmen, und das ist dann schon richtig geil gemacht und super super gruselig, und auch gibt dann so ein paar weirde Momente, wo du dir denkst, echt, das ist schon hammergeil, und wenn es mehr in diese Richtung wird oder noch gruseliger wird, dann muss ich vielleicht doch wieder tagsüber spielen. Aber ist danach nicht mehr. Danach kommt wieder ein Actionfest und alles gut. Also macht schön gleich das alles.
Das ist geil. Aber da warten wir auf jeden Fall nächstes Mal von dir das Fazit. Ich hoffe, du hast es dann durch.
Auf jeden Fall habe ich es bis
dahin. Auch ob dich das Ende genauso wenig abgeholt hat wie den Rest der toxischen Gamerschaft.
Genau. Schauen wir mal.
So, Christian, bevor wir jetzt über ein Spiel sprechen, das wir beide gespielt haben, würde ich gern kurz einen Schwenk machen, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass bei einem Game, das ich das letzte Woche rauskam und ich hab's angespielt, der Philipp auch was zu sagen kann. Und zwar zu Biomutant, Philipp.
Kann ich ein bisschen was zu sagen? Ich hab's nur extra nicht rein, weil du bist da quasi der Haupttester.
Ich bin da der Haupttester, ja. Du
hast mehr gespielt als ich.
Ja, genau, Biomutant. Ich glaube, viele von uns hatten es bereits auf der Uhr. Das wurde irgendwann mal auf einer E3 oder was auf einer Gamescom vorgestellt. Vor Jahren schon, 3 Jahren oder so. Und es wirkte da schon mega geil. Es war halt so vom Setting her mal wieder eine apokalyptische Welt. Allerdings hatte das diesen netten Touch, dass da eigentlich keine Menschheit mehr vorhanden war, sondern dass die Welt besiedelt war von mutierten Tierlebewesen, wo es mal sein kann, dass so ein Tier aussieht am Kopf wie ein Waschbär, dann aber eine Kralle hat von einem Leguan und einen Schwanz von einem Elefanten. Keine Ahnung. Schwanz vom Elefanten ist jetzt echt seltsam, ne? Rüssel vom Elefanten vielleicht eher. Auf jeden Fall sehr seltsame Kreaturen bevölkern eine knallbunte, apokalyptische Welt und müssen dort Open-World-mäßig irgendwelche Abenteuer erleben. Das war so die Grundprämisse. Und Philipp, du hattest das auch schon jetzt immer so ein bisschen auf dem Radar, oder? Weil du gesagt hast, das ist mal was anders, das sieht mal anders aus, das könnte mal irgendwie wieder was Neues sein.
Hat mir gut gefallen, sowohl dieser komische Piraten-Hoden-Waschbär-Ding, Sir Francis, der da in der Gegend rumläuft, in den Trailern immer, als auch so das Setting und nicht immer der gleiche Scheiß und so weiter. Und die Gegner sahen ja in den Trailern und so auch immer ganz fantasievoll und cool aus.
Genau, sehr abgedrehte, halt große Bosse und auch die Waffen waren sehr witzig, also auch so verschiedenste interessante Waffen, wo man auch schon gesehen hat, die kann man irgendwie aufrüsten, die kann man irgendwie pimpen, da gibt es verschiedene Modi dann. Spannend, spannend. Und dann war es so, dass eine Zeit lang sehr ruhig wurde um das Game. Dann wurde schon als Vaporware auch ein bisschen verschrien, so das kommt ja eh nie raus, jetzt kommt der nächste Trailer, passiert da überhaupt noch was? Ich weiß nicht, sogar gab es irgendeinen Studiowechsel zwischendrin, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut.
Der Publisher hat, glaube ich, gewechselt, aber da war es einfach sehr still. Also die haben lange nichts gezeigt und nichts mehr dazu gesagt.
Weil du sagst, der Publisher hat gewechselt, man muss nämlich sagen, und das sollte jetzt auch meine Kritik, die ich jetzt gleich bringe, die wird die ein bisschen schmälern. Man muss nämlich schon sagen, dass Biomutant von einem Studio ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, das sind nicht mehr als 50 Leute, die in diesem Studio arbeiten. Richtig. Der Publisher ist THQ Nordic, aber das Studio, dieses Experiment 101 aus Schweden, das ist halt wirklich so ein Mini-Ding. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die jetzt wirklich am Ende haben, aber ich habe geschaut auf LinkedIn, dass die irgendwie zwischen 15 und 50 Mitarbeiter haben.
Das ist keine
wirklich.
Nee.
Also eigentlich firmiert sogar, also viele sagen sogar vom Game her und wie es gemacht ist und wie die da gearbeitet haben, ist es ein Indie-Game, es hatte halt nur jetzt einen großen Publisher. Und wurde auch jetzt promomäßig ganz schön, da wurde schon ordentlich aufgefahren. Also jetzt gerade zum Release, das ja letzte Woche Dienstag war, das war schon überall zu sehen. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo TV-Werbung mal kurz gesehen, auf Sky oder so. Und es gab Plakate und sonstiges. Also das wurde jetzt richtig promoted. Und man hat da halt jetzt schon versprochen, jetzt kommt hier so ein Open-World-Kracher, auf den alle lange gewartet haben. Auch mit ganz coolen, lustigerweise einigen Reviews hier schon vorneweg, wo wir auch gesagt haben, wie kann das eigentlich sein? Weil eigentlich gibt es ein Embargo, aber es gab dann Reviews vorneweg. War spannend und die waren alle sehr gut. Beziehungsweise das eine Review, das wir auch da, was ich euch gezeigt habe, war irgendwie auch so ein hohes 80er-Rating. Wo wir gesagt haben, okay, muss man haben. Habe ich auch gesagt, okay, jetzt kann ich es auch mal vorbestellen. Ich werde es zum Release dann auch spielen. Und werde versuchen, zu Geekson dann was zu erzählen. Und du hast das, ist es bei dir im Game Pass, Philipp, oder hast du es dir gekauft dann auch?
Ich habe es gekauft.
Du hast es gekauft.
Ich habe es gekauft.
Genau, ich habe es auch gekauft. Vollpreis 60 Euro, ne? Weil es ist halt ganz klar, das haben sie auch selber gesagt, es ist weiterhin ein PS4-Game. Also es hat keinerlei Unterstützung, oder halt ein Xbox, normales Xbox-Spiel, es hat keinerlei Unterstützung von Next-Gen. Also weder Controller noch irgendwie poliertere Grafik oder so, sondern es ist halt einfach ein Current-Gen-Game für Xbox.
Das jetzt zumindest bei mir tatsächlich keiner der Kritikpunkte an dem Spiel wäre.
Nee, bei mir eigentlich auch nicht. Ich muss allerdings sagen, das finde ich schon, was man allgemein technisch halt feststellt. Da können wir vielleicht bei einem Punkt gleich mal einsteigen. Technisch bei dem Game, es hat einfach Probleme mit dem Thema Texturen laden. Das ist mir schon aufgefallen, gerade auch in die Entfernung oder wenn du in ein neues Gebiet kommst, bis die Texturen reinladen, bis die einploppen. Du hast aufploppende Texturen, sowas sieht man. Ich glaube aber, sowas wird auch über die Zeit einfach gepatcht werden. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das kann ich tatsächlich auf der Xbox Series X nicht bestätigen.
Okay, gab es aber, also ich habe es gelesen, ist sogar auf dem PC so.
Zumindest nicht so krass, dass es mir jetzt störend aufgefallen wäre.
Ich habe es danach auch gelesen. Ja, ich habe es davor gelesen und habe dann drauf geachtet. Vielleicht war das der Unterschied.
Aber ich
habe
darauf geachtet und ich habe es nur erfahren, weil ich es gelesen habe. Sonst wäre es mir nicht
aufgefallen. Ja, es ist jetzt beim Spielen auch nicht störend. Ich glaube, wenn man es halt jetzt vorher weiß und jetzt wisst ihr es auch von uns, wird es euch wahrscheinlich auffallen. Sie haben das, also es kam auf Windows, PlayStation 4, Xbox One eben raus. Natürlich auch kompatibel mit PS5 und Series X. Ja, dann erzähle ich doch mal. Ich habe echt insgesamt bisher 7 Stunden gespielt, glaube ich. 7 oder 8 Stunden. Das würde jetzt erstmal darauf hindeuten, dass mir das Spiel ganz gut gefallen hat, oder? Oder ist es für euch, weil so ein Open-World-Spiel, ja, da bin ich auf jeden Fall in der Open-World angekommen. Da bin ich auch eine Zeit unterwegs. Ich sag mal kurz, wie es so losgeht. Also man startet in das Spiel und man hat so eine typische, eigentlich würde ich sagen, eine ganz art typische Open-World-Einstiegsszene. Man hat eine Art Tutorial. wird dann irgendwann in die Open World geschmissen. Da gibt es eine ganz große Map, die vor einem liegt, die natürlich noch komplett vernebelt ist und man nur in ein, zwei Gebiete, das sieht man schon ein bisschen mehr rein und arbeitet sich dann halt in dieser Welt fort. Besonders in der Welt ist, die Welt im Zentrum befindet sich so ein Baum des Lebens, glaube ich, wird er genannt, Tree of Life. Und der ist bedroht, und zwar ist der bedroht von vier großen Monstern, die versuchen, diesen Baum zu zerstören und dadurch die Welt zu zerstören.
Die Wurzeln sitzen.
Genau, das ist ganz witzig, das ist eben im Zentrum und dann gehen da die vier Wurzeln auf der Karte in vier Richtungen und dort finden sich dann auch diese vier großen Zeitenfresser-Monster, die man eben entweder besiegen kann oder man aber auch sagen kann, ich besiege sie nicht. Also es gibt da, glaube ich, mehrere Optionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil da kommen wir gleich zum nächsten Krux. Diese Welt ist bevölkert von verschiedenen Tribes, die verschiedene Glaubensrichtungen auch haben und verschieden aussehen. Und manche sind so ein bisschen so indisch angehaucht, andere sind dann eher so technisch angehaucht mit so Roboter-Rüstungen und sonstigen. Also verschiedene Tribes letztendlich. Und gerade am Anfang musst du eben entscheiden zwischen zwei verschiedenen Tribes, für welchen Tribe du jetzt ins Rennen gehen willst, Gebiete erobern möchtest, also auch so Outposts dann im Prinzip von anderen Tribes einnehmen, um dann am Ende auch dieses Gebiet deinem Tribe halt unterzuordnen. Hast du so weit gespielt, Philipp, dass du auch wirklich dann Gebiete eingenommen hast und so?
Gebiete eingenommen habe ich noch nicht, das wäre jetzt meine nächste Aufgabe oder mein nächstes Ding, das ich mal mache.
Okay. Genau, also dann habe ich eben weitergespielt. Ich fand es dann auch sehr gefällig. Also ich fand es sowohl von der Steuerung, vom ganzen Gameplay her cool, immer wieder so in Scharmützel reinzukommen auf dem Weg, so von einem Punkt zum nächsten Punkt. Dann gibt es überhaupt feine Mechaniken, was dann natürlich sehr schnell augenscheinlich wurde. Das Spiel ist enorm überladen. Also es gibt ein Crafting-System, ein mehrstufiges Crafting-System mit einem total überladenen Menü. Es gibt natürlich eine Art Hochleveling deines Charakters. Und zwar levelst du nicht nur mit einer Währung hoch, sondern mit drei verschiedenen Währungen kannst du drei verschiedene Fähigkeitsbäume im Prinzip von deinem Charakter hochleveln. Auch mit irgendwo mit fünf oder sechs Klicks im Menü versteckt, dass du dann dorthin kommst, damit du dort diese Währung einsetzt, um genau diese neue Fähigkeit zu bekommen. Blabla.
Die Kampffähigkeiten, wie du die dann hier, ja, wenn du das jetzt so und so und dann drückst du hier und dann da. Puh, also bis ich mir das alles mal merken kann. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast länger gespielt, aber bei mir arteten die Kämpfe dann immer relativ schnell in ziemlich viel Button-Mashing aus.
Hauptkritikpunkt eigentlich bei dem Ganzen dann. Also wenn du dann mehrere Stunden auch spielst, dann ist es ja so, dass du vieles hochlevelst und auch viele neue Moves bekommst. Also drücke Viereck, Kreis und R1, um den und den Move auszuführen. Sowas ist ja richtig geil, wenn es auch einen Effekt hat. Aber, und da bin ich auch, wie du schon sagst, mir ist aufgefallen, eigentlich ist es in jedem Kampf okay, einfach irgendwie draufzuhalten, irgendwie wild Button-Mashing am Ende zu betreiben, wie du schon sagst. Und du kommst damit durch. Du kommst einfach damit durch. Ich habe das Spiel auf Medium gespielt. Ich habe es auf High gestellt. Und es ist zu einfach. Es ist schlichtweg zu einfach. Du kannst wenn du am Anfang ein bisschen darauf achtest, dass du relativ schnell bestimmte Sachen hochlevelst, bist du eigentlich schon fast unbesiegbar. Mega krass. Das ist, da stimmt Balancing in meinen Augen gar nicht. Und langweilt dann auch über die Zeit. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann Outposts eingenommen, ich habe dann auch für den ersten Tribe so ein ganzes Gebiet erobert und habe am Ende, nach den 6-7 Stunden, einen der vier großen Bosse besiegt. So, und da kommt der nächste Downer. Christian, das ist natürlich für dich spannend, so ein Boss, ne? So ein Bossfight, wie stellt man sich denn vor? Der sollte schon ein bisschen fordernd sein und der sollte auch ein bisschen vielleicht sich von den anderen Kämpfen, die es bisher so gab, unterscheiden, möglicherweise im Schwierigkeitsgrad, aber auch in dem, was du da tun musst.
Naja. Ja, gerade bei so einem Spiel, das ich irgendwie mit Zelda vergleichen will, oder?
Richtig. Das war übrigens sehr ähnlich, weil du Zelda gerade sagst, dieses, du musst vier große Bosse besiegen, das erinnert so schon sehr stark auch an Breath of the Wild, ne? Weil genau da ist es dasselbe Prinzip. Du musst in vier verschiedenen Biomen unterwegs sein und vier große Bosse besiegen. Das Gleiche hast du hier. Du hast verschiedene Biome und du hast vier verschiedene große Bosse. Und die musst du halt in dem Fall besiegen. Ja, und dann komme ich zu dem ersten Boss Ich habe gedacht, den spielst du jetzt mal, der wirst schon sterben. Ich war ja von einem anderen Spiel, über das wir dann auch noch reden, etwas geprägt schon, wie so ein Bossfight gern mal aussehen kann. Dann bin ich da halt einfach durchspaziert. Also der Bossfight, der Boss hatte jetzt nicht mehrere Phasen beispielsweise, der hatte einfach nur eine Phase, der hatte einen Lebensbalken letztendlich. Und in diesem einen Balken hat er sich aber verschieden verhalten, sage ich jetzt mal. Ne? Es war
so ein Standard.
Ich habe es so fast, ja, so ein Standardding und gleichzeitig. Ich konnte halt einfach easy ausweichen, habe auf den eingerotzt und irgendwann ist der Boss halt einfach umgefallen und war hin. Ich hatte keine Herausforderung dabei, ich hatte kein cooles Gefühl so, boah, ich habe einen Boss besiegt, sondern der war total, wie sagt man, so antiklimatisch. Also du hattest nicht das Thema, dass du jetzt zum Boss kommst und jetzt ist wirklich alles anders, sondern hatte ich den Boss besiegt und danach hatte ich das Gefühl, so, jetzt gehe ich zu den nächsten Gegnern und kloppe die nieder. Und seitdem habe ich nicht mehr gespielt und ich bin leider auch an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich werde es wahrscheinlich auch nicht weiterspielen. Ich habe jetzt genug gesehen davon. Ich weiß genau, in welche Richtung das Spiel jetzt geht. Ich werde weiter irgendwelches Zeug hochleveln, weitere irgendwelche unnötigen Skills bekommen, die ich alle nicht brauche, weil ich mit den Standard-Skills jeden Gegner, bisher zumindest, auf hoher Schwierigkeit einfach besiegen kann.
Ich kann dich so richtig nachempfinden. Das ist mein Gefühl nach 10 Stunden eher Immortals Phoenix Rising. So habe ich
mich genau leider noch nicht angespielt habe, aber wenn das da auch so ist, dann brauche ich es ja gar nicht probieren.
Also, da hatte ich anscheinend die ersten 10 Stunden mehr Spaß als wie du bei Biomutant. Also weil da
naja, lustigerweise
vieles
besser. Ja, genau. Ich habe es ein bisschen auch für die Geekzone gemacht, dass ich weitergespielt habe. Ich wollte auf jeden Fall bis zum einen Boss spielen, weil dann habe ich mir gedacht, wenn ich den Zyklus hier einmal durch habe, dass ich ein komplettes Gebiet eingenommen habe und dass ich den Boss besiegt habe. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass es jetzt noch dreimal genau so läuft. Ohne große Überraschungen.
Ich würde noch kurz zwei andere Kritikpunkte anfügen wollen. Also positiv, was mir bisher eigentlich ganz gut gefällt, sie versuchen echt mal eine nette Geschichte zu erzählen. Ja? Was ich nicht mag, ist, wie sie das tun.
Oh.
Das große Problem ist, das gab es schon mal ein Spiel, das das gemacht hat. Mir fällt es nicht mehr ein, welches das war. Und das habe ich dafür gehasst, dieses Spiel. Die Charaktere sprechen irgend so ein pseudo-englisches Kauderwelsch.
Kauderwelsch, ja.
Und das hörst du dir eine Weile an und dann kommt ein Erzähler und erzählt dir, was diese Person gerade gesagt hat. Das ist so eine kolossale Zeitverschwendung.
Wahnsinn. Also Philipp, danke. Ich hätte ihn ja fast vergessen. Das ist ja der größte Kritikpunkt am ganzen Spiel.
Das ist so schrecklich.
Ich schon oft auch gehört,
Auch die Gegenstände, die haben so bescheuerte Fantasienamen. Das ist nicht das Gewehr oder sonst irgendwas, sondern es hat irgendein Wurzelprumpf-Scheißnamen.
Ja.
Und das nervt. Aber ich meine, wobei ich muss jetzt sagen, dieser Sprecher, dieser Erzähler, hat eigentlich echt eine gute Stimme. Der klingt gut. Ich höre dem eigentlich gerne zu.
Der Mechanismus ist im Arsch. Der Mechanismus
ist die letzte Kacke.
Also wisst ihr was, das habe ich am Anfang habe ich ja eingeleitet damit, wir sprechen hier von einem maximal 50-Mann-Studio und am Ende ist das hier, da hat man gespart, also da hat man natürlich auch bei den Sprechern gespart. Es ist wirklich so, dass jeder Charakter...
Das passt aber insofern nicht, weil es ist ja alles vertont.
Ja, und es nervt so, jeder Charakter in dieser Scheißwelt...
Vertont.
Ja, jeder Charakter in dieser Scheißwelt spricht dieses Kauderwelsch. Das bedeutet übersetzt, der sagt was, das du nicht abbrechen kannst. Und genau, dann kommt dieser Sprecher und übersetzt dir das halt so zusammengefasst. Was cool gemacht ist, was eigentlich auch echt gut gemacht ist. Ich spiele es auf Englisch, ich finde den englischen Sprecher und wie er das so erzählt, der sagt gerade dies und jenes, finde ich echt gut. Aber es nervt so. Ich hätte gerne einfach entweder nur den Sprecher. Eigentlich hätte ich gern nur den Sprecher, ganz ehrlich. Weil wenn sie die Kohle nicht haben, dass sie jeden einzelnen Charakter wirklich mit eigener Stimme und eigenem Sound vertonen, dann hätte ich gern nur den Sprecher. Und das nervt richtig. Christian, da würdest du, glaube ich, eingehen, wenn du das spielst, weil du die ganze Zeit eigentlich skip, ich will hören, was da los ist, okay, passt schon.
Ja, vor allem, das ist insofern doppelt doof, weil der Erzähler das eigentlich echt charmant rüberbringt.
Ja. Ich habe übrigens noch ein...
So ein bisschen augenzwinkernd und kommentiert es dann auch mal ein bisschen launig, was der gerade erzählt hat und so weiter. Also insofern ist alles eigentlich gut, aber es ist einfach, du hast keinen Bock zuzuhören, weil du vorher immer dieses
Unglaublich. Und ich würde an dem Punkt jetzt auch wirklich schon echt den Cut machen. Wäre interessant. Wirst du es nur weiterspielen, Philipp? Meinst du, du hast nächstes Mal noch mehr Meinung zu oder eher nicht mehr?
Weiß ich noch nicht. Also ich möchte okay. eigentlich schon mal, es hat viele Komponenten, die mir gefallen, muss ich sagen. Ja. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie sich die Masse des Kauderwelsch-Gelabers, wie viel Masse das einnimmt im Laufe des Spiels.
Ja, ja.
Ich habe gehört,
man also ich kann muss sagen,
die Länge ja. von diesem Kauderwelsch einstellen, dass man die kürzer machen kann, dass die nicht so lange Kauderwelsch reden.
Nein, aber es gibt einen Trick, du kannst Untertitel einstellen und dann kannst du schneller skippen. Weil dann kannst du auch den Sprecher skippen.
Das ist aber insofern schade, weil du dann den Sprecher nicht hörst. Ich mag den Sprecher eigentlich. Ja, ich mag das, was der Sprecher erzählt. Ich mag das, wie er das erzählt.
Ne? Ja. Es ist leider wirklich, wirklich tragisch, dass der Sprecher an sich so gut ist und dass das Spiel an der Stelle auch die Story auch schön erzählt, aber es macht es kaputt mit diesem komischen Kauderwelsch und diesem unfertigen Gefühl oder wo du das Gefühl hast, ja, die haben die halt nicht vertont und jetzt musst du dir das trotzdem anhören und du kannst es nicht skippen. Vielleicht kommt da noch mal ein Patch. Vielleicht machen sie da was. Ja, ich weiß es nicht.
Ja, angeblich quasi sogar so eine halb durchdachte eigene Sprache ist, was die sprechen.
Also ernsthaft?
Angeblich macht das sogar Sinn, was die, also du könntest das quasi übersetzen, wenn du wolltest. Habe ich zumindest in zwei, drei so Artikeln jetzt gelesen, dass das eigentlich wirklich so eine nicht ganz zu Ende gedacht, also nicht so wie bei anderen Science-Fiction-Geschichten, so wirklich super konsequent, aber so grob eine eigene Sprache ist, was die sprechen.
Heißt aber dann vielleicht übersetzt, dass sie da das Geld in die falsche Richtung investiert
haben. Irgendjemand für eine total coole Idee. Ja.
Ja.
Das war wahrscheinlich der gleiche, der sich überlegt hat, dass das Scharfschützengewehr nicht Scharfschützengewehr, sondern Hüllebrütz heißt.
Genau, und das Problem mit diesen Waffennamen, weil du es vorher auch schon gesagt hast, ist wirklich, dass ich immer nicht mehr weiß, welche habe ich denn jetzt? Und ach, Waffencrafting brauchen wir jetzt auch nicht was zu sagen, das könnt ihr euch jetzt sicher vorstellen. Alles genauso kleinteilig wie irgendwie leveln und Punkte vergeben, ist das Waffencrafting. Alter Schwede, auch unglaublich nervig.
Crafting ist ja bei mir manchmal so ein Brechmittel, deswegen.
Ja, und da macht es auch so wenig Effekt. Das ist das Nächste. Ich kann halt mit meiner Waffe, ich kann halt immer noch mit meiner Standardpistole jeden Gegner umnieten. Muss mich nur schnell bewegen und schnell rumhüpfen und irgendwann fallen sie schon alle. Ja. Eieiei.
Ist schade. Ich sehe in dem Spiel so viel Potenzial, das irgendwie verschenkt wurde, ne?
Ja. Und ich habe so das Gefühl, die Reviews, die richtig gut sind, jetzt nehmen wir mal alle Reviews raus, die vielleicht eher Promotion sind als echte Reviews, habe ich immer das Gefühl, als hätten die Spiel nicht so lange gespielt. Weil ich hatte schon in den ersten Stunden um einiges mehr Spaß, bis sich das so eingeschliffen hat und mich irgendwann nur noch genervt hat.
Ich habe tatsächlich dieses Kauderwelsch hat mich schon nach dem zweiten genervt, der Kauderwelsch.
Das stimmt, ja. Da habe ich dann übrigens gegoogelt, was man machen kann und habe dann eben nur gesehen, okay, du kannst Untertitel einstellen, dann kannst du schneller lesen, als Kauderwelsch und Sprecher durch sind und du kannst einfach weiterklicken.
Ja.
Nee, also du kannst das komplette skippen, das geht, aber du kannst jetzt nicht den Kauderwelsch skippen, damit der Sprecher kommt.
Richtig, das war es total. Also das ist wirklich, das ist echt traurig, weil das wirklich schön ist und der die auch launig erzählt, die Geschichte und sie nette Ideen hatten und so weiter und so fort, ja. Aber also wäre das nicht, hätten sie sich da was anderes überlegt, hätte ich gesagt, okay, das hat einen gewissen ungeschliffenen Indie-Charme. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, aber das Spiel hat durchaus Charme, so wie es ist. Aber mit dem, es nervt mich zu sehr, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wirklich lange zumindest weiterspielen, nicht so hoch ist. Vielleicht noch zum ersten
Ende. Ich verstehe dich da so und ich habe es am Anfang auch gar nicht so geglaubt, dass ich mir das jetzt wirklich immer anhören muss.
Ja, ich bin auch immer so, jetzt kommt wieder ein Dialog und ich habe am Ende meiner ungefähr 2 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, ich habe dann am Ende tatsächlich auch immer öfter Dialoge geskippt und mir nicht angehört.
Ja, leider. Und dann verliert sich halt das Spiel. Ne? Dann ist es irgendwann, ja. Und da kann man auch noch was zu sagen, viele schreiben, da muss man das Spiel auch verteidigen, finde ich jetzt, viele schreiben, dass es komplett verbuggt ist oder dass es komplett unfertig ist bezüglich Bugs. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen.
Hatte ich keinen einzigen.
Nee, also bis auf das, dass manchmal die Performance halt mit den Texturen ein Thema war, aber auch nur, weil ich es wahrscheinlich wusste vorher schon. Bugs habe ich keine. Ich hatte keine Abstürze, ich hatte keine echten Bugs. Nee. Ich
hatte nicht mal einen Clipping-Fehler, insofern.
Nee, das war voll, also robust scheint es zu sein, aber wie gesagt, ich glaube, es kam rüber. Jetzt würde ich sagen, für wen ist das ein Spiel? Wenn es mal im Sale ist und ihr Bock habt auf ein paar Stunden sowas komplett abgefahren anderes mal zu spielen, ja, dann macht's es, aber es ist jetzt echt keine Empfehlung meinerseits. Und Christian, sei froh, dass du es doch nicht gekauft hast, obwohl wir ja alle gehypt haben wegen Samurai und sonstigen Optionen.
Ich war so kurz davor, mich hat es gerettet, dass ich gerade zwei andere Spiele spiele und da keine Zeit für Happen gewartet habe.
Ja, hätte ich vielleicht auch mal tun sollen. Aber gut, ich habe es für die Geekzone gemacht und ich habe euch jetzt hoffentlich gewarnt. Auch wenn es viel Promo gibt und auch wenn es grundsätzlich ganz geil aussieht und es auch viele positive Reviews gibt, die 60% Reviews sind die Reviews, die ich eher unterschreiben würde gerade. Also bei mir wird es wahrscheinlich so 6 von 10 bekommen. 6 von 10 Krötenarmen.
Ich würde es tatsächlich ganz arg aufwerten, wenn sie eine Option bringen, dass du das Kauderwelsch ausschalten kannst und gleich der Sprecher dir die Geschichte erzählt.
Ja, kann sogar sein, ja.
Dann würde ich jetzt wahrscheinlich nochmal weiterspielen. Einfach
obwohl ich es halt, ich finde halt dann, das Balancing müssen sie für mich auch noch ändern, weil es mir halt, mich langweilt es halt einfach. Mich langweilen die Kämpfe. Mich langweilt nach 5-6 Stunden, haben mich die Kämpfe nur noch gelangweilt.
Das ist aber tatsächlich auch was, was du einfach patchen kannst, ne? Wenn du da nochmal
ein paar schon.
Tage QA reinsteckst und Balancing aufmachst.
Ja. Ja, mal sehen, ob da noch was kommt. Wir haben es ja jetzt und vielleicht spielen wir es mal wieder, wenn es dann auch einen, vielleicht gibt es einen Next-Gen-Patch irgendwann mit irgendwie anderen Optionen, dann können wir es ja nochmal probieren.
Genau.
So, Christian, jetzt sind wir zwei noch fällig. Ich glaube, dann sind wir mit dem Gaming heute eh schon so weit durch. Ja. Aber das müssen wir jetzt natürlich ansprechen. Das Spiel, das uns zwei seit der letzten Geekzone wohl am meisten in den Bann gezogen hat, sowohl positiv als auch negativ. Wir haben ja in der letzten Zone schon erzählt, die hatten wir an einem Donnerstag aufgenommen und am Freitag ist dann Returnal auf der PS5 erschienen, das neue Housemarque-Game für die PS5.
Wir haben direkt den Podcast mit dem Download von Returnal beendet, glaube ich. Ne?
So schaut's aus, ja.
Letztes Mal gesagt, genau. Und Gott sei Dank habe ich dich gleich nach dem Podcast angespielt, weil sonst wäre ich gleich mal ernüchtert gewesen.
Christian, fang du doch mal an und fang du mal an, wie ich das Spiel am Anfang abgeholt habe und bis dann irgendwann die Erkenntnis kam, was das eigentlich so für ein Spiel ist.
Ja, genau, also man hat es ja schon viel im Vorfeld gehört, das ist ein Roguelike Bullet Hell Shooter, es ist von Housemarque. Nee, man spricht sie Housemarque, glaube ich, einfach nur. Nicht Housemarque, das denkt man immer, dass man so DJ Housemarque, nein, aber es ist Housemarque.
dann Housemarque.
Was sind es jetzt? Finnen, Norwegen, irgend sowas. Auf jeden Fall eigentlich sehr nette Typen, weil ich habe von denen, da gibt es auch so eine
eigentlich sehr nette Typen, das ist sehr schön. Merkt euch das mal für die Beschreibung des Spiels gleich.
Genau, eigentlich sehr nette Typen, weil die dich aber halt nur leiden sehen wollen. Das ist, glaube ich, schon mal sehr kurz vorweggenommen. aber die ersten Stunden von dem Spiel war glaube ich, das mit Abstand geilste, was ich dieses Jahr erlebt habe. Also
jetzt bin ich gespannt.
Aber dieses Jahr schon, weil es zieht dich in eine unglaublich dichte Atmosphäre rein. Also du bist eine Astronautin, die einem Signal, einem sogenannten, also bei ihr wird es als White Signal gekennzeichnet, dem sie folgt und landet dabei in einer Forbidden Zone, die man sich nicht nähern darf, stürzt dann auf einem Planeten ab und rettet sich aus diesem Wrack. Und fängt dann an, den Planeten zu erforschen. Und du bist halt diese Astronautin und läufst halt dann rum und dauert nicht lange. Dann kommen schon die ersten Alien-Gegner auf dich zu mit einem unglaublich genialen, also die Welt ist optisch schick, jetzt nicht übermäßig genial, PS5-Niveau, das ist nicht von der Welt, aber doch viele andere Sachen, so mit Lichteffekte und Partikeleffekte und halt eben
der Controller-Support natürlich
mit halt dem alles Regen so, dann auch. Wahnsinn, was halt genau, das ist dann so ein Regenbiom da, wo es halt alles so, auch so nass ist und das ist echt alles super dicht und dann findest du ein Audio-Log, das dir dann was eine Geschichte erzählt von der Stimme, die dir sehr bekannt vorkommt und dann findest du auf einmal eine Astronautenleiche, die dir dann näher untersuchst und feststellst, dass die deinen Namen an ihrem Helm trägt, dass das praktisch du bist und weiß überhaupt nicht, was los ist und rennst
dann mal weiter. Christian, da findest du auch deine Waffe, oder? Deine erste. Das ist ja deine eigene dann sozusagen, die du aufnimmst.
Genau, du nimmst dann nämlich, du hast am Anfang noch keine Waffe, du findest dann als erste Waffe bei einer von deinen Leichen eben die Waffe und so zieht sich das so die ersten 2-3 Stunden, würde ich mal, hin, bis du dann halt zuerst mal die Grundausstattung hast. Und dann stirbst du immer wieder mal und dann merkst du nämlich schon, du stirbst und landest dann wieder zurück bei deiner Absturzstelle. Also du erlebst auch den Absturz wieder mit. Du spawnst kurz vor deinem Absturz wieder in deinem Raumschiff, stürzt ab, hast dabei noch irgendwelche komischen Visionen und wachst dann auf und sagst, oh, ich bin wieder hier, was ist los? Und dann findest du halt wieder so ein Audiolog, wo du dir selber was erzählst, sagst, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesagt habe und so. Also das ist unglaublich geil. Und dann läufst du durch diese
super
Welt.
Super Storyline. Und da ganz kurz,
so Hammer.
Ganz kurz, Christian, genau, weil der Tax jetzt nämlich da auch aufwacht. Bei diesen ein, zwei ersten Cycles, bei den ein, zwei ersten Cycles habe ich mir gedacht, so, jetzt braucht der Tax ganz dringend eine PS5.
Absolut.
Das hat sich, dieser Gedanke, diesen Gedanken, Wahnsinn, diesen Gedanken, aber Tax, diesen Gedanken habe ich nach dem dritten oder dann dem vierten Cycle komplett verworfen und gesagt, Tax, du brauchst dieses Spiel, das kannst du dir mal für einen Zehner dann schießen.
Auf YouTube an.
Oder schaust dir auf YouTube an, weil du wirst damit keinen Spaß haben.
Ja. Weil jetzt sie das Potenzial verschossen haben, weil es zu schwierig wird? Oder weil es
ja, jetzt kommst du, Christian. Du kannst auch gerne mal weitermachen. Also weil ich würde jetzt erstmal auch noch, hätte noch so lobend erwähnt, dieses ganze Storybuilding.
Ja, es ist einfach, ich übernehme das und bring's dann mal in die Richtung, wo wir dann etwas umschwenken werden. Bei mir ist es genauso gewesen, dass ich sage, Wahnsinn. Ich habe dann auch gemerkt, nachdem du stirbst, wie gesagt, du startest wieder vom Anfang, und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja, die Welt ist eine andere. Also der erste Raum ist immer noch derselbe, aber auf einmal bin ich in einem anderen Raum. Ah, das ist einfach zufallsmäßig generiert, eben wie die Räume zusammengeschalten sind. Es sind schon Räume, die man wiedererkennt, wenn man es öfter spielt und man wird es
genau,
öfter spielen.
Genau, die Räume sind modelliert, die sind jetzt nicht irgendwie so
zufallsgeneriert. Genau, die Räume sind modelliert, aber wie sie in Reihe geschalten sind, das ist zufallsgeneriert. Und das kann auch mal ganz abstruse Zufälle mit sich bringen. Weil der Christian und ich haben natürlich dann weitergespielt, sind öfter mal gestorben, haben irgendwann auch ein bisschen die Mechanik verstanden von dem Ganzen, wie man dann doch vielleicht noch besser überleben kann. Das war auch mega motivierend, oder Christian? Gerade am Anfang, ich spreche noch gar nicht vom Boss, ich spreche immer noch von normalen Gegnern, bis du verstanden hast, ah okay, ich muss mich echt viel bewegen, ah ich kann auch in eine Tür zurück, dann geht die Tür zu, dann können die Gegner nicht auf mich schießen, aber ich kann kurz hin, dann geht die Tür auf, schieß auf die, geht wieder zurück und so. Also es gibt Optionen, die Gegner zu überlisten und dann auch die Räume zu säubern und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt man dann halt zu einem weiteren, die Räume sind immer mit so Türen auch auf der Map gekennzeichnet. Die Map ist übrigens sehr gut. Also ich fand die echt gut und bin da super klar gekommen mit, weil das oft in so Spielen auch ein Thema ist, wenn es gerade so viele Räume gibt und so, dass man sich noch zurechtfindet. Und dann kam eine Tür, die war rot.
Könnt ihr euch noch an die Map in Control erinnern?
Oh ja, an die können wir uns
nicht so,
also die war alles sehr gut erinnern.
Also die ist nicht so.
Ja, und diese rote Tür, genau, da war es noch so, man musste noch, glaube ich, irgendwann über die Zeit, man findet dann auch einen Schlüssel, einen ganz speziellen Schlüssel, mit der man eben auch diese größere Tür dann öffnen kann und landet dann halt, wie so ein Spiel das halt auch einfach braucht, ich finde, das gehört auch in so ein Spiel rein, landet dann halt früher oder später, nachdem man viele Räume durch ist, öfter mal gestorben ist, viele Items auch aufgesammelt hat, noch nicht wirklich einen Plan hat, welche Items jetzt gut sind und in welcher Kombination sie gut sind, landet man halt bei einem Boss. Und dieser Boss, bei dem hatte ich beim ersten Mal gar keinen Spaß. Weil ich bin da so unvorbereitet reingekommen, der hat drei Waves, glaube ich, hat mich in der ersten Wave einfach mal gekillt. Beim ersten Mal. Und dann fängst du schon langsam an zu grübeln. Ich glaube, Christian, da war es auch noch motivierend, oder? Dann hat man halt überlegt, okay, wie kann ich mich jetzt vorbereiten, dass ich diesen Boss schlagen kann? Ne?
Das bei mir war es ganz schlimm. Ich habe, also du hast ja diesen ersten Cycle, den du, glaube ich, unweigerlich sterben
musst. Genau. Das ist aber gar kein richtiger Boss, oder? Wo du stirbst. Das ist
null. Nein. Ich weiß gar nicht, wo du da stirbst. Dann hast du den zweiten Cycle, wo du dann auch, also es gibt dann so Energiebarrieren und da musst du dann ein Schwert finden. Du hast auch eine Nahkampfwaffe, ein Schwert, so eine Art Laserschwert.
Ja, you're right.
Energieschwert. Und da musst du das dann finden. Und da ist es noch alles sehr, sehr, sehr dicht und atmosphärisch. Und in diesem Run war ich sehr vorsichtig, hatte anscheinend aber auch sehr Glück mit der Anordnung der Räume und der Anordnung der Gegner und was halt alles war. Und habe es in diesem zweiten Cycle schon bis zum Boss geschafft und war dort, weil auch die Anordnung so gut war, und das ist eben der Hauptpunkt, den wir nachher noch besprechen werden, ist dieser Glücksaspekt, und der war so gut, ich hatte unglaublich viel Energie, ich hatte volle Energie, wie ich zum Boss gekommen bin, ich hatte eine gute Waffe am Start, aber halt, das ist kein Spiel, wo du einen Boss beim First Try schaffen kannst, außer du bist halt irgendwie so ein, keine Ahnung, Dauerzocker, Superheld.
Also wir nicht. So genau, unser, wir kriegen das nicht hin. Ich lese immer wieder von First Tries, aber das sind einfach dann, die zocken anders irgendwie.
Kann Leute geben, die das machen.
Aber die Hälfte davon labert eh.
Und es ist auch kein Spiel, das darauf abzielt, dass es halt die 50% der Leute im First Try schaffen, sondern eher so halt die 5%. 2%. Ja. Und ich bin auf jeden Fall nicht darunter und habe den dann aber sogar bis zum dritten Phase geschafft und dann hat er mich verrecken lassen und dann war ich natürlich so motiviert, weil ich mir gedacht habe, boah, zweiter Cycle zum Boss, dritte Phase
ja, geschafft. Ja, geil, oder?
Ja, easy. Geil. Ja, und 10 Cycle später habe ich dann gedacht, was für ein Scheißspiel. Wo will mich dieses Spiel eigentlich nur noch an den Eiern packen? Egal wo. Also ich hatte alles, was ich schon gesagt habe, eine beschissene Anordnung. Also und da ein paar Sachen gab es natürlich schon, weil du warst natürlich da noch in der Lernphase. Es gibt Räume, die solltest du am Anfang tunlichst vermeiden. Das ist diese Containment Rooms, wo du dir denkst, oh toll, da ist ja so eine Sonne drüber. Ach, da ist ja nur so ein Parasit vorne dran, den kann er
abballern. Gelbes Tor sieht schön aus, ja.
Tor, ja, da gehe ich mal rein. Ha, ha, ha. Da kommen halt irgendwie so 8 Gegnerwellen auf dich drauf. Also ich habe es einmal geschafft, dieses Ding zu besiegen, also so einen Raum zu bestehen mittlerweile.
Ich auch ein oder zwei Mal. Da kriegst du halt schon gute Items, gell? Das muss man sagen.
Ja. Du hast halt dann auch, das muss man dazu sagen, es gibt, wenn man Gegner abballert, die lassen so eine Währung fallen, Obolith heißen die. Die kannst du halt einsammeln. Und mit dieser Währung kannst du dann auch was machen. Du kannst dir zum Beispiel dann auch Artefakte craften, die dich halt ein bisschen besser machen. Du kannst dir Items kaufen, wie ein Heil-Item, so ein klassisches. Oder auch so ganz mysteriöse Sachen, die dich halt dann auch einmal respawnen lassen oder wiederbeleben. Alles so Dinge. Und da brauchst du halt vieles von dem Zeug, weil das Zeug ist teuer, um das zu craften. Du musst halt wirklich viele Gegner besiegen und viele Räume reinschauen, um dir halt überhaupt daraus einen Benefit zu machen. Und das heißt natürlich, du musst ein großes Risiko eingehen, um viel davon zu bekommen. Wenn du es nicht machst, bist du deutlich schlechter ausgerüstet, hast deutlich weniger Items, hast deutlich weniger Energie. Kannst halt weitermachen. Also wenn du gut bist, brauchst du es nicht. Wenn du schlecht bist, brauchst du es. Das heißt aber, wenn du schlecht bist, musst du viel erforschen. Wenn du schlecht bist, gehst du schnell drauf.
So und, übel einfach. Und wenn du schlecht bist, da bin ich halt direkt dann auch dabei. Ich habe dann halt irgendwann das so optimiert, dass ich mein Health und alles so hoch gepumpt habe und so gehofft habe, dass ich eine gute Level-Anordnung habe. Früher oder später, Christian, haben wir beide irgendwann den ersten Boss besiegt, was ein absolutes Hochgefühl war.
Absolut, ja.
Absolut. Und dann geht's ja auch gleich weiter. Wie viele solche Biome, sind ja wieder mal Biome, gibt's 5?
Also angeblich gibt es 6.
6 Stück, okay.
Genau, und ich bin im dritten von diesen 6.
Genau, ich bin immer noch im zweiten, weil ich habe direkt danach, dann spielt man natürlich weiter, weil man spielt ja in einem Run, dann kommt man ins nächste Biom, da habe ich auch ein bisschen gezockt, bin ich irgendwann verreckt. Naja, und dann startet halt dann wieder bei seinem Raumschiff. Das bedeutet dann wieder, man muss halt durchs erste Biom durch. Der Boss, den muss man nicht mehr besiegen, das ist schon mal ganz gut. Man muss eigentlich nur zu so einem Portal kommen und dann ins zweite Biom zu reisen. Und ich bin im zweiten Biom selber noch gar nicht bis zum Boss gekommen, ich habe das bisher nur einmal gespielt. Bei mir war es dann eher so, dass mir jetzt das einfach insgesamt zu stressig war. Also für mich war es echt die größte Herausforderung, einfach den ersten Boss zu besiegen, das irgendwie hinzukriegen, wie viel haben wir geschrieben auf Slack und ich mache so und ich habe das Health und so weiter und so fort. Es war toll. Also es war, hat auch Spaß gemacht, dass wir das zusammen sozusagen erlebt haben und uns da immer schreiben konnten. Dann hätte ich vielleicht hätte ich es schon früher aufgegeben, wenn das nicht gewesen wäre. Und du bist jetzt du hast sozusagen den zweiten Boss auch besiegt, was dann relativ gut ging am Ende, oder? Also da bist du relativ gut durchgekommen. Ich habe auch
nur 2-3 Runs gebraucht, was aber natürlich auch bedeutet, du investierst unglaublich viel Zeit, weil ich brauche nicht, also wie du schon gesagt hast, man kann ja relativ schnell dieses Portal finden und in den zweiten Biom rüberreisen. Du findest auch am Anfang von dem Biom dann so ein Upgrade, dass deine Waffen einfach besser werden. Es gibt so ein Weapon Proficiency Level und der muss halt ansteigen, damit die Waffen ein bisschen besser werden. Und die Waffen haben halt auch alles so Perks, die du dann auch dauerhaft freischaltest, dass sie die haben können. Und ja, brauchst du auch. Aber mit meiner normalen Energieleiste brauche ich da gar nicht hingehen, sondern das heißt, ich muss schon im ersten Biom farmen, dass ich überhaupt ein bisschen
farmen und grinden, bis du überhaupt mal sagen kannst, okay, jetzt traue ich mir das nächste Biom zu. Und das kostet einfach so viel Zeit. Wenn du dann aber, dann kannst dir halt trotzdem passieren, wenn du dich ein bisschen blöd anstellst, dass du halt bei einer blöden Konstellation bei nicht so starken Gegner vielleicht sogar einfach verreckst und dann startest halt wieder von vorne. Und bei der Progression muss man sagen, du nimmst halt sehr wenig eigentlich mit über die Cycles, so gut wie gar nichts. So gut und das ist ein bisschen schade, dass das Spiel wird nicht über die Zeit wirklich viel einfacher, sondern es bleibt eigentlich auf dem Schwierigkeitsgrad und du lernst nur mehr dazu und weißt vielleicht mehr zu taktieren. Aber das ist halt wirklich dann das Thema, wo es mir... Ja. Ich fände es geil, allein schon, wie du jetzt wieder erzählt hast vorhin, wie das Spiel so anfängt und alles, da habe ich sofort wieder Bock, es zu spielen, weil es mega gut ist. Und
jetzt, wenn wir so reden, weißt du wieder, ach nee, ich weiß schon, warum ich es gerade...
Und jetzt weiß ich schon wieder, welches Gefühl sich dann einstellt, dass ich dann einfach nur gefrustet bin, wenn ich dann wieder eine Stunde investiert habe und bei, weil ich mich blöd anstelle, bei nicht einmal so starken Gegnern auf einmal verreck.
Ja, eben
da genau. Da muss ich dann einfach kotzen.
Das passiert mir eigentlich momentan auch am häufigsten, dass ich dann eigentlich mich selbst überschätze, dann gehe ich in den Raum rein und dann sind ein Haufen Gegner und dann ist es doch schneller vorbei. Aber meistens ist es doch Pech, weil es dann doch so ein kleiner Miniboss ist, der dann spawnt.
Ja. Scheiße. Der Zufallsmodus, der Zufallsmodus muss man wirklich sagen, der ist einfach zu krass.
Genau.
Also bei mir ist das schon passiert, das habe ich dir, glaube ich, geschickt, auch Christian, bei mir ist schon passiert, dass der erste Raum nach dem Startraum, dass es dort schon zum Boss ging. Obwohl das eigentlich sonst immer ein langer Weg ist. Ich konnte dann aber eigentlich...
Schlüssel hast, um da reinzukommen, den behältst du zum Beispiel ja dauerhaft. Also den musst du zum Beispiel nicht nochmal neu suchen in dem Biom, sondern kannst dann direkt hin zu dem Boss. Ja.
Aber ich brauche dann nicht als erstes zum Boss gehen, sondern ich musste ja trotzdem ins Level, um überhaupt mal genug Health und so weiter zu haben, um mir den Level und dem Boss zuzutrauen und bin halt dann wieder mal da irgendwo verreckt.
Im zweiten Biom ist es ähnlich. Wenn du einmal beim Boss warst, und also ich war beim Boss das erste Mal und habe dann auch gemerkt, ihr habt gleich das Gefühl gehabt, der geht. Also der hat auch drei Phasen, die sind alle krass und da schwirrt alles voll und es ist nur mit Kugeln
und. Artikeleffekte und so, das ist schon wahnsinnig geil auch gemacht. Das ist schon Next Gen, auch einfach von
gar keine Zeit,
was da passiert.
Darüber zu freuen, weil du bist nur am Ausweichen.
Genau, das ist das Problem.
Ich habe halt gedacht, okay, der würde gehen, also den schafft man. Und dann habe ich es halt wieder dann ist es halt so, du hast dann auch relativ nah, also zwei, drei große Räume musst du halt durch und dann gibt es ein Portal. Das beamt dich direkt hoch auf den Berg, wo der Boss ist und dann bist du dann gleich beim Boss.
Ja, das ist geil. Aber
wenn du da halt beim ersten Biom zum Portal durchgehst, dass du ins zweite landest und dort zu dem Portal kommst, dass du zum Boss landest, dann bist du halt einfach meiner Meinung nach underleveled. Und wenn du
underleveled oder du bist der Beste im Ausweichen, den man sich vorstellen kann.
Genau, es gibt Leute, die schaffen das, ja. Ich nicht. Ja, ich brauche halt mehr Health. Ich brauche mindestens ein Heil-Item oder so ein
oder ein Wiederbeleber. Genau, ich bin genauso wie du, Christian, an der Stelle. Du bist sicher noch mal stärker als ich, glaube ich. Ich habe nämlich immer so viel Health gehabt und bin trotzdem noch verreckt. Ich habe es dann irgendwann halt den ersten Boss geschafft. Da war ich halt einfach, hatte ich halt auch Glück wahrscheinlich.
Ja. Und ich habe den
zweiten Boss, jetzt hat sich deine Euphorie wieder gelegt, denke ich, oder?
Nach 3 Jahren. Ich überlege die ganze Zeit, warum gibt es eigentlich kein Gütesiegel für solche Spiele? Oder, naja, Gütesiegel, so eine Kategorisierung, so wie es bei der Ernährung auch irgendwie mal sein soll, bei Lebensmitteln so ABC, so Casual Gamer oder Zeit, wie zeitintensiv das Spiel ist, müsste doch echt so 10 Kriterien
geben. Halt, und dann kann man es musst halt immer Reviews lesen eigentlich. Eigentlich musst
aber dafür ist halt
oder Geekzone hören.
Ja, genau, richtig, ja.
aber
es muss so eine Richtlinie geben, so ein echt so ein Verbraucherschutzlabel, weil ich würde mich ja ärgern, wenn ich dann 70 Tacken für so ein Spiel ausgebe und habe ich tolle Partikeleffekte.
Ja, das ist einfach frustrierend. Genau, das ist der Punkt. Also 70 Euro, klar, Next Gen, ich ärgere mich gar nicht. Für mich ist es immer noch aktuell echt eigentlich das Top-Game des Jahres, obwohl ich so gefrustet bin. Es ist schon absolut krass einfach und allein schon die ersten 3-4 Stunden und es macht schon auch richtig Spaß. Ich bin eher ein bisschen deprimiert, weil ich einfach zu schlecht dafür bin, weil ich glaube nämlich, dass wenn man einfach noch besser ist, dann hat man da schon auch richtig Spaß auch weiterhin. Das ist mein Hauptproblem dabei.
Weißt du, kannst du genau wissen, wie ich mich bei Sekiro gefühlt habe. Ich habe dieses Spiel geliebt und war aber nur deprimiert, dass ich das Ende nie sehen werde, weil ich einfach nicht gut genug bin, um manche Gegner zu schaffen. Weil
das ist hier halt genauso.
Sekiro ist wie bei Returnal, es hat nur so ein Git-Gut und sonst nichts.
Ja. Und gleichzeitig hat es so eine geile Atmo und Story aufgebaut und du willst eigentlich schon wissen, wie das Ganze weitergeht. Ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ich schaue mir das jetzt auf YouTube an, weil ganz irgendwo in meinem Hinterkopf denke ich mir vielleicht doch mal.
Also ich bin schon noch motiviert, vielleicht, weil ich auch vielleicht Resident Evil durch habe, dass ich wieder mehr damit, weil ich mache ja schon brav immer meine Daily Runs. Es gibt dann so Daily
Runs. Ach so, nee, mache ich auch gar nicht.
Die sind ganz nett. Da startest du mit einer ziemlich hochgepowerten Waffe und läufst dann durchs erste Biom, bei mir mittlerweile auch manchmal durchs zweite Biom und ballerst dich dann einfach nur durch Räume in einer gewissen, also eine Zeitbegrenzung gibt es nicht, aber es gibt einen Bonus auf die Zeit. Und auf gewisse Sonderziele gibt es einen Bonus. Du hast halt eine, wie es halt bei diesen Roguelikes auch ist, es ist auch alles in diesem Spiel ist immer so, entweder hast du einen Bonus oder du hast einen Malus. Und manche Sachen gibt's, den kriegst du einen Bonus mit einem fetten Malus dazu oder auch nicht. Alles Zufall und alles Glück. Und diese Daily Challenges, da kannst du dir aber auch eine weitere Währung verdienen. Die heißt Ether. Und die bleibt dir dauerhaft. Also das heißt, wenn du stirbst, ist die nicht weg. Und damit kannst du dir dann auch, aber naja, so richtig viel wert ist ja nicht, weil du kannst am Anfang von dem Run gibt es so ein Alien-Artefakt, da kannst du von diesen Ethern was reinschmeißen und dann kannst du dir Baupläne für Artefakte oder für Items freischalten und sobald du das gemacht hast, können die in deinem Run wieder auftauchen, auch in den Folgeruns auftauchen, aber du behältst diese Sachen auch nicht dauerhaft natürlich, sondern nur für diesen einen Run.
Ja. Das ist das Problem, also wieder bei der Progression, du hast dann auch nicht so viel geiles Zeug dann über die Zeit und das Grinden in den Daily Challenges ist schon cool, aber ist es mir dann jetzt gerade auch irgendwie nicht wert,
wenn ich dann mit... Spiel, weil ich schaffe diese Daily Challenges fast immer und dann hast du wenigstens so ein kleines
Erfolgserlebnis. Ein bisschen Erfolgserlebnis und trotzdem das geile Spiel gespielt, das ja auch ein mega Waffenhandling hat, die Controller Support, ich habe schon gesagt, das ist einfach fett, wie sich das alles anfühlt und wie das aussieht und wie das Laune macht. Ja, vielleicht ist das eine Option, Daily Challenges spielen. Ja, Tax, aber das ist genau der Punkt. Also, was du vielleicht mal machen kannst, Tax, das würde dir wahrscheinlich schon Laune machen. Schau dir das doch mal wirklich auf YouTube mal hochauflösend, schön auf dem TV so an. Weil ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass du spielst. Einfach, weil es dir auch keinen Spaß macht dann am Ende. Aber dass du die einfach mal gibst, so, weiß ich nicht, die erste Stunde mal von dem Game gibst und dir die ganze Atmo dann anschaust, würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Ja, Christian, wir zwei probieren es vielleicht nochmal irgendwann. Wenn du das und das durch hast und ich mal wieder Bock habe, dann probiere ich es auch nochmal.
In der nächsten Geekzone gibt es ein Update, ob wir beide...
Oh ja, genau.
Oder nicht.
Da sagen wir euch, ob wir es getan haben oder ob wir es gelassen haben. Was
du vorhin gesagt hast, ist, dass wir da gemeinsam geschrieben haben, ja, ich habe das und die Waffe und mit diesem Park und
voll.
Das fehlt mir halt jetzt, weil ich bin halt, wie gesagt, jetzt im dritten Biom und kann mich nicht mehr austauschen mit euch. Und das fehlt mir einfach. Ja. Das fehlt mir komplett.
Das wäre für mich natürlich jetzt wieder die Motivation, dass ich das zweite doch noch irgendwie schaffe, dass ich auch ins dritte komme, dass wir wieder labern können. Ne? Aber da müsste ich das zweite erstmal schaffen. Gut, ich habe es erst einmal gespielt, das zweite Biom. Also vielleicht, keine Ahnung. Let's see, wir werden berichten, aber wer eine PS5 hat und Next-Gen erleben will, der sollte sich Returnal vielleicht trotzdem holen, auch wenn es momentan natürlich für 70, 80 Euro ein bisschen viel ist, wenn man eigentlich nach ein paar Stunden sagt, puh, mich schockiert das Spiel mehr, als es mir Spaß macht. Ich sage weiterhin, ich kein rausgeschmissenes Geld, ich fand es mega geil und allein schon, dass wir so viel darüber palavern konnten und fachsimpeln konnten, das war schon wert.
Eben, ich habe auch Vollpreis zum Launch bezahlt, bereue es nicht. Und es haben 50 Euro gesehen, also dafür kann man auf jeden Fall nichts
falsch machen. Ja, und wenn der Fips dann auch mal irgendwann eine PS5 hat, muss er es auch unbedingt probieren.
Ah, ich glaube nicht.
Glaubst du nicht? Nee. Zu stressig?
Ja.
Ja, ich habe auch nicht mehr gemerkt, dass mir Hades Spaß gemacht hat, war nicht der Grund, dass Hades ein Roguelike war, sondern dass Hades
vieles
gemacht hat bei einem Roguelike. Also...
Ja, den Vergleich hast du ja auch schon angeführt, einfach auch, weil so ein Run halt nicht eine halbe Stunde mindestens dauert, sondern halt viel kürzer ist, ne?
Genau.
Ist halt ein Unterschied. Okay, cool. Willst du noch dringend was zu deinem PSP-Spiel? Stimmt es wirklich PSP was sagen oder gehen wir zu den Filmen?
Ich hab's nur da reingeschrieben, ich sag nicht viel dazu, weil es kennt auch keine Sau.
Aber er sagt mal, weil das wir einfach auch ein PSP-Spiel bei uns in der Liste haben, finde ich gerade sehr, sehr kurios.
Ich habe, weil der Fips wollte es ja auch schon mal vor Wochen ansprechen, Sony hat ja angedroht, den PSP und den PS3-Store dicht zu machen. Den PSP-Store, der ist schon zu, sorry, den PS Vita und den PS3-Store dicht zu machen. Und da gab es ja dann einen riesen Shitstorm, ja, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr habt ja Verantwortung, hier Kuratorium von Spielen und sowas, und kann man ja nichts mehr dann runterladen, kann man ja nichts mehr kaufen. Und ich war eigentlich relativ schmerzbefreit, da mir gedacht, ja, ich habe eigentlich alles für die PS Vita, was ich will. Und PS3 auch. In dem Store war ich schon lange nicht mehr, weil der ist eh kacke. Und habe es halt dann dabei gelassen. Dann habe ich aber durch diverseste Kanäle Empfehlungen bekommen, so oh, jetzt noch schnell diese Spiele sichern, bevor sie auf Nimmerwiedersehen nicht mehr zu kaufen sind. Weil es gibt ja eine ganze Reihe von auch so PS1 Classics, die auf der PSP ja super gut und funktioniert haben schon und auf der PS Vita auch natürlich noch besser funktionieren. Und da habe ich einiges gesehen und da bin ich dann drüber gestolpert über dieses Spiel Sweet Fuse, das für die PSP erschienen ist und ein also quasi Vorgänger zu Danganronpa war. Danganronpa ist auch so ein japanisches, also es
Das
ist ja
kenne ich auch nur wegen dir. Danganronpa wäre mir auch so durchgerutscht.
Ist
Kenne ich
ein
immer noch nicht, trotz Christian.
Visual Novel Spiel mit Danganronpa hat speziell so auch so ja Escape Room Anleihen Detektivspiel Geschichten also ich sage mal so es, Danganronpa ist eine ganz andere Geschichte, erzähle ich jetzt auch ganz wenig davon. Und Sweet Fuse hat da echt, glaube ich, so den Grundstein gelegt. Also du spielst Saki Inafune, die Tochter von Kenji Inafune, den Erfinder von Mega Man, also wirklich den Game Designer von Mega
Ja.
Man. Der hat nämlich als Lebenstraum, dass er einen Vergnügungspark eröffnet, der sich nur um Videospiele dreht. Und das macht er auch. Und am Tag der Eröffnung ist seine Nichte halt auch dort. Und dann kommt aber als ein Schwein verkleideter Bösewicht und nimmt das gesamte Management als Geiseln und sagt ja, sagt doch irgendwie, 7 Leute müssen aus dem Publikum 7 Prüfungen machen. Ansonsten würde er in 7 Tagen den gesamten Park in die Luft sprengen, inklusive aller Geiseln. Ja, und du meldest dich natürlich freiwillig, dass du deinen Onkel retten willst und bei diesem Spiel mitzumachen. Die anderen 6 sind Zufallsleute. Und ja, und da bin ich jetzt. Bin jetzt ab Tag 4. In diesem Spiel, das ist ein absoluter Scheißdreck. Das ist so schön. Das ist ein japanisches Spiel, wie es nur im Buche stehen kann. Die Charaktere sind alle so Klischee und toll und super und es macht einen unglaublichen Spaß. Also wer auch so einen abgefahrenen japanischen Scheißstil, ich weiß hier keiner, aber vielleicht hört ja einer zu.
Aber wie großartig du dich darüber freuen kannst.
Das ist dann
Ich kann
quasi
mich
Takeshis Castle? Nee, das ist ja gar nicht japanisch.
Also, Tax, dazu müsstest du dir vorstellen, es hätte Gameplay, aber es hat es nicht. Also, es ist mehr Visual Novel als Game. Ich glaube, du hast ab und zu mal, gibt es sowas, wo du so Sätze nach Schlüsselwörtern durchsuchen musst und den richtigen Schlüsselwort raussuchen musst, um weiterzukommen. Aber da brauchst du nur auf Dreieck drücken, dann sagt sie dir, was sie bei diesen Wörtern denkt. Und also, da was Falsches zu drücken, ist fast unmöglich. Und ansonsten gibt es eigentlich nur Text lesen, weiterdrücken und halt mal dich entscheiden, ob du mit dem mitgehst oder mit einem anderen mitgehst. Ich habe aber auch bis jetzt noch nicht herausgefunden, ob das irgendeine Folge hat, außer dass du auch wie bei den Danganronpa-Spielen gibt es so Affinities, also dass du dich mit Leuten besser verstehst als wie mit anderen. Da gibt es dann so Pluspunkte bei manchen.
Oh
Und das
Mann.
war's. Aber boah, abgefahren.
Aber
Schaut euch an.
spielst du das auf der Vita dann?
Ja, ich spiel's auf der. Ich habe meine Vita ausgegraben dafür wieder und spiel's gerade auf der Vita.
Also du spielst es nicht auf der PSP. Hast du überhaupt noch eine PSP?
Ich habe noch eine PSP, ja, aber ich spiel's auf der Vita.
Okay. Ja, wow. Das so nebenbei dann noch.
Ja, genau. Also eigentlich wirklich mehr nebenbei, ja. Mal so
Das
abends und
für die
dann halt
Liebhaber.
wieder so vorm zu Bett gehen. Und das ist einfach nice.
Herrlich. Also tags wahrscheinlich genauso wenig Empfehlung für dich wie Returnal. Tut mir wirklich leid mit Returnal. Ich hätte es dir gerne empfohlen. Ich hätte es dir auch noch in den ersten ein, zwei Stunden empfohlen, aber dann
Ja,
halt
ich
nicht
war ja
mehr.
schon wegen der Optik skeptisch. Also einfach nur Partikeleffekte und Co. ist es ja auch nicht.
Es
Let's
ist so
see.
krass, wenn du es dann
Wer weiß,
anzockst.
vielleicht kriege ich eine PS5 gebundelt. Also ich kann mir gut vorstellen,
Ja.
dass ich so ein Ramsch-Bundle bekomme für, weiß ich nicht, drei tolle
800
Spiele
Euro.
für 400 Euro mehr oder so.
Let's see, Avatax. Ich würde sagen, wir gehen mal langsam in die Filmsektion, oder, Freunde? Und starten
Können wir
vielleicht
auch
direkt mit
machen.
dem Film, den wir alle gesehen haben. Und da wäre es natürlich jetzt ganz schön. Also wir haben alle vier fast schon zeitgleich oder fast schon zum Release Army of the Dead auf Netflix geschaut, den neuen Zack Snyder-Film, Netflix-exklusiv. Wir haben alle gehofft, das ist jetzt wieder Zack Snyder, wie wir ihn vor Justice League und so weiter kannten und lieben gelernt haben. Ja, Tax, dann fang doch du mal gerne an. Berichte doch mal, was geht's denn da so, was ist denn da so das Grundsetting, und dann kannst du auch gerne schon mal deine Meinung einfließen lassen zu den ersten Dingen.
Ich würde mal sagen, echt so typisches Zombie-Setting, die Dinge sind außer Kontrolle geraten. Und wenn ich anfange, sollte man wirklich am Anfang anfangen, weil ich habe den Trailer, die Promo auf YouTube angeschaut, habe mich riesig drauf gefreut, endlich mal wieder Zombie-Film. Hier auch mit ja echt super netten Schauspielern, Dave Bautista hier auch, und dann dachte ich,
dein Matthias Schweighöfer.
Matthias Schweighöfer. Dachte, wow, jetzt hat er es geschafft hier in die internationale Liga. Und ich würde sagen, auch so die ersten, ich habe es nicht gestoppt, die ersten 10 bis 15 Minuten haben mir richtig Spaß gemacht, weil es ist einer der ersten Filme, der es schafft, die eigentliche Storyline im Trailer oder im Vorspann sozusagen zu erzählen. Ja, also es läuft echt so ein, was war das, Viva Las Vegas Song, und es gibt ja genügend Filme, die so Las Vegas zitieren, von Leaving Las Vegas bis hin zu der legendären Blade Runner Fight-Szene in Las Vegas.
Und Fear and Loathing natürlich auch.
Absolut, so Fear and Loathing, genau. Und irgendwie, also ich war richtig voll dabei. Also der Film startet und im Trailer läuft echt wirklich eine schöne Storyline ab. Ich habe alles verstanden, und man transportiert da sozusagen ohne irgendwie Dialog zu zeigen, eine Art Storyline, wie schlimm und wie schrecklich das sein kann, sich da quasi gegen Zombies zu wehren. Und dann fängt der Film richtig an. Und dann ist
man sieht aber auch gleich, eben weil du sagst, Las Vegas, muss man vielleicht kurz dazu sagen, man sieht halt auch sofort, dass da einfach in Las Vegas halt eine Art Zombokalypse ausbricht,
genau,
die dann eingedämmt wird, und Las Vegas ist irgendwann abgeriegelt, und dann fängt so irgendwie auch der Film an. Und dann kann man ja mal sagen, was es da eigentlich so geht, ne?
Naja, und Las Vegas soll sozusagen geräumt werden in Form einer, was wollen sie machen, eine Atombombe auf Las Vegas losschießen.
Genau, irgendwie in x Tagen oder in 4 Tagen oder so soll eine...
Genau.
4. Juli, was Patriotischeres als dieses Feuer.
Genau,
das war absolut.
Sehr witzig, ja.
Super geile Prämissen, super geile Prämissen. Übrigens, dass wir da kurz den Stopp machen, da hatte ich noch immer auch von Haus aus schon das Gefühl, wie geil ist das Setting Las Vegas. Also einfach wie cool, was kann man sich da alles vorstellen? Da dreht mein Kopf schon durch, was da eigentlich alles passieren könnte. Genau. Und dann geht es so ein bisschen los, und eben diese Bombe soll in 4 Tagen oder was abgeworfen werden, und ja.
Ja, und irgendwie scheint es da doch noch einen Schatz da drin zu geben in Form von Geld oder Dollar. Und jetzt wird dann sozusagen von einem, ich weiß gar nicht, wer ist der Auftraggeber, ein machtvoller, weiß gar nicht, wer der Auftraggeber
ist. So ein typischer Gangster-Machttyp.
Ja, genau. Und dann merkt man schon, aha, dieser Gangster-Machttyp, der hat die Machtschaft mit dem Militär oder mit dem Staat, mit der Regierung, ja, weil das wird dann nur kurz angerissen. Im Hintergrund siehst du da so ranghohe Militärs, dass das anscheinend nur primäre Mission ist, und es wird quasi ein Dreamteam zusammengestellt, was dann sozusagen den Tresor knacken soll und da einbrechen soll. Und da fing es dann schon an, Matthias Schweighöfer, gecastet als Dieter.
Voll witzig, und,
Ich weiß nicht, warum sie ihn da reingecastet haben, weil sie denken, oh, der Film läuft auch auf dem europäischen deutschen Markt.
Natürlich.
Ja, und irgendwie dachte ich schon, die Stimme vom Schweighöfer passt nicht zum Schweighöfer, aber es war ja seine eigene Stimme.
Also, ich finde, der Schweighöfer, der war einfach, das sage ich jetzt schon mal vorneweg, das war eines der größten Highlights in dem Film. Und ich hasse den Schweighöfer, aber ich fand den Charakter so unfassbar geil.
Applaus.
Seine Lines fand ich auch geil und wie er es gespielt hat, war auch super gut.
Ja, er hat das Nervige recht gut rübergebracht, das muss ich auch sagen. Trotzdem, ich konnte ihn nicht so gut integriert in diesem Film sehen. Ich habe immer den Schweighöfer gesehen. Hey, super, du darfst jetzt auch mal in so einem Pseudo-Bau.
Vielleicht, weil du auch andere Filme mit ihm schaust, kann das sein?
Wahrscheinlich.
Genau. Das wird, also, ich war da unverbraucht.
Für mich? Filme, die mit Tiefgang genau
gedreht werden. Nee, ich war da unverbraucht. Also für mich war der da einfach ein sehr passender
Schweighöfer Charakter. War aber für mich nicht das Problem an diesem Film.
Absolut nicht.
Null.
Der war Null. Ganz im Gegenteil.
Schweighöfer hat dann noch toll. Relativ gut gepasst. Der war halt der German Safe-Knacker, ja.
Ja, also allein, also ich meine, was halt nicht geklappt hat, war allein diese Prämisse mit dem German Safe-Knacker. Ich meine, dass du den besten Safe der Welt in dem teuersten Casino der Welt mit, ich meine, dann eh noch läppische 200 Millionen. Ich meine, welcher Depp macht da für 200 Millionen noch ein Fass auf, ne? aber whatever. Und dass du dann halt einen Safe-Knacker als einzige Person, ich meine, dann legt er das Ohr dahin und knackt den mit durchs Klicken. Hallo, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo man sich den Safe mit einem Pferd aus der Bank rausklaubt und dann das so macht. Ne?
Tatsächlich als ganz nette Hommage durch. Also diese
Safe-Knackerei. Da hast du recht, ja. Es war nicht das größte Problem, aber also Matthias
Schweighöfer
war es auf jeden Fall nicht.
Und ich fand ja persönlich sogar, dass dieser Film echt nett anfing.
Ja, genau.
Also so als sie so als
auch
so
in dieses Setup des Teams, finde ich, diese ungleichen Characters, das Typische halt auch ein bisschen, wo die so herkommen, wer da was macht.
Hätte dann einfach ein guter, mit Big Budget gedrehter Zombie-Film werden können.
Genau.
Ja, das war jetzt gefehlt, weil irgendwie mit der Substanz. Mir hat so die Storyline, warum sie den guten Kollegen dann eingeschleust haben.
Nee, du fängst schon, welche Storyline? Das Problem ist, dass der Film dann anfängt zu zerfasern und zwar mit mehreren kleinen Storylines, die so zusammen die Gesamtstory ergeben und immer so noch in irgendwelche Richtungen ausfasern. Das war total schwierig, dass der Film sich nicht darauf konzentriert hat. Ich habe hier so ein Bunch of funny people, die alle irgendwie cool drauf sind und jeder hat irgendwie einen coolen Skill. Die gehen jetzt nach Las Vegas und nehmen den Laden auseinander in geilen Settings und so weiter und so fort und haben richtig gute Zombie-Action. Nein, dann kam ganz viel Herzschmerz-Story auch schon, bevor die überhaupt reingehen, kam dann schon auf. Wie das Setup dann zustande kam und so, das war alles viel zu komplex. Also viel zu, ich weiß auch nicht, wie siehst du das, Christian? Was hat sich der Snyder dabei gedacht? Hat er da...
Ich weiß
warum es, hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Das ist so,
also gerade diese Mischung, dieser typische Snyder-mäßige Intro mit dem eben mit dieser Coverversion von Viva Las Vegas zu diesem Sound, wie sie versuchen, da rauszukommen, wo gerade die Stadt unter Quarantäne gestellt wird, wo man dann dort schon die Schicksale sieht, eingeblendet mit diesen Familienfotos dann zwischendrin, wo du so ein Familienfoto siehst, wo dann er noch glücklich mit seiner Frau und seiner Tochter dasteht und danach man quasi sieht, wie er seine Frau töten muss, damit er da rauskommt, so, oder halt die eine, die ihre Tochter sucht und dann auch noch von dem Container zerquetscht wird und alles. Also wirklich super geil, so eine ernste Geschichte mit Style erzählt, wo ich mir gedacht habe, hey, das könnte richtig, richtig gut was werden. Und aber genau solche Momente lässt dann der Film 2 Stunden danach einfach missen. Kommt
der Trailer ist wie so ein Kickstarter-Teil, also wie so ein Teaser. Please insert coin, dass man den Trailer oder den Anfang von Film abdreht. Und dann heißt, bitte investieren Sie hier und dann drehen wir euch einen geilen Film zu Ende. So als wäre ich so mit diesem Trailer oder mit dem...
Die ersten 20 Minuten, vielleicht war es sogar mehr, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, der geht in die richtige Richtung. Ja, und dann kommt eben dieses... Ja, wir haben die Leute, wir haben ein paar Side-Stories, die da auch noch mitschwingen. Dann gehen die da auch langsam endlich mal rein nach Las Vegas. Wart ihr dann auch erstmal so etwas enttäuscht, als die das erste Mal da reingehen?
Ja, mir hat auch der Militär...
Von meinem Hirn beiseite legen müssen, allein wie sie schon das Team zusammengestellt haben. Ich meine, dann nehmen sie diesen YouTuber, diesen Hispanic, den sie halt einfach mit reinnehmen, weil er halt auf YouTube geil filmen kann, wie er Zombies tötet. Der bringt dann noch 2 Dudes mit, die beide noch nie einen Zombie getötet haben. Also ja, geil, wir gehen da rein, super, ja, kriegt noch ein paar. Aber ich dachte, okay,
passt schon, wird schon. Einfach als Trashig wäre das bei mir sogar noch richtig gut durchgegangen.
Mir hat es sogar noch gefallen, als sie in die Stadt rein sind. Abgesehen davon muss ich sagen, Tig Notaro hier als Pilotin, super. Ja, super. Mag ich eh total gerne. Ja.
War gut, ja.
Und das hat funktioniert. Mir hat es hier gefallen, wie sie hier diesen, keine Ahnung mehr, wie er hieß, diesen Security-Typen, Theo Rossi, wie sie ihn quasi geopfert haben, der Alpha-Tante. Ja.
Ja, das war auch gut.
Ja, ja, aber genau, du spielst das schon ein bisschen weiter.
Die Szene, das fand ich gut so.
Ja, aber ja, total bescheuert war es trotzdem. Coole Waffe und
dann was ich so schade fand, was ich erwähnen muss, ist, es gibt ja dann, wie sie dieses Team zusammenstellen, wo sie dann eben so ein bisschen rausstellen, wer was kann. Und dann kommt doch diese fiktive Szene, wo dann auch der Schweighöfer mit seinem Baseballschläger mit den Nägeln drin da so rumtut und wo sie dann...
Ja.
Umstellen, ballern. Und das war halt, wo er dann so dazwischen dann so das so unterbricht, so, ah, Moment, wie war das jetzt nochmal? Was muss ich da tun? Das war super cool gemacht. Und was ich Netflix vorwerfen muss, ist, das ist so eine Scheiße. Die haben das ja Bestandteil von dem Trailer gehabt und gaukeln dir dadurch einen Film vor, der dieser Film nicht ist. Und das hat, weiß nicht, ob das Netflix war oder Snyder. Snyder hat das bei Batman wie Superman auch
gemacht. Batman vs. Superman hat das auch gemacht.
Und das finde ich so zum Kotzen, dass er diese quasi eine nicht relevante Traumsequenz
in den
Trailer zeigt, in eine so dermaßen, und das ist falsche ja gar nicht
Richtung.
Der Fährte liegt, sondern es ist eine Verarsche, meiner Meinung nach. Also weil die Fans, gerade bei Batman wurden die Fans verarscht, was es da für Theorien gab, die alle sogar, glaube ich, mit dem Fips mich ja mal ausgetauscht auch.
Ja.
Alle diese Theorien wären geiler gewesen, als was der Film jemals war.
Ja, vielleicht wird extra sowas gedreht, dass du dann einen tollen Trailer hast, so wie Clickbait.
Ja, aber sowas,
so eine
sowas,
Szene einbaust, so eine
aber Scheiß-Szene, das ist nicht nachhaltig.
Damit du
das ist nicht nachhaltig. Trailer
dann ausschlachten kannst.
Also und als Fan, die Fans verprellst du damit. Das ist nicht nachhaltig, weil das einfach, du denkst dir, du fühlst dich halt verarscht auf Dauer. Jetzt gehen wir mal, wir sind ein bisschen zu sehr im Detail, weil sonst müsste man nämlich bald einen eigenen Speedrun für den Film machen. Wir müssen mal reingehen, wie das Ganze so in Las Vegas allgemein läuft, weil da, wo ich vorhin gerade war, wo ich enttäuscht war, es ist für mich dann nicht diese typische, ich komme nach Vegas, Vegas ist mit Zombies überlaufen, Setting, das ich mir eigentlich erhofft hätte, sondern du kommst da rein und es ist erstmal ziemlich still und dann stellst du schon fest, dass es da so eine Art Alpha-Zombies gibt, die weiterentwickelt sind und möglicherweise sogar denken.
Die Urukais unter den
Zombies. Ja, aber das will man das denn? Also ist das das, was
man... Ich kann mit sowas allem leben. Das ist, das, wenn du was Neues einführst und das passt. Ich meine, hier nimmt 28 Days Later, die haben die rennenden Zombies eingeführt und für den Film hat es gepasst.
Ja, aber das waren... Ja, also...
Yeah. Was für mich überhaupt nicht gepasst hat, war der Moment, wo sie hier in Las Vegas waren und so quasi die ersten paar Schritte rein. Für mich zerfasert dieser Film so furchtbar.
Ja, Wahnsinn, gell?
Also ich habe viele gehört, die gesagt haben, sie finden es gut, dass es diese Alphas gibt und das ist so eine Evolution und das hat der Romero auch gemacht, ja, in Land of the Dead und der war auch kacke. Das heißt auch kacke. Ich fand jetzt Army of the Dead und auch Land of the Dead nicht wirklich kacke im Sinn von kacke, aber das mal wegzunehmen. Ich zum Beispiel habe auch gedacht, warum? Also wenn Alphas, dann halt ein bisschen glaubwürdiger. Also irgendwie war das dann zu rushed und nicht glaubwürdig genug. Und auch das, ja, wir müssen da einen opfern, sonst können wir da nicht ins Territorium. Ja,
es war auch überhaupt nicht so. Also sie haben so viele, viele Ideen gehabt und viele Sachen gemacht zu den ganzen Fan-Theorien und Easter Eggs kommen wir ja nachher gleich nochmal. Aber die habe ich tatsächlich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Die habe ich erst alle danach gelesen. Sonst hätte ich, glaube ich, mich schon während dem Film in meinen Mund erbrochen. Sie machen so wahnsinnig viel, aber nichts vernünftig.
Ja. Und das findet ihr es nicht auch?
Ich bin ja ein riesiger Zombie-Film-Fan und du kannst mir jeden Zombie-Trash geben, aber das war einfach total bescheuert, weil sie machen keine richtige Safe-Knacker-Story, sie machen keine wirkliche Rettungsstory, keine wirkliche Vater-Tochter oder was immer das war, Story. Sie machen keine richtige Zombie-Story, keine richtige Alpha-Story. Es war alles komplett zerfaserte Scheiße.
Und dann hast du ein Setting wie Las Vegas vor dir und nutzt genau zwei Locations in diesem ganzen Teil. Ja. Du bist eigentlich immer nur in zwei Hotels unterwegs. What the fuck?
Ansonsten bist du echt nur in Schächten oder in Keller oder
mir hat auch echt total Las Vegas-Feeling gefehlt. Also gegen Schluss
hat es da einmal eine
Szene so mit den Automaten, aber das hätte Stadt X sein können, so Dead Zone. Und da läuft einmal gebracht. Der Siegfried und so. Roy-Tiger rum als Special Effekt. Again. Wow.
Es war, also ich fand, das war viel zu Miniatur. Das war so Las Vegas komplett verspielt, die Chance, Las Vegas mal komplett zu nutzen mit allem, was Las Vegas bietet. Das war halt aber auch gar nicht so der Fokus, weil dann ging es halt irgendwann ging's um die ganzen Side-Stories und wie du schon sagtest, Vater-Tochter-Story und irgendwie doch safe knacken, bla bla. Jetzt wollen wir gar nicht unbedingt das Ende vorausgreifen. Irgendwann endet das Ganze ja auch so und so weiter und so fort. Es gab in dem Film so eine Szene, die mir aufgefallen ist. Christian und Philipp und auch Tax, die fand ich im Film total strange. Und zwar wird da mal angedeutet an einer bestimmten Stelle, dass sie, also diese Personen sozusagen, die Crew ja anscheinend da schon mal drin war, in diesem, also schon einmal gestorben ist.
Nein, das war eine andere Crew.
Das ist diese Time Loop Theorie, die ja jetzt
da gerade ist ja geht, der Punkt,
weil es ist, ich glaube, Dieter hier, uns Liebling, dein Liebling Matthias Schweighöfer, sagt es dann irgendwie, wo sie da hingehen, so, guck mal, die könnten wir sein oder sowas. Irgendwie, ja, look, this could be us oder sowas.
Bist du sicher, dass es nicht wir sind?
Genau, und am Ende sitzt halt dann einer da, der das rote Halstuch von Batista trägt und was richtig. Weiß ich was. Und
aber wie beschissen
war das gemacht? Die Kette von dem einen
wobei so die Kette, die hat dann einen dreilöchigen Schlüssel statt einen vierlöchigen Schlüssel, den er in Wirklichkeit hat. Und da gibt es jetzt die Theorie, dass die einen Time Loop durchleben und jedes Mal ein Stück ihrem Ziel weiterkommen, weil es nachher nochmal eine Szene gibt, wo eine Crew um einen Pokertisch oder irgendwas sitzt im Casino, die sehen auch wieder so aus, als könnten sie gewesen sein.
Beim ersten Mal sehen habe ich genauso taxt wie du reagiert, dass es halt eine andere Crew war, die schon mal reingeschickt wurde und das macht ja total Sinn und sollte denen ja auch nur zeigen, was sie halt eigentlich halt nur für Marionetten sind. Da. Ja. Aber diese Time-Loop-Geschichte, also nicht nur, dass sie halt gar keinen Sinn macht, weil, also sie macht ja keinen Sinn, weil das Film spielt ja auch nicht damit.
Aber das wäre so geil gewesen,
wenn er noch Time Loop dabei gewesen wäre. Nein, das wäre überhaupt nicht geil gewesen. Es hätte den Film noch mehr zerfasert. Dann hätte er noch eine Storyline gehabt,
die kein Mensch mehr hätte. Wenn, dann hätten sie es damit machen sollen. Also dann hätten sie es rund um diese Time Loop Story halt machen.
Ich habe das Gefühl, am Ende bauen die auch, wird sowas jetzt auch schon eingebaut, einfach nur, dass das Ding im Gerede ist. Ob da irgendwann wirklich jetzt was kommt, der Snyder hat ja auch schon hier und da was dazu gesagt. Aber halt wieder kryptisch, wie es halt immer so ist, ne? Und dadurch hat man dann wieder so ein Mystik um den Film. Genauso wie irgendwelche
Roboter-Zombies eingebaut.
Roboter-Zombies.
Ja, oder es halt auch Aliens sein könnten. Und zu allem von diesen bestätigt er teilweise diese Gerüchte in einer dermaßen blöden Art und Weise, wo ich mir denke, lass dich doch feiern mit deinen Fans.
Zwei Spin-Offs und eine Fortsetzung ist ja schon bestätigt. Ne? Es gibt diesen Zeichentrickfilm-Spin-Off.
Okay.
Und dann soll es noch einen kleinen Spin-Off geben und die Fortsetzung, die dann eben hier mit diesem Wanderer in Mexico City spielt.
Aber ich finde, das hätte man alles viel besser und cleverer einführen können. Irgendwie cooler einführen können.
Das ist für mich, ist das also so auf eine andere Ebene, aber es ist die gleiche Scheiße, die der Snyder schon bei Justice League gemacht hat. Er reißt ganz viel Scheiß an mit seinen tollen Easter Eggs oder was auch immer das sein soll. Beim einen taucht halt der Martian Manhunter auf, hier passiert dann da und da gibt es einen Roboter-Zombie, aber es ist kompletter Bullshit.
Es ist so wenig handfest. Nächstes kommt ja eine animierte Serie. Ein animierter Film, da bin ich mal gespannt, was er da dann davon aufreißt oder ob er wieder weitere Sachen aufreißt und neue Mystik aufmacht.
Für mich, der Wunsch, Zack Snyder ist back und macht wieder einen guten Film, der hat sich überhaupt nicht erfüllt. Das ist eher so, dass ich sage, ich mag eigentlich von ihm überhaupt keine Filme mehr sehen.
Leider. Der Punkt ist ja wirklich, stellt euch mal vor, er hätte entweder diese... Das
macht übrigens der Schweighöfer, ne?
Bitte?
Der zweite Teil wird geschrieben, produziert und regiert vom Schweighöfer.
Ehrlich? Dann wird es vielleicht besser. Vielleicht spielen dann auch noch ein paar deutsche Schauspieler mit, so Katja Riemann oder so.
Jetzt wartet man noch mal kurz. Was dann halt wirklich ein Punkt ist, hätte er weniger in der Hauptstory rumgefasert, sondern wäre einfach diese stringente Story von diesen Safe-Cracker-Jungs, die da reingehen und irgendwie den Safe knacken wollen. Und er hätte dann vielleicht die Time-Loop-Sache wirklich aufgegriffen am Ende. So ganz am Ende, dass man checkt, oh fuck, das war ja alles nur hier großer Brainfuck. Hätte mir tausendmal besser gefallen als diese Story, die für sich irgendwie total belanglos war, mit tausend Sidequests, die auch belanglos waren und die dann auch so abgehakt wurden am Ende nur noch, so ganz schnell zack, zack, zack. Und dann kommt hinten diese Mystik raus, dass da ja vielleicht noch Time Loop ist, vielleicht jenes. Bringt mir dann gar nichts. Das ist irgendwie total wertlos.
Für mich hatte er mit dem Film genau eine Aufgabe. Und diese Aufgabe war, mach eine zeitgemäße, grellbunte Las Vegas-Fassung von diesem XXX of the Dead Franchise-Serie-Geschichte. Ja?
Ja, passt halt am Ende vielleicht auch wiederum zur Netflix-Strategie, der ganze Film, ne?
Also ich ganz ehrlich, in dem Fall gebe ich Netflix da gar keine Schuld, weil also ich muss einfach sagen, der liebe Herr Snyder, für mich hat er nur noch Scheiße produziert die letzten Jahre.
Hm.
Also für mich ist da nichts mehr bei, wo ich sage, ja, das ist cool. Ich glaube, er versucht mit so viel Gewalt cool zu sein und irgendwelche Nerd-Geschichten durchzuziehen, wie seine Alien- und Roboter-Zombies oder den Martian Manhunter, der irgendwo auftaucht, dass er einfach den Film aus den Augen verliert.
Es war jetzt aber nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, was habe ich da von Müll angeschaut und ich schalte gleich den Film aus. Das ist so, ich denke mir, mein Gott, ich habe da Geld eingeschmissen, schaue mir Netflix an und dann ist irgendwie der Abend rum. Ja, also kein nachhaltiger Film.
Also eine Netflix-Produktion schon eines der besseren Erlebnisse, das stimmt.
Ja. Das stimmt, da gab es
viel aber Schlechteres. Aber halt eine Enttäuschung.
Nachhaltiges.
Auf jeden Fall, also, weil man vergleicht halt, also ich komme halt nicht davon weg, dass ich Netflix-Produktionen vergleiche mit echten Kinofilmen. Also wenn ich jetzt mir einen Kinofilm anschaue, wo Snyder draufsteht und ich erwarte mir halt sowas wie Dawn of the Dead, das Remake von ihm, dann bin ich halt zwangsläufig enttäuscht. Obwohl ich natürlich so objektiv betrachtet schon einen ganz netten Abend hatte und mir dachte, doch, naja, für Netflix, das bei Netflix läuft ja schon nicht schlecht. Aber halt auf vielen Belangen verschenktes
Potenzial. Aber hinten raus fand ich ihn schon besonders dämlich, gerade wie sie dann auch einfach diese Side-Stories noch dann abgehakt haben. Das war irgendwie so, das müssen wir jetzt auch noch schnell erzählen, sonst haben wir das vergessen zu erzählen.
Aber Netflix hat viel Mist produziert, das ist völlig richtig. Aber ich meine, wenn du dir einen Snyder auf den Regiestuhl setzt, und jetzt, auch wenn er vielleicht nicht der beste Schauspieler der Welt ist, aber einen Bautista oder irgendjemand dahinstellst und ja jetzt doch nicht komplette Nobodies als Schauspieler, ja, ganz ehrlich, dann erwartest du doch ein bisschen eine andere Qualität.
Genau.
Also da ist doch einfach, ich meine, und das, also, das ist doch. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass da Netflix irgendwas schnell hingeschustert hätte oder sowas, sondern Snyder steht ja voll dahinter und findet das alles voll geil. Das ist ja auch einer, der ziemlich deutlich sagt, wenn er was nicht geil findet, ja. Er hat da wohl seine Vision tatsächlich verwirklichen können und da muss ich halt einfach sagen, finde ich persönlich seine Vision scheiße.
Ja.
Als Vision, weil...
Ja, und gerade es ist so. Und ich glaube aber, sie wollen da irgendwie einen Kanon jetzt aufbauen mit möglichst viel drumherum, wie du schon sagst, irgendwie Spin-offs und Film und sonst was, damit halt auch Kohle in die
Kasse kommt. Dann gehe ich mit der richtigen Erwartungshaltung ran, dann glaube ich auch, dass ich mit einem auch vom Schweighöfer Regie geführten Fortsetzung meinen Spaß haben kann.
Das kann doch
nicht sein. Wahrscheinlich das muss ich jetzt auch sagen übrigens, Christian.
Also
ich muss auch sagen, dass ich hatte insgesamt auch Spaß an dem Film. Aber was ich genannt habe, war dann am Ende so, war jetzt ganz nett, aber ich war dann eher enttäuscht, weil ich mir mehr einfach erhofft hatte, ganz klar.
Ja. Es fühlt sich dauernd irgendwie an, als wäre der Film nicht gescheit gemacht, sag ich mal. Also,
ja, finde ich auch.
Du kannst den anschauen und du erwartest ja jetzt bei einem Zombie-Film kein intelligentes Kino, ja? Aber ich hätte mir zumindest was, ich sag mal, auf einem Level von einem Zombieland oder sowas hätte ich mir gewünscht.
Ja.
Und da ist es
aber
meilenweit drunter.
Ja, und die Spannung hat mir irgendwie gefehlt. Also, es gab noch so eine Szene, wo ich mich maßlos aufgeregt habe, wo der nette Infiltrant sieht sozusagen, hier, jetzt habe ich dich durch dieses Zombie-Labyrinth geschickt hat. Und dann war es doch so offensichtlich, dass sie getrickt waren, wie so, oh, lauf um dein Leben, und sie haben gar nicht kapiert, dass er der in Anführungszeichen Bösewicht ist oder keine Konsequenz draus gezogen. Also das fand ich ganz komisch.
Nein, das war halt so der ganz Stereotyp, wo du schon auf 100 Meter gesehen hast, dass das der ist, der Intrigant.
Ja, aber dass auch das Team dann sich nicht gegengestellt hat, so, hey, wir wollen jetzt genau wissen, was Sache ist.
Ja, dafür war es halt einfach jetzt nicht so ein typischer Zombie-Drama-Film, sondern da war es halt einfach Popcorn-Kino. Ne?
Stimmt.
Ja. Dann funktioniert der Typ schon.
Das stimmt. Der war ja halt alles so offensichtlich. Ne? Ich habe ja das Glück gehabt, ich habe mir irgendwie ein paar Tage davor Peninsula angeschaut, die Fortsetzung von Train to Busan.
Der ist auch enttäuscht,
oder? Ah, den können wir vielleicht direkt, überleiten. Lass uns überleiten, weil ich glaube, mit Arm auf der Zimmer durch.
Hake ich da mal direkt ab mit. Weil der hatte ein ziemlich ähnliches Setup, wo halt auch.
Da bin ich jetzt sehr gespannt.
So ein paar, eine Crew angeheuert wird, die nochmal rein muss nach Südkorea, also mit so ein paar also geflohenen Koreanern, die in Hongkong leben, die werden angeheuert, auch von so einem zwielichten Mafiosi, sollen zurückgehen und so ein Laster voller Geld aus Südkorea rausschleusen. Am Hafen wartet dann ein Frachtschiff und sie könnten dann damit fliehen. Also wirklich verdächtig ähnliches Setup.
Das stimmt allerdings, ja.
Auch verdächtig ähnlich dumme Wahl der Leute, die man da reinschickt. Also vielleicht noch dümmer. Also ich meine, der eine ist Ex-Militär, der andere ist sein Schwager. Ich weiß, und die dritte ist eine Taxifahrerin. Ich weiß nicht, was die Leute qualifiziert sein sollen, da jetzt nochmal ins Krisengebiet zurückzukehren, um halt ein Laster voller Geld zu klauen.
Ja gut, wobei, wenn ich mich da richtig an das Casting dieser Leute erinnere, war das auch von vornherein klar, dass das halt einfach ein Gaudi-Ding ist, wo blödsinnige Figuren da reingeschickt werden, ne? Also man hat nicht versucht, so dieses total ernsthafte Setup zu bauen, wie boah, hier der 200 Millionen, bla. Das kam irgendwie, der Anfang kam ernst darüber bei dem.
Ja, genau, aber umso weniger nachvollziehbar ist halt die Wahl, dass man diese Leute dann zurückschickt. Ich meine,
naja, also
am vernünftigsten ja vielleicht noch die Taxifahrerin, weil sie weiß, wo man langfahren muss, um zum Hafen zu kommen, so keine Ahnung. Also ich meine, das war
noch viel, viel dümmer. Das Problem habe ich öfter bei manchen Filmen. Prometheus war so ein Beispiel, wo ich auch immer nicht verstanden habe, warum sind das jetzt die schlauesten Köpfe der Welt? Ja. Das ist super seltsam, das passt auch nicht zusammen mit dem, die Leute sollen aber auch einen Unterhaltungswert haben.
Ja, weil und ich weiß,
das ist das Problem dabei.
Du kennst mich ja, ich bin einer, der dann gerne mal vergisst zu hinterfragen manche Sachen. Na, und der Fips ist ja einer, der nicht so schnell vergisst zu hinterfragen. Ja, und
wobei aber gerade bei solchen Sachen, dass du so ein Team-Setup natürlich auch irgendwie so aufbauen musst, dass die Leute spaßig sind. Wenn du da nur professionelle Navy Seals reinschickst, dann ist das ein Actionfilm, aber hat überhaupt keinen Humor.
Ja, ja, aber bei Peninsula war das schon alles. Naja, auf jeden Fall. Dann kommen die da rein und da ist ja dann, gibt es ja dann doch noch jede Menge Zombies und es gibt auch noch Überlebende und die haben sich mittlerweile so eine kleine Stadt gebaut und machen da Gladiatorenkämpfe und da denkst du dir so, ach Gen, ja, irgendwie nicht
mal geil gemacht. Oder?
Und dann gibt es dann so einen Möchtegern-Governor, also wirklich so diesen Anführer von diesem Kaff, wo sie ja die Gladiatorenkämpfe machen, der ist echt stark inspiriert von Governor, aber halt so eine 0815 Aldi-Variante davon.
Aus The Walking Dead sozusagen.
Ja, genau, aus Walking Dead. Und also bei dem Film habe ich mich sehr viel öfters beleidigt gefühlt als wie bei Army of the Dead.
Was allerdings auch daher kam, dass halt der Vorgänger wirklich richtig, richtig gut war und auch nicht so diese ganz harte Klamaukschiene gefahren ist.
Ich fand jetzt auch gar nicht, dass der jetzt eine Klamaukschiene gefahren hat, sondern das dass schon der schon sich schon ernster genommen hat. Du hast schon recht.
Das hätten mir jetzt aber die Dialoge nicht hergegeben, dass sich dieser Film irgendwie ernst nimmt. Oder es waren wirklich sehr schlechte Dialoge.
Ja, das waren sie durchaus. Ja. Aber du hast recht, deswegen, die Fallhöhe wegen Train to Busan war halt so unglaublich hoch. Ein der emotionalsten Zombie-Filme, die ich je gesehen habe. Und da fand ich eben auch der Anfang von Peninsula ist ähnlich stark. Also gerade zu den ersten 10, 15 Minuten, auch hier wieder, top. Der Rest hat dann mit den ersten 15 Minuten nichts zu tun.
Also das Setup wieder voll gut und so, die Einführung, und dann hört's auf. Aber ich habe bisher noch nirgends gelesen, dass der eher eine Komödie oder eher lustig sein soll. Das höre ich gerade das erste Mal.
Vielleicht ist er auch wirklich nur dilettantisch inszeniert und ich habe es so aufgefasst, aber
wahrscheinlich.
Er hat so diese typischen koreanischen auch Overacting-Szenen so drinnen mit diesen Mädchen, mit dem ferngesteuerten Auto und so, aber nichts eigentlich, wo man denkt, das ist jetzt zwangsläufig eine Komödie.
Also ich hab den tatsächlich eher fast als Persiflage auf den ersten Teil gesehen, weil
ach, witzig.
Ja, also ich habe den wirklich mehr als Komödie als irgendwas anderes wahrgenommen, einfach weil auch die Schauspieler so schlecht waren teilweise, also mich überhaupt nicht mitgerissen haben, ja, im Gegensatz zum ersten Teil, der ja wirklich, wie du sagst, emotional war und da echt eine gute Leistung gebracht hat, und das war einfach so koreanisches Billigkino.
Genau, also hat jemand von euch das Prequel zu Train to Busan, ja, dieses Soul Station gesehen?
Soul Station, ja, habe ich gesehen.
Habe nicht geguckt, ne?
Das ist ja so animiertes Prequel. Was würdest du da sagen? Ist das wieder ganz anders von der Qualität oder
welche Richtung? Das ist schon sehr ähnlich wie Train to Busan, aber mir hat der Animationsstil nicht sonderlich gut zugesagt, fand ich. Hm. Aber ich fand den Film deutlich besser als jetzt Peninsula. Also vom Stil her und von der Machart. Und das ist ja auch, ich glaube, das hat ja auch der Regisseur, derselbe Regisseur gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendjemand anderes gemacht hat.
Okay.
Das Prequel ist schon arg verwandt, glaube ich, mit dem. Will ich mich jetzt nicht täuschen, ich weiß aber.
Aber Peninsula kann man mal schauen, wenn es im Streaming mal kostenlos in Anführungszeichen gibt, oder?
Ich habe leider den Fehler begangen. Ich habe, glaube ich, echt nicht so knapp 10 Euro oder so ausgegeben, weil ich mir
dann doch gesagt, nicht
gesehen habe. Ja, aber ich habe ihn gekauft.
Ich habe auch dafür bezahlt. Ja. Nicht 10 Euro, ich glaube 3,99 und die haben mich schon geärgert.
Dann hast du ihn aber geliehen, oder?
Ja.
Achso, nein, ich habe ihn mir gekauft, ich Depp. Hätte ich mir geliehen, hätte ich auch nur 3 oder 4,99 gezahlt.
Ja. Apropos gekaufte Filme. der Christian hat sich noch einen Film gekauft. Aber bevor der Christian was sagen darf, kommen wir zu einer Weltpremiere in der Geekzone. Und zwar haben wir von unserem Hörer Fuel eine Rezension zu einem Film bekommen. Und zwar zu Mortal Kombat. Ist es eine Neuverfilmung oder ist es ein Sequel? Was ist es denn, Christian?
Eine Neuverfilmung.
Eine Neuverfilmung des doch so beschissenen ersten Mortal Kombat. Sage ich da was falsch?
Nein, also vergiss mal den ersten Mortal Kombat, und so beschissen war der gar nicht. Das sage ich jetzt gleich schon mal. Der ist ja von Paul W.S. Anderson, einer der unterschätzten Low-Budget, super Guilty Pleasure-Machern. Also der hat ja so Sachen wie Resident Evil oder auch Event Horizon hat er zum Beispiel auch gemacht, also was gar nicht so ziemlicher beschissener Low-Budget-Scheiß ist, sondern richtig gute Sachen. Oder auch Death Race, einer meiner absoluten Lieblings Guilty Pleasures. Nee, also genau. Und der erste Mortal Kombat, der hatte schon was. Also der war Trash, aber der hatte schon was.
Wenn man aber auch ein bisschen die Game in der Game-Sache drin ist, oder? Sonst war es schon schwierig wahrscheinlich.
Nee, das ist so wie die Resident Evil-Film auch. Also wenn du ein echter Fan des Spiels bist, fühlst du dich eigentlich schon mehr persönlich angegriffen. Also ich bin zwar schon ein Fan, aber ich konnte darüber hinwegsehen. Aber es ist jetzt kein Fanservice gewesen, der erste Film.
Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt hier dieses Remake Mortal Kombat, gibt es gerade überall zu kaufen. Gibt es denn überhaupt schon wo zu leihen? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
Nee, erst im Juni irgendwann, glaube ich, ja.
Okay. Und ja, und unser Hörer, der Fuel, der hat in einer Minute 28... Christian, jetzt nimm dir mal ein Beispiel. Hat er uns ein kleines Review zukommen lassen, das ich jetzt gleich hier einspielen werde für euch. Und dann wird der Christian da entsprechend Bezug drauf nehmen und entweder ergänzen, sagen, absoluter Bullshit, oder vielleicht sieht das ja genauso wie der Kollege. Aber dann spielen wir doch mal den Fuel hier ein und schauen, was er zum Mortal Kombat zu sagen hat.
So, ich bin jetzt gerade fertig mit Mortal Kombat. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Meine Story ist natürlich unter aller Sau. Ich meine, die ist nicht nennenswert. Tatsächlich haben sie sich aber bemüht, tatsächlich so diese Videospielaspekte reinzubringen. Ich fand es echt cool, wie sie dann diese verschiedenen Stages nochmal reingepackt haben. Dass da dann solche cheesy Sachen wie diese Sprecher reinkommen, also diese Videospielkommentare und so, das kann man natürlich alles vergessen. Die CGI ist okay, nicht überragend. Die Kämpfe sind sehr gut, sind sehr blutig, Das ist alles super. Sehr geil sind die Fatalities. Das ist einfach echt witzig. Also ich gebe dem Ganzen 3,5 Fatalities plus, nachdem ich ja über Army of the Dead nichts sagen darf, vielleicht sogar so einen halben Zombie-Tiger noch dazu. Also ich hatte wirklich viel Spaß. Ob es jetzt die 20 Euro wert ist, die es jetzt da bei iTunes gibt, keine Ahnung. Army of the Dead war da vielleicht kostenfrei auf dem gleichen Niveau. Okay, danke, ciao.
Vielen Dank, Fuel, erstmal dafür. Army of the Dead hat auch nochmal angesprochen, finde ich sehr schön. Ja. Ja, Christian, dann die erste Frage an dich. War er denn auf dem gleichen Niveau?
Nein, war er nicht. Er war deutlich, deutlich drüber. Mortal Kombat ist ein höllisch geiler Spaß. Ich habe mich so gut amüsiert. Ich habe mir den jetzt am Samstag habe ich mir den angeschaut. Ich habe kein Bier gebraucht, wie bei Army of the Dead. Und nicht noch irgendwie ein drittes und ein viertes, wie bei Army of the Dead, sondern ich habe gar keins gebraucht. Und ich bin einfach nur da gesessen, habe hier in meinem Wasser genippelt und ab und zu mal ein paar Nüsschen geknabbert. Und ich habe mich totgelacht. Ja, Handlung für den Arsch. Ich meine, wer guckt sich jetzt einen Mortal Kombat Film wegen der Handlung an? Ja, es geht gegen die Outer World, die kämpft gegen die Earth Realm und da gibt es das sagenumwobene Mortal Kombat Turnier. Da kommt dann irgendwann mal jetzt das 10. und wenn die Outer World das gewinnt, dann darf die Outer World das gesamte, alle Realms, die es da so gibt, beherrschen, unter anderem eben halt auch die Earth Realm. Und dann gibt es die Auserwählten auf der Earth Realm. Und da gibt es halt dann Namensgebende aus dem Spiel, Sonya Blade, genau, und Jax und Liu Kang und Kung Lao sind da dabei. Und es gibt einen, der nicht in dem Spiel mitmacht, der Cole, ich weiß gar nicht, wie er sonst noch heißt, Cole, ein so ein Ultimate Fighting Championship Fuzzi, ein bisschen runtergekommen, reißt nicht mehr viel, aber er hat halt dieses Birthmark in Form von diesem Mortal Kombat Drachen, was ihn halt zum Auserwählten macht, um halt beim letzten entscheidenden Turnier gegen die Outer World mitzumachen. Und Shang Tsung, der böse Zauberer aus der Outer World, der will es gar nicht so weit kommen lassen, dass es zu dem 10. Turnier kommt, sondern will im Vorfeld schon alle Gegner, alle Auserwählten aus der Erde schon vorher killen. Bevor die überhaupt eine Chance hätten, an dem Turnier beizubringen. Und,
gar nicht blöd, das, gar nicht blöd.
Das ist gar nicht mal dumm. Das darf er eigentlich nicht, weil die Elder Gods auch mit Raiden, der die Erde, die Earthrealm ja beschützen soll, der ja in dem Original Mortal Kombat noch von Christopher Lambert gespielt wurde, diesmal aber nicht mehr, der guckt immer, dass auch ganz brav die Regeln eingehalten werden und man darf da eigentlich nicht damit rummessen hier mit den Regeln. Man muss schon ganz brav das Tournament machen und eigentlich alles ganz gar nicht erlaubt, was der Shang Tsung da macht. Naja, aber der mobilisiert halt trotzdem alle hier, allen voran Sub-Zero und dann auch Melina und Reptile ist dabei und Goro, Prinz Goro, dieser Vierarmige, der wird auf die Erde
geschickt. Ich glaube, ich kenne echt nur Sub-Zero. Die anderen sagen mir jetzt echt alle gar nichts.
Aber ich bin halt Scorpion macht natürlich dann auch noch einen Auftritt, weil ganz am Anfang wird eben so der größte Ninja, den die Erde je gesehen hat, der wird gekillt von Sub-Zero mit seiner Familie, aber seine kleine Tochter überlebt. Und der Nachfahre, nach vielen tausend Jahren später, ist eben dieser Ultimate Fighting-Typ, dieser Cole. Und der, deswegen darf der auch mitmachen. Und
also ich muss jetzt mal sagen, Christian, für das, dass die Story nicht nennenswert ist, erzählst du ganz schön viel über irgendwelche Story, ne?
Einfach, weil das auch so... Das
oder war das jetzt schon die ganze Story?
Es ist die gesamte Story. Man merkt halt aber auch, wie Banane das ist, ne? Also ich meine, und wer da meint, ach, das ist so ein Blödsinn. Und sowas kann man sich ja nicht antun. Ja, der soll die Finger davon lassen. Wer aber jetzt meint, und ich glaube, der Fips ist so einer, der dann sagt, hey, das klingt ja alles ziemlich trashig geil. Und wenn dann wirklich, also die Hälfte des Films wird damit verbracht, dass sie ihr Arcana entdecken, also ihre Geheimkraft, weil Liu Kang zum Beispiel kann ja Feuerbälle schießen und Kung Lao hat ja seinen super Hut, der mit Kreissägeblättern, den er dann durch die Gegend fetzt und sowas. Dann weiß man schon, ja, der Film, den kannst du auf dieser Ebene halt nicht ernst nehmen. Und was halt bleibt, ist dann, wie es der Ludwig gesagt hat, die Kämpfe, die sind sehr gut, die Leute, die können, die verstehen ihr Handwerk. Also ich meine, er spielt Joe Taslim, spielt den Sub-Zero. Joe Taslim ist einer der besten Martial Arts Künstler unserer Zeit aktuell. Der hat bei auch bei Rage mitgemacht, der hat bei The Night Comes For Us, also wirklich eine Netflix-Produktion, die man sich anschauen muss, wenn man auf Martial Arts steht. The Night Comes For Us, ich sag's nochmal. Ein unglaublich super brutaler Martial Arts-Klopper, so ziemlich low, wenig Budget, low Budget würde ich jetzt nicht sagen, aber wenig Budget und ein Heidenfest. Der spielt halt eben mit auch dieser Cole, den kannte ich jetzt davor nicht, aber der hat es auch drauf. Und dann ist ja ein, der den Kung Lao spielt, das ist ein, der heißt Max Wang, der ist aus Nürnberg, also eigentlich in China, glaube ich, geboren, aber ist in Nürnberg groß geworden. Und der hat schon, also er hat ganz viel mit Martial Arts gemacht und hat dann auch in China, glaube ich, auch Martial Arts studiert, was man das machen kann, und hat sich dann mit ganz vielen Bewerbungsfotos, hat sich unglaublich für Filme interessiert, sich ist dann durch viel Glück bei der Stunt-Crew von Jackie Chan reingekommen und hat dort in der Stunt-Crew von Jackie Chan auch einige Filme gedreht. Und das ist auch, also letzte Woche gab es bei Kino Plus einen Podcast, wo der auch aufgetreten ist, im Interview, und mal anschauen, das ist ein so unglaublich sympathischer Kerl. Allein deswegen habe ich mich nochmal bestätigt gefühlt, dass ich mir den Film anschauen muss. Oh, und Gott sei Dank
habe ich mit diesem Trivia-Wissen, glaube ich, schaut man so einen Film dann auch nochmal ein bisschen anders als vielleicht der
Wahnsinn, Tag
oder
ich. Wahnsinn, ne? Was der Christian dann auch echt erzählt. Wahnsinn.
Und ich mag das auch dann. Weißt du, oh, das ist der Max Wang, der war beim Jackie Chan im Stunt-Team drinnen, voll geil. Mhm. Ja, und wer dann auf so einem Niveau halt dann auch Spaß hat, wie ich, der wird auch von dem Film nicht enttäuscht.
Ja, das glaube ich auch.
Und was der Ludwig hat gesagt, das CGI war gut. Ja, das CGI war gut. Aber was man dem Film anmerkt, das CGI, es war nicht nur CGI. Also jetzt nicht so wie bei Army of the Dead, wo du halt an jeder Ecke gesehen hast, das war alles nichts echt, da waren keine Props dabei, das sind alles nur CGI-Kopfschüsse und sowas. Nein, da gibt es eine Körper in zwei Hälften gespaltet und da siehst du, das sind echte Props und das ist nur ergänzend CGI.
Ach krass.
Super geil, also toll.
Ja, ich werde es mir garantiert noch anschauen. Ich bin nur gerade unschlüssig, ob es mir die Kohle wert ist tatsächlich oder ob ich da ein bisschen warte.
Muss jeder für sich selber wissen. Ich glaube,
für dich, ich würde sagen, du bist ja auch Mortal Kombat-affin, oder? Grundsätzlich. In meinen Augen hört sich das so nach etwas an, was dir taugt. Also
ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es mir taugt, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen kaputt. Also irgendwie 15,99 € für die Leihversion von dem Film finde ich ein bisschen happig.
Nein, das stimmt nicht. Es sind 19,99 € für die Kaufversion. Also ich habe 20 € ausgegeben, aber der Film gehört mir jetzt. Es ist nicht so,
dann, dann würde ich aber tatsächlich eher die Blu-ray dafür bestellen, glaube ich.
Anfang letzten Jahres war das ja so, wo sie hier so zum Beispiel Invisible Man oder sowas für 17 € oder sowas als Leihversion rausgebracht haben.
Sowas finde ich übel.
Haben sie jetzt Gott sei Dank nicht mehr gemacht. Also für 20 € hätte ich mir den nicht geliehen.
Ja, also ich finde, wie gesagt, kaufen müsste ich dann, wenn dann die Blu-ray, glaube ich, weil die digitale Version kaufen. Ne?
Besseres gibt es nicht, staubt nicht ein.
Ja, also wenn, dann müsstest du dir schon aber die UHD kaufen und nicht die Blu-ray, weil
auf iTunes
ist auch ein 4K mit Atmos-Sound, das war alles sehr gut.
Ich warte da tatsächlich ein bisschen drauf, dass Amazon das für Videos, für Filme das gleiche anbietet wie für Musik-CDs, diese Auto-Rip-Funktion. Bei Amazon kannst du ja, wenn du eine Musik-CD kaufst, kannst du die MP3s runterladen. Der einzige Grund, warum ich noch ab und zu CDs kaufe, die stehen alle bei mir ungeöffnet und ich habe nur die MP3s runtergeladen.
Wow, kannst du graden lassen.
Kann ich CD-Grading lassen, ja. Und das fände ich eigentlich für Filme auch ganz geil. Also sozusagen, hier guck mal, wenn du jetzt
die 4K... Kannst du da mal den Ludwig fragen, da gab es mal einen Prototypen, da war er mal mit dabei sogar. Ich weiß nicht, also weiß nicht, ob sich das bei Amazon hat, das macht das anscheinend nicht mehr.
Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, aber ja, also das wäre meine Premium-Lösung.
Ja, also wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ich habe auch schwer gezögert, deswegen habe ich auch so lange gewartet und habe ja sogar noch gewarnt, weil ich so viel Schlechtes gehört habe, aber wie gesagt, man darf jetzt kein Weltklasse-Kino erwarten.
Ja. Sondern, aber ich glaube, wenn man so rangeht wie du, auch mit diesem Wissen dahinter, wer da wie mitspielt, Martial Arts sowieso affin bist, bla bla, ich glaube, dann funktioniert der.
Ich hätte mir auch für 20, 30 Euro die Blu-ray gekauft, ja, und hätte es auch nicht bereut. So habe ich mir jetzt für 20 Euro den digitalen Film gekauft, bereue es auch in keinster Weise.
Ja, für den Tax und für mich ist das, glaube ich, nichts.
Man kann sich natürlich auch so für kleines Geld nochmal das Original anschauen.
Ja.
Das Original angucken mit dem Christopher Lambert. Ja.
Den habe ich irgendwie.
Den habe ich sogar auf Blu-ray da. Also was ist.
Den habe ich auch sogar das Original auch
irgendwo noch.
Ich habe das Original nur als Schund in meinem Hinterkopf, statt her. Ich habe das halt irgendwann mal als relativ jung gesehen. Das haben wir dann nur angeschaut, weil es halt irgendwie gefetzt hat. Aber wir fanden es total billig und scheiße. Weil halt einfach keine Lore und keine Ahnung von Martial Arts. Dann glaube ich, funktioniert auch das Original nicht.
Ja, das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Original hat deutlich weniger an Lore und Martial Arts als jetzt der. Und das ist vielleicht die einzige Kritikpunkt, die man an den Film wirklich anlegen kann, wenn man möchte. Es gibt ja kein Tournament. Also es gibt, das Mortal Kombat findet nicht statt, sondern es wird ja versucht zu verhindern. Und auch, genau, und das ist jetzt vielleicht was man mag. Und es wird ein bisschen alles, sehr viel von dieser Lore auch breitgetreten, aber ohne, dass sie in den Vordergrund rückt. Und es endet halt eben auch mit einer Szene, wo du siehst, ah, da kommt noch mehr. Sie wollen da ein Franchise bilden. Und ich hoffe, das klappt auch, weil es endet nämlich dann, dass er nach Hollywood geht, um dort, dann sieht man nur das Plakat mit Johnny Cage in Citizen Cage. Und allein deswegen fand ich das schon so geil, weil wenn man nicht einen anspruchsvollen Film erwartet, wie Citizen Kane zum Beispiel, und man kriegt aber Citizen Cage, dann ist es genau das, was ich mag. Und,
ja, gucken wir mal.
Ich will die Fortsetzung sofort sehen. Also alles.
Also da brauchen wir unbedingt aber auch nochmal eine Meinung, wenn der Philipp den gesehen hat. Ja, ganz dringend.
Ja, vielleicht ist aber mir noch mal nächstes Mal langweilig, dann mache ich das wahrscheinlich.
Aber Christian, jetzt war dein Review auf jeden Fall länger als das von Fuel, das muss man jetzt ganz klar sagen. Aber es war auf jeden Fall noch mehr Background-Wissen drin, das muss man auch sagen.
Emotionaler als das von Ludwig, ja.
Nee, ich fand's, vielen Dank, Fuel, es war auf den Punkt gebracht, es war sehr pragmatisch, muss man sagen, also ein 1,5-Minuten-Review, sehr pragmatisch, nur auf die wichtigsten Dinge eingegangen, aber ein Rating hinten raus, wie sieht dein Rating aus? Er, glaube ich, hatte 3,5, wahrscheinlich von 5, plus ein weißer Tiger.
Genau. Ich habe mich daran auch orientiert. Ich hab 4 von 5 Toasties mit noch einem halben Friendship-Fatality hinten dran. Also diesen gibt es auch als Bonus. Also eigentlich sind es 4 von 5, aber mit einem kleinen Fatality-like, in die Friendship-like.
Wow, crazy. Okay, dann glaube ich, jeder, der jetzt zugehört hat, kann jetzt schon sagen, ob das ein Film für ihn ist oder für sie oder nicht. Getax,
wir zwei. Man kann eine grobe Idee entwickeln.
Mal.
Warum?
Vermeiden, ich schaue es mir an, wenn es echt irgendwie im Abo drin ist oder für.
Wenn es bei dir daheim wieder läuft. Wenn es bei dir daheim läuft. Da kommen wir nämlich jetzt gleich zu dir. Was hast du denn noch so konsumiert, Tags, bevor du jetzt hier viel zu wenig Redeanteile hast, weil du keine Spiele spielst? Musst du mal erzählen, was du so auf Netflix und Co. konsumiert hast.
Empfehlen vielleicht das natürlich. Ein Highlight für unsere Hörer. Ich würde sagen, Staffel 2 Ragnarök ist angelaufen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Philipp auch schon die erste Folge angeschaut.
Die erste Folge habe ich
geguckt, ja. War aber irgendwie nicht so begeistert. Und ich finde, es läuft gut weiter. Es geht ja hier um die norwegischen Götter, die sozusagen ins aktuelle Zeitgeschehen eingebettet werden.
Nicht zu arg spoilern, ich will natürlich noch weiter gucken.
Ja, das ist so das Gesamtsetting. Das ist
in der ersten Staffel ja schon so.
Zum einen.
Ich wollte nur rechtzeitig warnen.
Die Naturaufnahmen und was mir halt einfach gut gefällt, ist ja diese verplante Mutter der beiden Söhne. Also die spielt echt fantastisch gut. Die kriegt überhaupt nichts mit, was so außen passiert. Und ich habe mich köstlich amüsiert und ich habe es sozusagen über 3 Tage gebingewatcht, weil ich einfach nicht wollte, dass ich alles so schnell durchschaue. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie viele Episoden das waren, 6 Episoden, schnell angeschaut, absolut kurzweilig, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ganz nebenbei, guter nebenbei Soundtrack, also ich würde jetzt nicht irgendwie eine Band oder ein Lied besonders herauspicken, aber es ist ja, stimmig gemacht. Und wie könnte es denn anders sein? Auf den HomePods klang das Ganze auch echt fantastisch gut. Also Ragnarök, super Empfehlung. Der Christian hat, glaube ich, auch die erste Staffel angeschaut.
Ja, habe ich, genau. Aber ich habe jetzt die zweite noch nicht angefangen.
Ja, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge geguckt und ich würde nicht sagen, dass ich nicht
ich war nicht mega begeistert auf den ersten Eindruck, weil ich habe, das darfst du, kannst du jetzt auch nicht wirklich spoilern, aber ich habe zum einen die Befürchtung, dass die zweite Staffel ein bisschen vorhersehbarer verläuft als die erste.
Und würde ich gar nicht so sagen, nein.
Ne, das kann ich dann, wenn ich vielleicht im nächsten Cast dann abschließend sagen, ob ich da recht hatte oder nicht. Ja, und zum anderen, dass sie wieder relativ viel Füllerzeug reinbringen. Bisher, die erste Folge hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht zum Angucken. Also bin ich gespannt, wie sehr sie jetzt rumeiern, weil das passiert ja dann gerne mal. Oder ob sie dann irgendwann mal zum Punkt kommen auch.
Ja, dann hatte ich auch ein bisschen recherchiert. Mir hat ja das Haus der Bösewichte sozusagen gut gefallen. Und dann habe ich doch festgestellt, dass da in Wirklichkeit so ein alten Sanatorium steht und das war dann CGI, also ein sogenanntes Drachenhaus aus Norwegen. Das gibt's leider nicht in echt, ja. Das ist sozusagen in die Szene reingeschnitten. Das war etwas schade. sonst wäre ich da echt gern mal hingefahren. Das hätte ich mir gern angeschaut. Also
sicher vergleichbare Häuser, oder?
So auf Airbnb. Mit Sicherheit, ja. Das Einzige, was mich gestört hat, eben der Cliffhanger, ist natürlich klar, wenn sozusagen die Zahlen stimmen, dann könnte man noch eine Staffel 3 abdrehen. Also das, ach ja, das muss ja nicht sein. Also ich finde schön, wenn die Storyline abgeschlossen ist und nicht so ein offensichtlicher Cliffhanger dann mit eingebaut wird. Aber ich das werde
die dritte Staffel wäre schon bestellt.
Achso, das kann
der Punkt sein, ja.
Eben, ja, genau.
Ach, und die haben gar nicht so viele Folgen, oder? Die Staffeln.
Nee, es war gar nicht so viel. 5 oder 6, ja.
Okay. Sowas finde ich immer ganz griffig, ja.
Aber
halt wieder auf endlos angelegt, oder? Schon auf endlos angelegt, jetzt nicht
irgendwie. Ja, will ich schon sagen. Und für mich war es einfach eine schöne Nachhilfe oder überhaupt ein Einblick nochmal in die norwegische Götter- und Riesenmythologie. Also das ist
perfekte Vorbereitung auf das neue God of War natürlich.
Erklärwesen, ja, wahrscheinlich.
Nee, Christian? Wenn ich das nur erwähne, wirst du wahrscheinlich schon wuschig jetzt.
Ich habe gerade nicht zugehört, kein Blut im Kopf mehr.
Kein Blut mehr im Kopf, wo ist es denn dann hin?
Ja, weil du God of War gesagt hast.
Ja.
Das ist in Christians kleinem Kratos ist das ganze Blut jetzt.
Genau.
Ach ja. Ja, und ja, sonntags?
Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, dann nur so ein Bildungsauftrag, Achtung.
Ui, jetzt kommt der Bildungstags wieder. Da haben wir leider keinen Jingle dafür.
Hast du spät jetzt für Bildungstags, du musst das schnell machen.
Ja, genau, also eine recht harte Doku, oder nee, hart würde ich es gar nicht nennen, Because of My Body, eine harte Doku wieder, geht es um junges Mädchen um die 18 bis circa 20 Jahre. Und die entdeckt ihren Körper gerade und Erotik und Sexualität, aber sie selber hat eben Einschränkungen. Ja. Ich glaube, im Volksmund wird die Krankheit als offener Rücken bezeichnet. Und bitte mal angucken.
Hattest du nicht letztes Mal das mit der Amnesie und jetzt kommst du mit sowas daher? Ja. Du hast schon noch die eher schwere Kost am Start. Harmlos. Ich
in diesem Segment eingenordet oder.
Du sagst halt einen Fetisch, das macht mir echt Angst. Ja.
Ah, nee, nicht wirklich.
okay, aber das ist, würdest du empfehlen, ist es eine Doku? Ist es ein Doku? Ist es ein Doku-Film?
Nee, kein Doku-Film, sondern es wird echt die Person begleitet und.
Okay, und das ist auch echt, also das ist nicht einfach nur, das ist nicht so eine, wie heißt es, Mockumentary, das ist wirklich eine echte Doku.
Und
na gut, bei Arte ist die Chance noch recht hoch, dass er nicht bescheißen, ne?
Ja, wie weit wir in Deutschland sind und wie vielleicht andere Länder mit solchen Themen umgehen. Ganz interessant.
Aha. Das war schon der Bildungsauftrag. Bildungsauftrag vorbei, weiter geht's.
Genau.
Ja, Tax, was noch?
Noch einen Film. The Box. Kennt den jemand oder hat den jemand angeschaut?
The Box auf Netflix sagt mir halt jetzt gar nichts.
Ich glaube, ich habe den sogar geguckt.
Ja. Herr Philipp wieder.
Naja, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Das Experiment, du bist das Experiment, genau, das war der Funk, der ist aber schon alt, ne?
Jetzt, ich schaue nochmal gerade selber.
Ja, der Box. Schon gesehen.
Von 2009, den habe ich neulich erst geguckt, ja. Du bist das Experiment mit dem Button drücken.
An die nicht Bird Box.
Hast der du Box, du bist das, das ist der gesamte Titel, ja, verstehe. Ja.
Also ich muss mal kurz erklären, warum ich so geflasht war vom Film. Als ich mal jung war, vor knapp 50 Jahren, da gab es eine Serie, die hieß The Twilight Zone. Und da war ich
dann davon, ja.
total geflasht. Und da gab es, glaube ich, die Idee, The Box, du bist das Experiment, gab es auch als eine Folge mal. Wahrscheinlich war das damals auch eine Kopie. Und also ich glaube, das kann man insoweit spoilern, dass es den Protagonisten in dem Film nicht so gut geht. Sie sind vielleicht in einer wirtschaftlichen Notlage. Und dann kommen sie quasi in die moralische Konfliktsituation. Sie müssen nur einen Knopf drücken und erhalten sozusagen wirtschaftliche Freiheit. Aber das Ganze kommt eben mit einem Preis. Und zwar, dass eine Person stirbt, die sie nicht kennen. Und die spannende Frage ist, wie lange wartest du, bis du diesen Knopf drückst? Oder du hast gar nicht so viel Zeit, also musst relativ schnell handeln. Und das Ganze nimmt dann eben einfach seine gewisse Dynamik und einen vielleicht unerwarteten Lauf. Jetzt hat es ja auch der Philipp angeschaut.
Er läuft übrigens auf Amazon, wenn ich das richtig interpretiere. Und
wir haben den, glaube ich, relativ neu hinzugefügt.
Ja, darum haben wir den wahrscheinlich auch angeschaut. Der Film driftet dann später ein bisschen ab und dann habe ich mich eher an Control erinnert gefühlt, also an das Computerspiel, als an The Box. Ich würde sagen, er ist sehenswert. Er kriegt eine 3+ oder so, ja. Also Schulnote 3+. Da hätte man vielleicht noch mehr draus machen können. Ich hatte den Eindruck, sie haben sich Mühe gegeben. Also es gibt noch mal so Szenen wie, wie ist diese Szene in Shining, wo das ganze Blut aus dem Fahrstuhl kommt und der ganze Gang dann voller Blut gespritzt wird. Und da gibt es dann so Szenen, dass sie quasi aus dem Wasser fallen und da siehst du, dass sie irgendwie ein paar tausend Liter Wasser da ins Haus geschüttet haben.
Es wird relativ absurd irgendwann. Also ich fand die Prämisse fand ich eigentlich auch soweit ganz geil. Ich finde aber auch, der hat sich dann irgendwann so ein bisschen verloren, der Film. Also mir war irgendwann die klare Linie nicht mehr ganz so klar. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Also man kann den, glaube ich, durchaus mal gucken. Aber also ab der Hälfte wurde es sehr seltsam.
Ja, interessanterweise habe ich die Cameron Diaz nie in so einem, in Anführungszeichen, ernsteren Film wahrgenommen. Wo hat die eigentlich sonst mitgespielt? Charlie's
Verrückt Engel? Verrückt nach Mary.
Oder ich hätte auch Verrückt nach Mary und Charlie's Angel gesagt, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Also aber stimmt schon, eigentlich eher in so spielt, Komödien. Ja. Hm. Cooler Tipp. Klingt auch jetzt für mich ganz interessant so.
Ja. Ich kann mich erinnern, wie der damals, dass das damals so eine riesen Werbekampagne drum war mit dieser Box. Oh, würdest du da draufdrücken für eine Million Dollar, wenn dann einer stirbt? Und so. Aber ich habe den nie gesehen. Ja.
Aber das sind halt immer diese typischen moralischen Fragen.
Wenn's ja, man kann ihn aber schon gucken.
Jetzt würde man alle sagen, nee. Aber wenn du dann die Box mal wirklich vor dir hättest, dann denkst du auf einmal vielleicht ganz anders.
Ja.
Aber dann wird alles total abstrus, oder wie? Das kann man sich irgendwie gerade gar nicht so vorstellen.
Aber es wird nochmal ein bisschen abgefahren. Also,
entweder drückt sie den Knopf oder sie drückt den Knopf halt nicht. Ne?
Die Story ist dann irgendwann weniger straight, sagen wir mal.
Okay.
Also
aber cooler Tipp.
Sie gehen da ganz viele seltsame Wege.
Im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
Ja, genau. Und ich weiß nicht. Das ist
schon Inside auch, gell? So alle die Gleichschaltung.
Ja, also wie gesagt, ich bin nicht so 100% sicher, ob man das jetzt so blind empfehlen kann. Peter, könnte es gefallen, glaube ich. Eigentlich könnte es euch beiden gefallen. Ich würde sagen, guckt es doch mal an.
Ja.
Ist ja gerade umsonst.
Auf Prime. Sehr schön.
Da habe ich ihn auch gefunden.
Das macht nichts, dass der Film schon älter ist. Er ist eh retro. Also von daher.
Ach, 2009 Tags.
Nein, der spielt irgendwie in den 60ern oder so. Also
so, er ist doch voll geil.
Cool. Ja, schön, schön. Bevor der Tax jetzt sein ganzes Pulver hier verschießt, haben wir da noch jemanden, der hat noch einen ganzen Sack voll Filme.
Aber ich will doch, aber der Fips muss mal wieder was sagen. Der sagt viel.
Also Fips, ja, dann muss der Fips
ein bisschen was geguckt, sagen. Also der hat doch zwei Sachen auf der Liste, mindestens stehen die, wo ich beide, das darf jetzt wählen, zu was er was sagt. Ich will
zu beiden. Dann darf der Fips jetzt einfach zu beiden was sagen und dann ja, machen wir einen großen Christian-Block, weil der Christian hat nämlich auch
schon
ein Spezialthema
ja, da könnt ihr aber was aussuchen. Ich habe so viele Spezialthemen am Start, interessiert wahrscheinlich
keinen. Vielleicht, genau, du kannst ja jetzt schon mal deine Auswahl überlegen an den Sachen, von denen du wirklich was erzählen willst.
Nein, ihr sollt wählen.
Ja, ich entdecke beim Christian auch noch was ich auch gesehen habe.
Das machen wir. Wir suchen jetzt dann selbst, wir suchen beim Christian jetzt dann, jeder von uns darf sich einen Film mal aussuchen, wo der Christian was zu sagen muss. Aber bevor er das macht, darfst du erstmal, Philipp, erzählen, was du noch geschaut hast.
Also ja. Film Nummer 1 war natürlich auf Christians Empfehlung hin, konnte ich nicht einfach so stehen lassen, habe ich mir mal Boss Level angetan. Boss Level hier mit, ach Gott, wie heißt er?
Ja, unser der Grillo.
Der Grillo, genau, der Frank Grillo. Ja. Haben wir gedacht, beim Grillen haben wir den Grillo angeschaut. Nee, ist halt ein unterhaltsamer Actionfilm, würde ich sagen. Also ich bin bei Frank Grillo bin ich immer wieder fasziniert, wie wenig der schauspielern kann. Aber passt in dem Film eigentlich soweit ganz gut. Ist auch wieder so eine Zeitschleifennummer mit Mel Gibson war das, gell? Als
eben ist Mel Gibson dann nicht wichtiger als der Grillo, wenn man
das so. Mel Gibson, nein. Der alte Softcopter. Wenn man sowas mag, hier so Time Loop Action jetzt ohne viel schauspielerisches Talent war, da habe ich mich blendend unterhalten gefühlt von dem Film, sagen wir es so.
Hat die Time Loop wenigstens Sinn gemacht? War die irgendwie cool, die Time Loop? Oder war die
Time Loop war völlig in Ordnung. Er musste halt.
Aber Sinn hat sie nicht gemacht, ja.
Sinn hat sie nicht gemacht, sondern gut, war totaler Blödsinn, aber war unterhaltsam. ich bin aber auch nicht mit der, Christian hat es ja schon mal gereviewt, ich bin nicht mit der Prämisse rangegangen, dass das alles Sinn machen muss in dem Film. Wenn man so war es einfach witzig zum Angucken. Also es ist definitiv kein Oscar-Anwärter oder irgendwas, aber mit so einem leicht Frank Grillo-trashigen Charme, der nur noch vom Trash-Faktor von Mel Gibson überboten wird inzwischen. Definitiv eine Cook-Empfehlung für jeden, der auf diese Art von Film steht. Also wenn man so die Zusammenfassung bei Amazon liest, dann weiß man, was man bekommt, und jeder, der sich davon angesprochen fühlt, wird von dem Film, glaube ich, nicht enttäuscht.
Oh, der kommt aber allgemein ganz gut weg. Der kommt allgemein auch in den Reviews so, kommt der ganz gut weg. Der ist eher im oberen Drittel unterwegs bei den Reviews.
Ja, wir haben hohen, ich gebe cool. ihm einen hohen Unterhaltungswert. Also.
Mhm. Ja. Ja, ich, wie und gesagt, ich war ja mega auch begeistert und habe ja den Fips den dann auch empfohlen. Der kam jetzt schnell bei Prime, gell? Ist der jetzt schon bei Prime?
Nee,
ja.
Ich habe ihn gekauft, glaube ich.
Also ich habe ihn mir auch gekauft und bereue
ich. Ich meine, er ist. Ah nee, bei Prime, aber zu leihen. Oder zu kaufen, aber für einen Zehner zu kaufen, für einen Fünfer zu leihen, ja.
Genau, das ist ja fair. Und dann hatte ich mir auch einen Film, der ist auch von 2009, glaube ich, oder 2010. Ich kannte ihn aber tatsächlich noch nicht, bin auch nur nicht durch Christian, sondern durch Zufall darüber gestolpert, war John Dies at the End.
Da muss ich ganz kurz was zu sagen. Das ist schon wieder Jahre her, Christian, da hast du den Film geschaut. Und da warst du so hyped, dann hast du mir doch auch geliehen und ich habe ihn dann auch irgendwann geschaut und ich kann mir aber leider nichts mehr erinnern. Und ich weiß nicht, ob ich ihn selber auch so gut fand, aber du fandest den damals, du hast den über Tage, über Wochen gefeiert, den Film.
Ich fand den mega, ich finde den immer noch mega, ja.
Ich fand ihn allerdings auch mega, also ich hatte extrem viel Spaß dabei.
Der sich im Titel schon spoilert, ist so geil.
Ja, war auch eine absurde Scheiße, der Film, unglaublich, aber total klasse. Ja.
Also, John Dies at the End,
eine außerirdische Designer-Droge, die Menschen... Sojasauce, Soy-Sauce, die Menschen irgendwie, ja, wie beschreibt man das, zu hellsehenden Zeitreisenden, parallel existierenden Geisterwesen, mal total total absurd, aber total geil zum Anschauen. Super geschauspielert. Ich habe so gelacht über die ganzen Darsteller, eigentlich über alle, ja. Aber nicht unfreiwillig komisch, sondern die waren einfach super in der Rolle. Ja. Gruselig ist er natürlich nicht. Aber nicht als Horror bei Amazon, ja.
Nein.
Aber also ich verstehe, warum man den Film feiert. Ich werde den auch garantiert nochmal gucken. Ich habe den nicht zum letzten Mal gesehen.
Geil. Und John Dice at the End dann auch?
John Dice at the End. John
Dice at the End, ja. Spoiler.
Ja, also ich meine, es gab so ein paar Szenen. Christian hat es in unserem Slack ja schon erwähnt. Allein das Würstchentelefon war natürlich bombastisch, ne?
Das ist Wahnsinn. Also der hat wirklich so viele geniale Ideen, dieser Film. Ich glaube, hinterfragen brauchst du da auch nichts groß. Also gerade diese Zeitreisen, ich glaube, da macht...
Ja, aber das, wenn du da machst, da bist du, glaube ich, echt falsch, oder? Wenn du den hinterfragst.
Das darfst du nicht, aber also das hat da tatsächlich auch, also es hat zumindest nicht so einen In-Your-Face-Logikbruch gehabt, was die Zeitreisen angeht.
Aber ich eben auch nicht, ja, genau. Ja.
Andererseits, weil ja, die waren ja relativ low-level, also die wussten halt teilweise quasi, was in der Zukunft passiert. Und teilweise rief dann halt mal jemand aus der Zukunft an oder parallel an oder, also total geil. Also super Film, echt lustig.
Ja. Gibt's bei Prime. Tax, das wäre nochmal was für dich, wenn du jetzt eh gerade im Prime.
Nee, das ist nicht für den Tax, glaube ich.
Wenn's nicht, ich glaube, ist der nicht so abstrus wie der Tax auch manchmal so?
Ist vielleicht schon, aber beim Tax weiß man auch nicht, ob er gerade aus der Zukunft anruft, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass man das...
Ich bin auch nicht maßlos überzeugt. Also ich meine, der ist ja von, der Regisseur ist Don Coscarelli. Den kennen hier so Genre-Fans wie mich, kennen den ja noch und von hier das böse Phantasm. Der hat die 4 Phantasm-Filme gemacht, die schon wirklich sehr, sehr lang zurückliegen und die man schon auch mögen muss. Also der erste ist von 79 und der war immer so bisschen der Unbekanntere von, also jetzt kein John Carpenter, sondern aber halt unbekannt, aber schon in dieser Liga bei den Fans angesehen. Und er hat auch, ich weiß gar nicht, wann der kam, Anfang der 2000er, den genialen Babahotep gemacht. Und wer Babahotep mag, wobei der bei weitem nicht so abgefahren ist, wie jetzt John Dice at the End, der könnte sich John Dice at the End schon nochmal angucken. Babahotep, wer den nicht gesehen hat, auch mal gucken, wo es den gibt. Elvis im Altenheim mit Peniskrebs verbringt dort seine letzten Minuten, also der echte Elvis, weil er sagt, dass er ist auch der echte Elvis. Er hat damals die Identität getauscht mit einem Elvis-Double, weil er mit dem Ruhm nicht mehr zurechtkam. Und das Elvis-Double hat sich dann eben vollgefressen, vollgekokst und erschossen. Und er ist in diesem Altenheim zusammen mit JFK, gespielt von, oh, wie heißt er? Ossie Davis, einen Schwarzen im Rollstuhl, sagt so, hey, du bist doch nicht JFK, du bist doch ein Schwarzer. Hey, die CIA hat mich umgewandelt. Du weißt nicht, wozu das CIA fähig ist. Also er ist zusammen mit JFK im Altenheim und dann wird eine alte Mumie zum Leben erweckt, der den alten Menschen im Altenheim die Seele aus dem Arsch saugt. Und Elvis und JFK kämpfen gegen diese Mumie dann, gegen Babahotep.
Oh mein Gott.
Eine Südstaaten-Mumie. Babahotep. Genial.
Muss man dazu sagen, Elvis gespielt von Bruce Campbell, ne?
Ja, sorry, habe ich ja ganz vergessen. Ja, das ist ja
ganz eine wichtige Information. Sagt nämlich tatsächlich alles, den Film muss man tatsächlich angeschaut haben.
Ja. Don't fuck with the King, baby.
Sonst hat man sein Leben. Krass. Sonst hat man sein Leben gechillt. Ja, also.
Ich habe gerade geschaut, die Blu-ray, die gibt's zu kaufen bei Amazon, aber gebraucht kostet die schon fast 44 Euro und neu 50 Euro.
Ist ein Kultfilm.
Die Blu-ray scheint etwas selten zu sein. Hast du die vielleicht, Christian? Kannst du graden lassen?
Ja, aber ich habe sie natürlich nicht original verschweißt.
aber auch so, gebraucht
ist doch so viel. Ich weiß auch gar nicht, ob es den als Stream irgendwo gibt.
Schaut fast so aus, als gäbe es den wahrscheinlich gar nicht und deswegen ist hier auch, die DVD ist super günstig, aber die Blu-ray ist aus irgendeinem Grund schweineteuer.
Was?
Faszinierend.
Wahrscheinlich, weil die Qualität besser ist. Ja, Blu-ray gibt es aber auch schon für 30 Euro.
Ja, ob die Qualität bei dem Film so reinhaut, weiß ich dann nicht.
Bestimmt. Ganz bestimmt, Peter. Mach das mal nicht so schlecht, nur weil du es nicht verstehst, ne?
Nee, so wie ich ihn Christian verstanden habe, natürlich. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir uns vom Christian, darf sich jetzt jeder auf jeden Fall noch ein Werk wünschen. Und dann können wir noch schauen danach, ob wir noch wirklich was haben, was dringend raus muss. Ansonsten kratzen wir eh schon wieder an den 3 Stunden. Aber jetzt machen wir vielleicht erstmal, fangen wir damit mal an. Also ich würde mal sagen, Tax, du darfst dir mal den Christian seine Liste anschauen. Ich hoffe, du hast sie vor Augen. Und dir was wünschen.
Ich muss die echt gerade aufmachen.
Dann fange ich an. Ich habe sie schon offen. Ja. Dann fange ich an. Ich habe sie schon offen. Und ich wünsche mir von dir, Christian, das ist halt, ich muss mal so drüber lesen. Ich wünsche mir von dir, auch wenn es sich blöd anhört, aber du hast da dieses Indiana Jones Ding geschaut und das interessiert mich jetzt schon, weil das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen.
Der Kristallschädel oder was?
Nein. Auf Arte. Indiana Jones 4. Auf Arte, nee. Eine Arte-Doku, ja. Das Search for the Lost Ergänzen, ja. Ja. So. Wo der Tax immer auf Qualitätsdokumentationen setzt, hier von wegen mit irgendwelchen Handicap. Genau, gucke ich halt mehr so.
Tax, den
ich
auf deiner Liste.
Gorschen-Roman.
Also jetzt der Christian. Nein. Indiana also Jones, The Search for the Lost Golden Age.
Genau, ich habe den deutschen Titel vergessen, aber mit dem findet man es auch. Ich glaube, es ist jetzt auch noch wenige Tage auf Arte in der Mediathek verfügbar, also noch schnell zuhören. Ich glaube, bis 4. Juni nur noch oder sowas. Also die hat sich gelohnt. Also es ist eine echt nette Doku über die Backstory, so Entstehungsgeschichte von Indiana Jones. Mit den ganz üblichen Klischees hier, dass halt der Harrison Ford ja gar nicht geplant war, sondern Tom Selleck, aber Tom Selleck dann aus einem Vertrag, den er schon unterschrieben hatte, nicht rauskam, nämlich im Vertrag für eine TV-Serie, wo er einen Privatdetektiv auf Hawaii spielen sollte. Und naja, im Endeffekt hat es, glaube ich, für beide nicht geschadet, dass sie jeweils nicht rauskamen. Oder dass halt dann Harrison Ford dann doch wieder eingesprungen ist. Oder George Lucas gesagt hatte dann so, ich kenne einen, der könnte das super machen. Und wollte es zuerst nicht, weil er nicht die ganze Zeit in meinen Filmen von George Lucas mitspielen wollte. Und also wirklich, wirklich spaßig, auch wie sie es gedreht haben, dass viele Szenen eigentlich auch improvisiert waren von Harrison Ford, gerade im ersten Indiana Jones und so. Also wer die Indiana Jones Filme mit, es kommt erstaunlich und Gott sei Dank sehr wenig von diesem ominösen 4. Teil, den sie drehen wollten, aber irgendwie nie gemacht haben. Kommt wenig zur Sprache.
Unser alter Running Gag, ja.
Genau. Also kann man schön weggucken, vor allem wenn man das halt mag. Also es spielt sehr viel Flair aus diesem der Entstehung der ersten, vor allem dem ersten.
Sehr geil.
Ja, cool. Kann man echt locker gucken.
Und es ist aber, ist es gar nicht unbedingt eine Art der Produktion, oder?
Da fragst mich Sachen.
Weil irgendwie kommt es mir vor, als gäbe es den einfach so überall, vielleicht sogar zu kaufen. Ich weiß es gerade echt nicht. Oder ist es eine Art Doku? Ah, vielleicht ist es doch eine Art Doku. Gibt es nämlich aktuell auch bei YouTube, also halt dann, oder halt in der Arte Mediathek direkt. Cool. Muss ich mir unbedingt reinschrauben und weil der Tax ist, hat es zwar vergessen draufzuschreiben, aber ich finde, das passt gerade gut in den Kanon hier rein, Tax. Du hast da auch nochmal eine zusätzliche Arte-Doku. Wir sind zwar ein bisschen
Arte-lastig jetzt, aber. Passt perfekt rein. Wahrscheinlich ist es die gleiche Serie. Es gibt eine Blade Runner-Doku. Ich denke aus
dem Phänomen Blade Runner, oder?
2019. Und berichte dann auch über die Konflikte, die Ridley Scott hatte dann am Anfang überhaupt sozusagen mit der Crew sich aufzuwärmen. Und da gehen sie auch nochmal drauf ein. Vielleicht ist auch Harrison Ford sozusagen das Theme, dass der Harrison Ford quasi die Rolle vermenschlichen wollte, aber der Regisseur wollte eher sozusagen diese Replikanten-Philosophie drinnen haben. Und da haben sie sich sogar richtig am Set gezankt. Und es gab super interessante Insights, auch viel Soundtrack. Unbedingt angucken, selbst wenn es jetzt ja 2-3 Jahre alt ist. Aber Blade Runner Doku, Making of, also
wie. Aber Tax, jetzt bräuchten wir schon kurz den Titel. Ist es dieses, das Phänomen Blade Runner auf Arte?
Ja, ich denke, dass es da nur eine Doku gibt, ja.
Ja, nicht zwangsläufig.
Wenn man nämlich auf Arte TV Indiana Jones Search for the Golden Age, dann wird er auch gleich als erstes empfohlen, da The Blade Runner Phenomenon.
Ja, das ist
Phänomen
dann Blade Runner vor 4 Tagen, genau.
Sehr cool. Ja. Also eigentlich voll der Harrison Ford-Film da. Erst Indiana Jones, Blade Runner, vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass die gerade alle abfeiern. Und hat der einen runden Geburtstag, der Harrison?
Auch sozusagen, welchen architektonischen Impact der Film hatte, also auf die Architekten, auch so wie die ganzen Fahrzeuge, die Autos ausschauen, das war mir nicht so bewusst.
Also danke, Tax, ich bin ja kein Blade Runner-Fan, aber das werde ich mir anschauen, weil ich mag ja so Dokus auch gerade zu maßgeblichen Filmen sehr gern. Und das habe ich nicht vergessen, das ist bei Indiana Jones nämlich auch so, also da wird vieles auch erklärt, warum Indiana Jones auch, warum er so ausschaut und was für einen Bezug nehmen der halt auf diese ganzen alten 30er und 40er Jahre Adventure-Filme auch macht, die du dann komplett vergessen hast. Genau, so diese Referenzen, also das ist toll, also muss ich mir anschauen.
Also, ja, cool. Und es spannt auch irgendwie den Bogen zum aktuellen Los Angeles, wie ich das hier so verstehe, ne?
Ganz genau. Also sind wir sozusagen schon in dieser Dystopie, wird dann die Frage gestellt. Und das wusste ich auch nicht, der erste Blade Runner war ein totaler Flop irgendwie. Also der ist sozusagen seiner Zeit...
Holpriger Kinostart. Das hört man immer wieder, dass der halt damals, als er im Kino war eigentlich, der hat seinen Hype oder seine Lore so über die Jahre, Jahrzehnte bekommen, ja. Weil man gemerkt hat, dass er irgendwie dann auch Einfluss hat auf einiges, wie du schon gesagt hast, Architektur und sonstiges. Stilgebend ja, letztendlich war.
Hat Spaß gemacht.
Wow. Okay, krass. Arte hier schon wieder am Start. Aber wenn die natürlich gerade so viel Movie-Content machen, nicht schlecht. Okay, ich hatte meinen Wunsch, Indiana Jones. Dann, Tax, hast du die Liste schon offen? Dann kannst du nämlich dir beim Christian was wünschen. Wenn du gar nichts weißt, dann nimmst einfach gut Glück.
Wo haben wir es denn hier?
Oh, die Liste doch noch nicht offen. Da warten wir jetzt einfach.
Ich habe mir einfach nur Indiana Jones rausgesucht. Ehrlich gesagt, Love, Death and Robots.
Oh okay. Ja. Ist sonst keiner geguckt von euch?
Nee. Noch nicht mal die erste Staffel.
Ah, das schon her. Aber du, Tax, du hast die erste gesehen gehabt, oder?
Ja, reingeschaut, aber schon fast
vergessen. Auch voll deins, oder? Eigentlich.
Ja, deswegen, aber eigentlich schon deins. Also es geht ja, das sind ja hauptsächlich im Computer animierte. Ich glaube, es sind alles Computer animierte. Manche sind zwar so zeichentrick, aber halt sehr stark mit Computer-Support erstellt. Und die erste Staffel, ich kann mich nur leider überhaupt an gar nichts mehr von der ersten Staffel erinnern. Außer, dass sie wie die zweite alles in sich abgeschlossene Episoden sind. Ja, also das ist schon mal die Hauptprämisse und das fand ich gut, weil ich mag so Anthologieserien, wo halt jede Folge für sich komplett abgeschlossen ist. Jede Folge ist auch von komplett anderen Machern und jede Folge hat einen komplett anderen Stil. Also ähnlich wie Animatrix von damals in der Wellenlänge von Matrix mitgeritten.
Habe ich halt damals so gefeiert. Diese Animatrix Filme fand ich so cool. Echt sehr gut, ja.
Ich auch. Ich habe es mir aber, glaube ich, seitdem ich sie habe, erst nur einmal angeschaut.
Aber ich habe sie damals auch einmal durchgeschaut, ja. Matrix habe ich dafür damals... Ja, weiß jede nicht, Woche einmal geschaut.
15 Mal oder so. Ja, genau. Und Love, Death and Robots. Also ich habe jetzt die zweite Staffel eben geschaut. Auch relativ zügig, weil die Folgen gehen alle zwischen, lass mich mal überlegen, lass gefühlten 5 bis maximal 15 Minuten oder so. Also nichts länger so als 15 Minuten. Ja, sind alle recht kurz. Macht aber auch nichts aus, weil ich mag auch Kurzfilme ja sehr gerne. Also es sind alles Kurzfilme. Und ich liebe Kurzfilme, wenn sie es halt schaffen, eine gute Story, auch ein bisschen mysteriös und mit offen, also auch mit die ganze Lore dahinter auszubreiten, ohne dass sie alles halt tot reiten und tot erklären, muss ja nicht immer alles gemacht werden und halt auch sehr viel Sachen offen lassen, das mag ich ganz gerne. Und das machen einige von diesen Episoden sehr gut, manche nicht so. Also unser guter Fuel hat es auch geguckt und der hatte so die ähnlichen Vorlieben wie ich. Also es gibt dann so eine, der in der Zukunft spielt, wo halt Menschen unendlich alt werden können, weil die sich verjüngern dürfen. Und da gibt es aber auch eine Überwachungspolizei, die dann aufpasst, dass keine Kinder geboren werden, weil das kann sich die Menschheit nicht leisten, weil sie lebt genauso am Rande der Existenz, dass es so viele Menschen wie auf der Erde gibt, kann die Erde vertragen, auch von Ressourcen und von Essen, aber mehr geht halt nicht, aber dafür kann man halt ewig leben. Und es gibt halt aber genug Familien, speziell aus den unteren Schichten, die halt sich dann trotzdem gerne Kinder hätten und dann halt Kinder haben. Und da gibt es eine Polizei, die das überwacht und dann halt diese Familien beseitigt. Das ist echt extrem geil gemacht auch. Und so Geschichten werden da erzählt. Wirklich cool.
Ich glaube, ich werde...
Auf Netflix.
Ich juckt es ja total.
Ich werde nochmal reinschauen.
Ja. Einfach sehen. Also, das ist echt in einem Abend, also nicht fast, sondern du kriegst in einem Abend weggeschaut, wenn du da auch. Also meine Frau war nicht so begeistert dafür, ich habe es mir halt alleine angeschaut, aber ging ja dann.
Ja, aber es sind ja echt kurze Folgen und gibt es dann über die komplette, zwei Staffeln sind es jetzt gerade, gibt es da irgendwo dann einen Bogen, der gespannt wird, oder ist es wirklich sehr unabhängig alles voneinander?
Nö, außer dass es halt alles irgendwie Science Fiction.
Cool.
Stories sind,
ja. Ja, aber sowas ist doch super, weil da kann man auch einfach mal quer einsteigen, da kann man auch einfach mal hier eine Folge schauen, da eine Folge, ohne jetzt groß den Faden zu verlieren, weil man ja dann einfach, weiß ich nicht, zusammenhängen. Cool. Ja, irgendwie als das im ersten Mal rauskam, da war es bei Netflix irgendwie so, und es hat mich überhaupt nicht angesprochen, so vom ganzen Aufmachung her. Allerdings ist halt auch Zufall, welche der Folgen sie da gerade rausgegriffen haben fürs Aufmacherbild oder so, wenn die eh so unterschiedlich sind.
Aber bei mir liegt das ein bisschen im Slipstream von Black Mirror. Und die Klasse von Black Mirror erreicht es halt nicht. Also ich meine, auch Black Mirror hat ja Höhen und Tiefen, aber schon waren natürlich auch fast zu viele Staffeln, aber waren schon sehr viele geile Folgen.
Ja, das stimmt. Wahnsinnige Höhen auch. Ja. Also in Black Mirror wieder, wenn ich daran denke, da gibt es einfach so 3-4 Folgen, die sind so genial. So ein Niveau wird es wahrscheinlich nicht erreichen.
Nein, also so ein Footprint, der lässt es definitiv nicht.
Ne? Ja. Aber cool. Sehr und so zwischendrin mal eine coole Sache. Nice.
Ja.
Ja, cool. Dann darf der Fipsi noch was wünschen. Jetzt wird es hoffentlich noch ein bisschen abstrus.
Ja, ich tue mir gerade so schwer, weil Christian hat 2 Filme hier, die ich auch gesehen habe.
Dann mach doch beide und danach machen wir einen Deckel drauf.
Ich frage mich gerade, mit irgendjemandem habe ich über Vivarium schon gesprochen. War das letztes Mal im Cast? Und wir haben es noch nicht
wir haben es im Slack gehabt und haben gemeint, eigentlich wäre das was für den Peter.
Stimmt. Es war nicht im Cast, oder wie? Ja, dann erzählt nochmal.
Das eine war Vivarium. Da möchte ich jetzt den Christian dazu hören.
Wie war Valium?
Valium. Oh Mann, ich mag es nicht du machen. Ich muss, ich war relativ begeistert von dem Film. Du hast ja gesagt, du guckst den gerade und du weißt nicht, wo der Film jetzt hat, wo der hingeht und wo der landet.
Genau.
Und mir ging es ganz genauso. Also der fängt ja sehr straightforward an. Eine junge Familie, die, glaube ich, ein Haus oder eine Wohnung sucht.
Also Familie, Mann und Frau in dem Fall.
Ja, genau, Mann und Frau. Aber ich glaube, sie sind gerade dabei, sich halt eben zusammen ein Haus zu suchen, um halt auch eine Familie zu gründen. Also
genau, Jesse Eisenberg und die andere.
Wer war das, die andere? Die andere war nämlich so unglaublich auch von der Performance her.
Ja, mir fällt mir der Name auch nicht mehr
ein. Ich schaue gerade selber, ich muss jetzt nachschauen, genau. Also Jesse Eisenberg macht seine Sache da auch unglaublich gut, genau. Ja, Imogen Poots. Die Imogen Poots, die ja so ein bisschen, weiß nicht, komisch ausguckt. Weißt du, spreche ich sie richtig? Ich weiß es nicht.
Wurscht.
Poots, halt auf jeden Fall, genau. Und
Imogen Poots, okay.
Ja, und die spielt echt die Scheiße aus sich raus in diesem Film. Ich war echt...
Bildlich gesprochen, ne? Also nicht tatsächlich, sondern...
Bildlich. Ja, genau. Also sie gucken sich dann ein schönes Haus an in einem Vorort und fahren dahin und da schaut schon alles gleich aus. Und dann sind sie in diesem Haus und denken sich, naja, eigentlich ganz okay. Der Immobilienmakler zeigt ihnen noch alles und auf einmal ist er weg. Und
wobei das schon, diese Gegend hat schon so einen sehr surrealen Touch, dadurch, dass alles gleich ausschaut. Wie gesagt,
alles wirklich komplett gleiche Häuser, aber wirklich Straßenzüge voll. Naja, und dann wollen sie halt dann wieder fahren, weil der Immobilienmakler ist weg und sie finden das irgendwie nicht so geil. Und dann kommen sie nicht mehr raus aus diesem Vorstadtgebiet. Also sie fahren und fahren und kommen immer wieder beim Haus an. Sie können nichts machen, sie kommen nicht weg davon. Und dann bleiben sie erst mal eine Nacht. Und ich glaube, und am nächsten Tag dann schon steht eine Box vor der Tür und in der Box ist ein Baby. Und um das Baby sollen sie sich kümmern. Und das machen sie dann auch. Ja, und dann wird das halt gezeigt, wie sie da Tag für Tag leben, miteinander versuchen klarzukommen, versuchen irgendwie einen Ausweg zu finden. Und das Kind wird immer größer und immer merkwürdiger.
Wobei das auch schneller wächst als normal. Also das wächst
jetzt. Es ist nicht echt zeitgenau. Es ist irgendwie halt nach einem halben Jahr.
Hört sich mega cool an. Ich will gar nicht eigentlich mehr hören, weil es hört sich zu.
Mehr braucht Genau, mehr kriege ich auch gar nicht ordentlich erzählt und das ist auch unglaublich spannend und die ganze Zeit denkst du das nur. Und ich finde auch, der Film bleibt bis zum Ende hin spannend und hat auch ein geiles Ende. Es ist alles geil in diesem Film. Er ist halt schon sehr azifazi, deswegen Peter, schlag zu. Aber er hat genug und halt echt viele Qualitäten, und dass er mich auch voll gerockt hat. Ja.
Er ist ein total absurder Film, der von so einer ganz seltsamen Ästhetik lebt.
Ja.
Cool, aber dann werde ich schauen.
Musst du fast. Dann können wir alt
oder neu? Oder?
Neu, 2019, ja. Also
kann man angucken.
Also da müssen wir...
Ich bin halt noch immer geschockt mit unserem...
2017 hätte er immer geguckt, oder?
Time Crimes, da war ich ganz kaputt.
Nee, der ist schon sehr aktuell. Also Jesse Eisenberg war
auch bei Time Crimes noch nicht. Lass uns da doch nächstes Mal noch den Peter dazu befragen, wie er den fand.
Ja, das schaffe ich bis nächstes Mal auf jeden Fall. Wir haben so viele Callbacks. Hat da jemand mitgeschrieben von euch, was wir alles nächstes Mal nochmal aufwärmen wollen? Das wird gar nicht so leicht. Das
stellt uns bestimmt alles nicht mehr ein.
Werden wir sicher die Hälfte werden wir schaffen, aber gut. Ja, manches glaube ich automatisch. Kriegen wir hin. Genau, aber hört sich geil an, Vivarium.
Cool. Der zweite Film, der mir noch auffiel, war Oxygen.
Ja.
Yeah. Oh, den wollte ich auch schauen, aber irgendwie verpasst.
Ja, ist ja noch nicht vorbei. Den gibt es ja noch. Und er ist auch noch von diesem Jahr. Und das heißt, wenn du dieses Jahr noch guckst, dann ist er auch noch nicht alt. Wenn du nächstes Jahr guckst, ach, der ist ja von 2021, ich schaue ja nicht mehr.
Boah, den habe ich aber auch voll verpasst. Den habe ich ja mega verpasst. Okay,
erzähl. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe den natürlich nicht verpasst, weil der von Alexandre Aja ist, ein französischer Genre-Regisseur, der sehr viel geiles Zeug in seiner Vergangenheit gemacht hat.
Aber ist der vom Trailer, habe ich mir gedacht, so klischeehaft, 90% des Plots befindet sich die Person dann in diesem Überleben?
Mehr so 95-98% des Plots befindet sie sich in dieser.
System hacken und stellt dann fest, warum sie wirklich drin ist und warum sie eingesperrt ist und wird von außen geholfen und dann rettet sie sich oder so. Also ich habe mir gedacht, eigentlich weiß ich ja schon fast den
Plot. Netflix-Reißbrett oder an was denkst du da? Ein Film
ist es ja auch.
Netflix-Reißbrett.
Mhm. Es ist ja auch eine Netflix-Produktion. Also.
Aber ist sie dann irgendwie auch überraschend oder ist es einfach egal, weil es ist, ansonsten ist er einfach ein guter Film oder was ist, erzähl mal.
Jetzt muss aber der Fips, ich habe vorhin so viel schon geredet.
Er ist doch auf deiner Liste, also.
Ja, es stimmt, auf deiner war er nicht. Und deswegen.
Nee, deswegen musst du es eigentlich erzählen. Nein, also tatsächlich, so von, wenn man das herzlos formulieren möchte, war der Tax ja gar nicht so ewig weit weg davon. Ne?
Ja.
Prinzipiell passiert genau das. Also die gute Dame erwacht aus einem Kryoschlaf in einer Raumkapsel, hat nicht so besonders viele Erinnerungen und erarbeitet und irgendeine Fehlfunktion an ihrer Kapsel. Und im Prinzip, da will ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, wenn ihr es noch gucken wollt, im Prinzip geht es tatsächlich darum, dass sie mehr über sich selber, ihre Welt, wo sie herkommt, wo sie hin will, warum und so weiter erfährt und gleichzeitig natürlich versuchen muss, sich in dieser Raumkapsel zu retten.
Mhm.
Da habe ich jetzt was gespoilert, da hast du recht, Christian. Christian hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich einen Spoiler gebracht habe.
Dann habe ich ihn überhört.
Genau, deswegen sage ich auch nicht, was es war.
Ja.
Aber tut, also wie gesagt, also ohne jetzt weiter zu spoilern, weil es fällt wahnsinnig schwer, viel zu sagen, ohne zu spoilern.
Ich genau.
Es gab doch mal diesen Film mit Ryan Reynolds.
Buried. Ja, so Buried, ein bisschen, genau. Haben auch alle da gleich herangezogen. Das ist so ein bisschen wie Buried.
Ist so.
Ja, aber
nee, eigentlich
nicht. Ich finde schon, dass beide Filme getrennt voneinander super existieren können, weil man muss beide gesehen haben, um dann auch am Ende zu wissen, so nein, haben wir.
Okay. Aber Setup ist erstmal dasselbe. So, man ist halt, jemand ist klaustrophobisch in einer Area eingesperrt und.
Das Setup ist sehr ähnlich, ja. Aber ich sag mal, also es war jetzt nicht alles zu 100% voraussehbar, was im Laufe dieser Geschichte passiert.
Richtig. Also es gibt einige Twists und diesen Twists sind, finde ich, alle recht, ich finde sie gut gemacht.
Ja.
Ich habe viele Kritiken gehört, die dann gesagt haben, das schleppt sich so von Twist zu Twist und viele waren so vorhersehbar. Das finde ich ehrlich gesagt nicht.
Also ich würde sagen, das hält sich ungefähr die Waage. Einige waren relativ vorhersehbar. Andere dafür überhaupt nicht.
Wir können ja mal, wir zwei können ja nochmal in einem Spoiler.
Wir warten einfach, bis es der Rest gesehen hat und dann gucken wir, wer was vorhergesehen hat. Ja,
ich schaue dir nicht, also, glaube ich.
Also, du könntest ihn aber auch gucken, Peter.
Ich finde, ja, man macht nichts falsch. Also ich habe ihm selber nur 2,5 Sterne gegeben, was jetzt nicht gerade eine Top-Bewertung ist, aber ich habe durchaus eine gute Zeit gehabt. Er ist zu lang. Also ich finde ihn ein bisschen zu lang. Er ist 90 Minuten und das ist ein bisschen zu viel. So das
ich wollte sagen, Minuten er streckt zwischendrin ein bisschen.
Ja.
Was, 90 Minuten ist zu lang? Das ist ja eh schon Untergrenze. Diese,
also für den Inhalt.
Du hättest in einer Stunde hättest du die Story auch untergebracht.
Ja, und zwar gut, besser. Genau. Also er breitet dann Sachen aus, die nicht nötig wären und im Endeffekt und verheimlicht aber viele Sachen, die aber eigentlich interessant wären. Da kann man jetzt aber auch nicht ohne Spoiler reden. Aber auch hier in diesem Film ist, was extrem hervorzuheben ist, ist die schauspielerische Leistung von dieser Hauptdarstellerin, von der Melanie Laurent heißt sie, glaube ich, spricht man sie auch, glaube ich.
Die macht es schön.
Und die macht es unglaublich gut, ja.
Cool. Okay, Vivarium und Oxygen, wenn wir beide jetzt nochmal durchrutscht. Ich habe auch Vivarium schon wieder vergessen, aber Vivarium interessiert mich jetzt richtig. Also den werde ich auf jeden Fall zeitnah schauen.
Genau, also wenn du dich entscheiden musst zwischen einem von den beiden, dann Vivarium würde ich auch sagen.
Okay, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich eher ein Peter-Film.
Cool. Dann war ja doch wieder für jeden was dabei. Baba Hotep und dann kurze Zeit später Vivarium ist schon auch ein steiler Anstieg.
Also ungefähr die gleiche Liga, würde ich sagen.
Nach dem, was wir gehört haben.
Aber Hotep, hör mal.
Sicher lustig. Hat sich ja auch seinen Reiz. Mach mal einen Deckel drauf, oder? Muss keiner mehr noch ganz dringend irgendwas. Wir sind schon wieder gut über die Zeit. Ist
auch schon wieder spät.
Und wenn wir schon Fanboys sind, dann wenigstens noch Love and Monsters gucken. Jeder, den noch nicht geguckt hat.
Hat man den nicht letztes? Egal, Love and Monsters auf jeden Fall. Ich dachte, wir hatten den schon. Aber es verschwimmen die Realitäten, wo wir schon was besprochen haben und ob wir es im Cast besprochen haben.
Ja, immer schwierig.
Ja. Aber so sollte es doch erstmal passen. Tax hat immer noch keine PS5. Ich habe mich ums Graden der Games so ein bisschen gedrückt und lasse es jetzt andere für mich machen. Der Phipps hat mal wieder ein bisschen was gespielt, das ist auch schön. Phipps muss man sagen, du warst ja bisher beim Spielen, hattest ja zeitlang jetzt wenig gefunden, mit It Takes Two hast du auch das Coole sogar gehabt für ein paar Stunden.
Ja.
Sehr schön. Biomutant haben wir euch hoffentlich ein bisschen gewarnt, falls ihr darüber nachgedacht habt, also holt es euch nicht zum jetzigen Preis, vielleicht später irgendwann mal oder es kommt in irgendeinem Game Pass oder sonstigem. Ja, Army of the Dead. Müssen wir nicht
sagen. Ich bin mir sicher, dass es im Game Pass landen wird, übrigens, weil bis jetzt ist, glaube ich, THQ Nordic alles drin gelandet.
Ja, Army of the Dead, waren wir ausführlich unterwegs. Mortal Kombat war eine Überraschung, hätte ich jetzt echt nicht so erwartet, dass ihr da einhellig die Meinung habt, dass der doch sehr unterhaltsam war. Ragnarök geht weiter. Ja. Und Arte, unser Arte-Content, nicht zu verachten, dass wir da auch wieder am Start waren. Und jetzt am hinten raus, Vivarium, Oxygen, schon cool. Und gerade das Vivarium hat mich jetzt richtig angefixt. Den muss ich zeitnah schauen. Den muss ich sehr zeitnah schauen, ja. Schön, von euch noch was? Oder sind wir durch?
Da darf ich Peter noch einen Film empfehlen.
Christian kann nicht aufhören. Na gerne,
mach doch. Ich habe doch ich habe wieder meinen Korea-Flash gekriegt und ich habe doch die ganzen Filme nicht umsonst geguckt. Und auf Prime gibt es jetzt gerade Bring Me Home. Bring Me Home mit der Schauspielerin, die die Lady Vengeance in Sympathy for Lady Vengeance gespielt hat, in diesem Rachefilm, diese Trilogie vom Oldboy-Macher. Also Oldboy war ja der zweite Film.
Der dritte war dann. Sagt mir jetzt leider alles gar nichts.
Oldboy müsste eigentlich schon was sagen.
Oldboy sagt mir was, aber da kenne ich nur das Remake. Nicht mal, da kenne ich sonst Original.
Genau. Und die spielt da mit und es geht um eine Frau, eben eine Mutter, die ihren Sohn sucht, der vor 6 Jahren verschwunden ist, mittlerweile 12 Jahre alt sein soll und da halt in ganz Korea drum sucht. Und ein sehr ergreifendes Drama, Familiendrama, kein Rachefilm, Familiendrama, ein Schlag in die Magengrube mit mehreren Nachhieben. Könnte dir gefallen, glaube ich, wenn du auf so ernstere Dramensachen
mal auch stehst. Gibt's bei Prime oder hast du den geguckt?
Nee, ist bei Prime. Ich wollte mir den schon mal kaufen, habe es aber aus Zeitgründen wieder nicht gemacht.
Okay.
Und Jetzt gibt es ihn bei Prime.
Hab schön, noch einen speziellen Nachbrenner-Tipp bekommen. Und alle, die bei Filmen so ticken wie ich, denen könnte das ja gefallen. Ich hoffe, da hören auch ein paar zu. Okay, dann viel Content, Freunde. Aber auch ein paar Warnungen, aber auch einige Tipps. Das ist das Allerwichtigste, dass wir auch öfter mal, wir versuchen ja primär, dass wir Empfehlungen aussprechen. Hin und wieder müssen wir einfach auch warnen. Es hilft ja nichts. Absolut. Ich hoffe, das hilft euch genauso, wie dass wir Dinge empfehlen. Aber heute war viel gutes Empfehlungszeugs dabei. Und so kommen wir doch auch durch die nächsten warmen Wochen hoffentlich. Der Sommer kommt. Trotzdem wird man Zeit finden, das ein oder andere hier zu konsumieren. Und dann sind wir in einem Monat circa wieder zurück. Mhm. Hoffentlich dann wieder ein bisschen pünktlicher. Vielleicht sogar, weil wir releasen ja jetzt im Juni. Vielleicht kommt die nächste Geekzone ja nochmal im Juni. Mal sehen. Ist eigentlich unser Ziel, dass wir wirklich jeden Monat lesen. Ja, und bis dahin, schaut doch mal auf unseren anderen Kanälen gern vorbei. Ich werde auch zum Thema Grading nochmal eine kleine Story bei Instagram machen, wo ich euch nochmal ein bisschen zeige, wie ich das Ganze gemacht habe, weil bisher habe ich es euch ja nur erzählt. Wenn ihr dann die Webseite auch noch sehen wollt und so, dann zeige ich euch da ein paar Sachen. Die werde ich die Tage noch einstellen. Und ansonsten, eine gute Zeit und bis in einigen Wochen dann, im Hochsommer. Macht's es gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao, Leute.
Servus.
Gute Nacht.
Oder guten Morgen.
Oder Mittag.
Tschüss.